Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ist natürlich auch verrückt, was. Ja, was soll ich sagen? Also, ich glaube, alle, die sich für Fußball interessieren, für den deutschen Fußball, die haben unterschwellig bestimmt so ein Gefühl, dass wir es eigentlich nicht verdient haben. Und das spreche ich auch offen aus.
Wie ist denn Ihr Gefühl?
Ich verstehe es, weil unsere Rückrunde ja so chaotisch auf dem Platz, neben dem Platz, weiß der Kuckuck. Aber dieser Moment, der ist trotzdem unglaublich für die Truppe. Und ja, das ist was, woran man sich erinnert. Das ist echt Wahnsinn. Was, da ist Strom drauf gerade.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Dieser Fußball, er nimmt so viel und er gibt so viel und er schreibt Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Heute ist auch sonst nichts passiert. Es war kein Eishockey. Habt ihr bestimmt nicht mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Giro d'Italia ist auch nichts passiert. Heute, an diesem 27. Mai 2023, haben wir ein besonderes Saisonfinale erlebt. Von seinem Ausgang nicht. Der FC Bayern ist deutscher Meister geworden. Aber das Wie, das werden wir uns wahrscheinlich noch lange merken. Und Thomas Müller hat bei den Kollegen von Sky relativ schnell nach Schlusspfiff, ich denke schon, das dazu gesagt, was man sagen muss. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, von außen betrachtet und vielleicht auch nicht unbedingt verdient. Aber nun denn, dennoch steht ein Team vorne, das ist der FC Bayern, und ein Team dahinter, punktgleich, das ist Borussia Dortmund. Und andere Entscheidungen sind ja auch noch gefallen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 411 zum 34. Spieltag der Männerbundesliga. Wir haben heute eine tolle Runde hier. Ich begrüße Tiziana Höll, die kennt ihr vom Freunde-Themenfrühstück. Ihr folgt ihr hoffentlich schon bei YouTube. Da ist ein super Vlog erschienen zu einem Napoli-Spiel, Napoli gegen Inter. Und ihr könnt ihr überall folgen als @TI Höll. Hallo Tiziana, schön, dass du hier bist.
Hi Max, danke für die Einladung und ich freue mich jetzt schon sehr auf diese ganz spezielle Folge heute.
Ja, das geht uns allen so. Wir müssen alle ein bisschen so in den roten Bereich rein, glaube ich, weil es war emotional ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht, welchen Pulsschlag du so hattest, aber mich hat diese Konferenz, das hat mich mitgenommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es euch ja vorhin schon bei WhatsApp kurz geschrieben. Bei mir ging es nicht nur um die Meisterschaft, sondern auch um Abstiegskampf nochmal richtig hoch her. Und dementsprechend habe ich hier die Nachbarschaft auch ein bisschen zusammengeschrien. Aber mit gutem Ausgang auf jeden Fall.
Ja, und ob die gleich zuordnen konnten, dass du dafür den FC Augsburg geschrien hast, das wäre jetzt dann nochmal die Frage. Tatsächlich. Nun ja, für wen hat Tobias Escher geschrien? Diese Fragen stellen sich schon Menschen seit der Urzeit. Tobias Escher, gern gesehene Stimme, gehörte Stimme hier im Rasenfunk. Hallo Tobi, schön, dass du hier bist.
Guten Tag, hallo. Mich hat das heute natürlich alles kalt gelassen. Ich habe es nüchtern analytisch zur Kenntnis genommen, dieses Saisonfinale. Es war schon ein Wahnwitz. Ich glaube, das erste Mal seit langer Zeit, dass ich wieder komplett die Konferenz geschaut habe. Und dann habe ich mir irgendwann noch die Meisterschaftskonferenz, wie Sky das ja genannt hat, auf den zweiten Bildschirm gehoben. Also das war schon ein besonderer Spieltag, allein durch die Masse an Entscheidungen, die wir an diesem Spieltag zu erleben hatten. Mhm.
Ja, und es gab ja kein Spiel um die goldene Ananas. Also in jedem Spiel ging es um etwas. Und hinten raus sind da noch ganz wichtige Dinge passiert, aber die wurden dann völlig erdrückt, fand ich, eben von dem, was da im Meisterschaftskampf passiert ist. Also hinten raus sichert sich dann Union dann doch noch die Champions League. Hinten raus dreht Eintracht Frankfurt noch ein Spiel. Na klar, haben wir alle mit gerechnet. Wolfsburg verliert gegen Hertha BSC. Entschuldigung, ich setze nochmal neu an. Wolfsburg verliert gegen Hertha BSC mit 1:2. Das kann natürlich passieren, haben wir auch alle so getippt. Also Nkunku sichert sich zusammen mit Füllkrug die Torjägerkanone. Echt viel ist passiert und wir alle müssen das jetzt irgendwie prozessieren gemeinsam, aber wir haben ein paar Stunden, das ist ganz gut. Bevor wir loslegen, habe ich ein paar Ankündigungen zu machen, denn hier im Rasenfunk, wenn ihr alle Feeds abonniert habt, was ich natürlich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dann habt ihr es mitbekommen. Hier wird rausgeballert, wie sonst nur am 34. Spieltag in der Männerbundesliga. Es ist ein Tribünengespräch erschienen zur Investorenabsage bzw. zur Absage einiger Vereine an einen Einstieg eines Investors bei der DFL. Ich habe dazu schon länger recherchiert, habe ein paar Hintergrundgespräche geführt und konnte on-air sprechen mit Khaled Nahar und Markus Bark von der Sportschau unter anderem und habe Interviews geführt mit Andreas Rettig, mit Michael Ströll vom FC Augsburg und mit Ilja Kenzig vom VfL Bochum. Also wir hatten da einen Gegner der Investorenpläne oder vermutlich Gegner. Die Augsburger wollen nicht ganz sagen, wie sie abgestimmt haben. Und wir haben einen Befürworter mit Ilja Kenzig. Und haben das Ganze versucht einzuordnen, würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Folge hört, denn in die ist sehr viel Zeit geflossen. Dann ist auch ein Kurzpass zum europäischen Männerfußball erschienen. Da besprechen wir unter anderem den Rassismus-Eklat in La Liga und warum Spalletti wahrscheinlich bald nicht mehr Trainer von Napoli ist. Vielleicht auch für den einen oder anderen, die ein oder andere, eine überraschende Neuigkeit. Es wird morgen eine Schlusskonferenz zum letzten Frauen-Bundesliga-Spieltag geben, zum 22. Da machen wir das Ähnliche, was wir heute machen, nämlich einmal kurz über alle Teams sprechen. Und ich wollte mich bedanken bei allen, die bei der MVP-Wahl mitgemacht haben. Es waren wieder über 1800 Menschen. Die Ergebnisse der MVP-Wahl werden natürlich hier in der Sendung verkündet und ich kann euch ankündigen, der Rasenfunk Royal, das heißt unser großer Saisonrückblick mit je einem Gast pro Verein, plus Schiedsrichter, plus Taktik, plus Torhüter, plus eure Fragen an den Rasenfunk, der erscheint am 6. Juni oder am 7. Juni. Drückt mir die Daumen, dass es mit dem 6. Juni klappt, das wäre eigentlich so mein bevorzugtes Szenario. Jetzt schauen wir in diesen Spieltag rein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Tiziana, aber ich habe 0,0 Lust zu analysieren. Also was soll ich da jetzt, soll ich jetzt hier Statistiken raussuchen? Ich habe es gemacht, aber es ist total albern. Ich möchte einfach sprechen über das, was passiert ist und ich möchte mit dem Meisterschaftskampf anfangen. Wie schaust du auf das, was da heute passiert ist?
Ja, absoluter Wahnsinn. Ich glaube, anders können wir es gar nicht sagen. Ich weiß noch, dass ich gestern mit Kollege Tobi Ahrens da saß beim Themenfrühstück und wir das eigentlich schon so durchgewunken haben und gesagt haben, ja, was soll schon passieren? Tobi hatte dann noch eingeworfen, ja, okay, vielleicht ist der Druck von den Zuschauern dann irgendwie doch zu groß für den einen oder anderen, aber wenn man sich das Interview von Mats Hummels nach dem Spiel angehört hat, dann hat er gemeint, das hat er beflügelt. Also es ist einfach, irgendwie hatte ich das Gefühl, alles ist schlecht gelaufen, was hätte schlecht laufen können für Dortmund und für die Bayern ist irgendwie dann doch alles wieder so gelaufen, wie es halt oft bei den Bayern ist, dass sie dann doch wieder so ein bisschen so das Quäntchen Glück auf ihrer Seite haben, dass natürlich auch individuelle Qualität eine Rolle spielt. Musiala in dieser Situation, so ein junger Spieler, dass er das dann noch irgendwie entscheidet, kann man eigentlich auch nur gratulieren. Also ja, ich finde es noch nicht ganz greifbar. Woran hat es gelegen, ist ja so der klassische Spruch. Und ja, auch Hummels hat danach gesagt, er kann es gerade auch noch nicht so ganz fassen. Es war knapp und ich meine, am Ende entscheidet das Torverhältnis. Ich glaube, die Dortmunder brauchen sich erstmal so nicht wirklich viel was vorwerfen. Aber es war ein komisches Spiel. Also gerade das Dortmund-Mainz-Spiel, das Mainz da nochmal so aufdreht, die zuletzt ja auch so eine schwache Phase hatten. Ja, also wie gesagt, ich glaube, alles ist irgendwie für Dortmund negativ gelaufen, was hätte laufen können.
Roboter Tobi, wie siehst du es? Robo-Tobi.
Ja, ich habe vor dem Spiel noch in eine private WhatsApp-Gruppe geschrieben. Naja, gebt mal 10 Minuten, Dortmund führt 3-0 und dann ist das ganze Gerede von geiles Meisterschaftsrennen ist dann verpufft. Und das kam dann aber genau anders. Und das hat mich dann selber sehr überrascht, weil man hat die Dortmund in den vergangenen Wochen erlebt. Die haben eigentlich immer sehr souverän gespielt. Sie haben gerade vergangene Woche, finde ich, so ein richtiges Reifestück gezeigt mit dem Sieg gegen Augsburg, auch gegen Widerstände. Da haben sie wirklich sehr, sehr stark gespielt. Da hat man gedacht, dieses Thema Mentalität ist gar kein Thema mehr. Also da brauchst du jetzt gar nicht mehr in der Mannschaft kommen. Und das Thema, wie bespielen wir Gegner, die tief stehen, das haben sie auch geklärt. Und all diese Mechanismen, die man in den vergangenen Wochen das Gefühl hatte, dass die da sind. Ich habe es jetzt auch, wie gesagt, nur am Rande, am Second Screen verfolgt. Ich hatte das Gefühl, dass diese Selbstverständlichkeit im Spiel nicht mehr da war. Also wir werden nachher zum Beispiel über Union Berlin reden. Und Union Berlin hat auch ein sehr wichtiges Spiel. Und die haben genau das gemacht, was Union Berlin immer macht, mit dem Vertrauen, dass das halt funktionieren wird. Und bei Dortmund hatte ich sehr stark das Gefühl, spätestens nachdem sie gehört haben, es steht 1-0 für die Bayern, dass sie wirklich versucht haben, das Besondere da zu machen, dass sie halt wirklich nicht mehr den abgebrochen haben, den Angriff, sondern den Ball reingeflankt haben, 60 Flanken geschlagen haben und den Schuss gewählt haben, 20 Schüsse mit 0,1 Expected Goals oder weniger. Entschuldige, Max, dass ich jetzt so ein bisschen versuche zu analysieren.
Alles gut,
das greift ja jetzt wieder, diese Analyse greift ja wieder in das Emotionale rein, weil sie ja das alles versucht haben und dann ist mir die Frage, wieso? Wieso habt ihr nicht einfach so gespielt wie in den vergangenen Wochen? Wieso seid ihr so emotional drüber gewesen? So. Ich hatte nicht das Gefühl, die waren ängstlich, sondern sie wollten es unbedingt und sie waren halt so noch eine Stufe zu viel alles.
Hat man, finde ich, auch gut gesehen an Haller, der dann irgendwie diesen Elfmeter vergibt. Gab es ja dann auch die Diskussion, warum hat er den überhaupt geschossen? Warum war es nicht Can am Ende? Auch da wieder in vielen Situationen hätte es wahrscheinlich geklappt. Da vergibt er ihn absolut tragisch. Und ja, auch Finn Dahmen, muss man sagen, hat ja auch ein grandioses Spiel gemacht einfach. Also der brilliert da. Ja, ich bin noch ein bisschen sprachlos, wie du merkst.
Ja, es ist, also klar ist es ja auch richtig, wenn wir hier dann auch so analytische Punkte mit reinbringen. Aber bei Haller zum Beispiel total unanalytisch, das wäre halt einfach die Geistessorry überhaupt gewesen, wenn der dieses Tor macht. Oder wenn er später den Ball am zweiten Pfosten reingrätscht. Und er ist ja auch derjenige, der beim 0:2 nicht gut aussieht, nee, beim 0:1, Entschuldigung, wobei das extrem schwierig zu verteidigen war. Ecke an kurzem Pfosten, da kommt Hanke Olsen aus dem Hintergrund angelaufen, aber Haller ist halt derjenige, der ihn nicht sieht. Auch wenn ich jetzt nicht sagen will, Haller wäre schuld. Also es wäre einfach eine sehr gute Geschichte gewesen. Und vielleicht ist das aber tatsächlich der Punkt, der halt an diesem Spieltag passiert ist. Edin Terzic, finde ich, hat das schon sehr gut versucht, quasi das aufs Sportliche zu reduzieren. Hat ja auch, das habe ich ja alles im Schwerpunkt in der letzten Woche sogar eingespielt, weil ich diese O-Töne so gut von ihm fand, wo er auch gesagt hat, also ihr Medien, das ganze Umfeld, ihr werdet für die Stimmung sorgen, wir werden einfach für den Fußball sorgen, den es noch braucht für diesen letzten Schritt. Wir werden jetzt keinen Tag frei machen, wir werden an jedem Tag uns treffen. Also er hat das versucht und dennoch hat eben dieses Spiel so eine Eigendynamik angenommen. Jonas Friedrich hat im Konferenzfeed, also ich habe es auch in der Konferenz gesehen, hat er gesagt, es würde einem die Kehle zuschnüren. Und dieses Gefühl hatte ich auch. Der FC Bayern geht in Führung mit der ersten Chance und, Spoiler, so arg viele Chancen kamen da nicht mehr. Und Mainz 05 geht auch mit den ersten Chancen in Führung und setzt da nicht nur das 0:1 nach, sondern dann gibt es dann noch diesen Strafstoß nach VAR-Eingriff, alles korrekt, alles gut. Den verschießt Haller. Gleichzeitig ist da aber auch noch, ich habe es mir aufgeschrieben, wer der Spieler war, der geklärt hatte. Das war, na, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Ja, da seht ihr mal. Barrero war es, genau. Es stehen drei Dortmunder um Barrero herum und Barrero ist derjenige, der den Strafstoß dann klärt. Also Dahmen wehrt ihn zur Seite ab und Barrero knallt ihn weg. Und ich dachte im ersten Moment, der war zu früh im Strafraum. Ach, das wird wiederholt, sehr gut. Puls wieder runter und so. Und dann passierte das nicht. Und ich dachte mir so, Moment, da muss ich jetzt ganz genau hingucken. Und dann siehst du die Zeitlupe und um ihn herum stehen drei andere Dortmunder. Und Barrero ist der Einzige, der im Moment, in dem Haller schießt, schon losläuft, weil er eben klären möchte. Die Dortmunder haben es nicht getan. Ich will da jetzt nichts reininterpretieren. Man kann nicht an so einer einzelnen Szene alles erklären, aber komplett. Aber es steht schon sinnbildlich, weil quasi andere Aktionen waren auch ebenso. Mainz 05 war da. Mainz 05 hat jeden Weg gemacht. Mainz 05 war im Kopf da. Und Mainz 05 war halt auf eine Art und Weise effizient, das war halt klinisch tödlich. Also wenn du halt mit jedem Schuss quasi triffst, und dann muss man ja dankbar sein, dass Onisivo irgendwann mal die Güte hatte, an dem Pfosten zu schießen und nicht das 0:3 noch zu machen. Also das ist auch schwer, dann einem Team vorzuwerfen, sich dagegen nicht auflehnen zu können. Auch wenn ich alle Punkte, die du gesagt hast, Tobi, schon unterstreichen würde. Aber Mainz 05 war halt auch ein brutaler Gegner an diesem Spieltag.
Ja und nein. Ja, natürlich. Also was ich erstmal sehr gut fand an diesem Spieltag ganz allgemein, wenn wir jetzt nicht nur Mainz nehmen, sondern auch Köln, auch Werder und Gladbach, das sind so die vier Teams, um die es eigentlich nichts mehr ging. Die hätten schon gedanklich im Flieger nach Mallorca zur Saisonabschlussfeier sein können, aber die waren alle da, alle vier Teams. Das haben wir in den vergangenen Jahren auch anders erlebt. Mhm. Ich erinnere mich da an 0:7 Klatschen, glaube ich, Augsburg war es mal, oder? Die da im letzten Spieltag so richtig unter die Räder gekommen sind. Und ja, natürlich ist das schwierig, gerade wenn der Gegner dann sehr tief steht, wenn der Gegner auch auf Konter lauert und eben nicht die Räume hinter der Abwehr anbietet, die Dortmund zuletzt so genial ausgenutzt hat. Aber dann musst du halt eben, wenn du Meister werden willst, in so einem Spiel die Ruhe bewahren. Da musst du halt den Glauben haben, wir haben die Qualität und wir machen das. So, wir machen das. So, ich sage jetzt nochmal, ich werde es das tausendmal sagen, Union Berlin, die haben da einfach 90 Minuten lang in dem wichtigsten Spiel, was diese Spieler größtenteils da auf dem Rasen gehabt haben, haben die einfach, die haben cool gemacht. Die haben es halt gemacht wie immer.
Und aber konnte Union Berlin so viel verlieren wie Borussia Dortmund? Ist das nicht der große Unterschied?
Weiß ich nicht. Die haben es ja auch gehört. Die haben ja auch gehört, dass Freiburg 1-0 vorne liegt. Die waren auch sehr lange aus der Champions League raus in diesem Spiel. Und da hast du hast bei dem Spiel bei Dortmund, hast du, finde ich, immer total gemerkt, wie es gerade bei Bayern steht. Mhm. Ja. Du hast halt gemerkt, als die Bayern das 1-0 gemacht haben. Und du hast nachher auch gemerkt, als Köln das 1-1 gemacht haben. Dass da dann nochmal so ein Ruck durch, so eine Art von durch die Dortmunder Mannschaft ging. Wohingegen du bei dem Spiel von Union, das ich hier gesehen habe, gemerkt, du hast überhaupt nicht gemerkt, wie es bei anderen Spielen steht. Es war vollkommen irrelevant, wie Freiburg für die steht. Die haben halt einfach ihr Union-Ding gemacht. So. Mhm. Und natürlich ist das jetzt Kritik auf hohem Niveau. Aber wir müssen es halt ja auch ganz brutal sagen. der BVB hätte das Spiel nur gewinnen müssen. Es ist ja nicht so, dass der BVB jetzt irgendwie, weil die Bayern jetzt wieder irgendwas total Fieses gemacht haben und am letzten Spiel dann noch das gedreht haben. Nein, es war, die hätten einfach ihr Spiel gewinnen müssen. Das haben sie nicht geschafft.
Wobei ich auch sagen würde, dass Mainz deutlich stärker heute aufgetreten ist als Bremen, das beispielsweise jetzt bei Union. Also ich gebe Max schon recht, ich finde, Mainz hat heute das perfekte Spiel fast gemacht, also so eiskalt effizient. Und die hatten ja so eine starke Phase schon mal diese Saison, Februar, März, April, glaube ich, war das, wo die ja echt fast alles gewonnen haben. Und dann sind die ja so eingebrochen. Und ich frage mich wirklich, was Bo Svensson denen nochmal gesagt hat, wie er die nochmal aufgehypt hat für dieses letzte Spiel. Mhm. Weil ja, die internationalen Plätze waren weg. Also ich frage mich wirklich. Also eigentlich müsste ja die Motivation bei den Dortmundern viel größer gewesen sein. Da ging es ja um viel mehr. Und trotzdem also, hatte man das Gefühl, es war genau andersrum eigentlich.
Ich fand es nur mal krasser bei Köln persönlich. Also immer, wenn ich Köln gesehen habe, habe ich gedacht, spielen die jetzt hier gerade um Champions-League-Titel oder was? Also die haben ja da wirklich aber alles reingeworfen, und gegen Mainz halt sich sehr tief zurückgezogen hat und gesagt hat, macht mal. Und man muss dafür auch nicht vergessen, Dortmund hatte auch klar einen Elfmeter, klar viele Fanschüsse, aber die hatten einen Expected Goals-Wert von über 4. Genau. Also es ist völlig, es ist ja schon, die hatten auch durchaus die Möglichkeiten. Also ich würde jetzt Mainz gar nicht zu sehr hochloben. Höchstens Dahmen, wie ihr es ja schon gesagt habt, der da einige krasse Dinger rausgeholt hat. Aber Dortmund hatte ja auch genug Chancen in diesem Spiel.
Ja, das stimmt. Also Mainz 05 hat zwar sehr viel auch, also sind 128 Kilometer gelaufen, hatten eben sehr gute Konter und eine sehr gute Chancenverwertung, aber zur Wahrheit gehört, normalerweise verliert Mainz 05 dieses Spiel. Das war jetzt quasi die Anomalie und halt das Zustandekommen aus Emotionen und so weiter, was dazu geführt hat. Und gleichzeitig konnte ich aber auch, also dann hatte, also Borussia Dortmund hatte unfassbares Pech. Also das muss man sagen. Also nicht nur eben die Effizienz vom 1-5, die eben nicht hatten. Und an dem Tag war sie ja da. Die ersten beiden Schüsse sind drin. Wahnsinnig schwierig. Bayern führt schon mit der ersten Chance. Einfach mega, mega ätzend, muss man einfach so sagen. Adeyemi muss in der 40. Minute verletzt raus. Einer von den Spielern, die drei vorne drin, Adeyemi, Malen, Haller. Sie hatten in dem Spiel nicht den Impact, weil 1-5 dann so tief stand, dass es diese Räume nicht gab. Du hast es ja gesagt, Tobi. Aber das ist natürlich auch eine Schwächung erstmal, auch wenn Marco Reus natürlich viel probiert, aber die Reihe da vorne, die eigentlich jetzt die letzten Spiele so dominiert hat, das waren eben andere, da war er eben nicht mit dabei. Dann muss Marius Wolf auch angeschlagen raus, also ich vermute, dass es war, weil er angeschlagen war, dass er ausgewechselt wurde zur zweiten Hälfte, Moukoko kommt. Und dann gab es aber auch so zwei Wechsel, wo ich mir nicht sicher war, das ist jetzt natürlich so Hindsight 2020, also im Nachhinein weiß man es natürlich immer besser und kann es dann kritisieren. Es hätte eine super geile Geschichte werden können mit Julien Duranville, dass der sein Bundesliga-Debüt macht. Und der hatte auch gute Aktionen. Also der und Moukoko, die haben das wirklich ganz gut gemacht auf dem Flügel in den Szenen, die ich gesehen habe. Und dennoch hatte ich da auch das Gefühl, ich weiß nicht, Tiziana, wie es dir da ging, dass es jetzt quasi zu experimentell wird. Also dass eben der BVB nicht bei sich bleibt. Das, was Tobi eigentlich gesagt hat, das würde ich ein bisschen auch an der Art der Einwechslung ablesen. Und ein paar davon waren quasi ungewollt, aber ein paar davon waren auch gewollt. Und Julian Brandt runterzunehmen, klar, der hat kein wahnsinnig tolles Spiel bis dahin gemacht, aber war schon auch mutig.
Finde ich auch. Und ich finde es auch irgendwie nicht den richtigen Zeitpunkt, hast du gerade schon gesagt. Also man kann es machen und es ist jetzt auch nicht komplett in die Hose gegangen. Aber, also insgesamt schon, aber jetzt nicht wegen dem einen Spieler. Aber bei so einem wichtigen Spiel dann so einen jungen Typen reinzubringen mit 17 Jahren. Ich weiß auch nicht, ob man ihm damit einen Gefallen tut. Und ich frage mich da auch wieder, ob sie da auch wieder diese spezielle Story bauen wollten. Wenn der dann irgendwie eine geile Aktion hat, eine Vorlage, ein Tor macht, was weiß ich, dann ist es natürlich richtig krass und dann kann man auch wieder von so einem gewissen Märchen sprechen. Aber ich weiß irgendwie nicht, ob, also ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Dem Spieler zuliebe nicht, der Mannschaft zuliebe nicht. Einfach finde ich nicht das richtige Timing.
Ich möchte da in dem Sinne Terzic in Schutz nehmen, als dass ich nicht glaube, dass er da wegen einer Story quasi ihn eingewechselt hat. Ich glaube schon, dass Terzic da am Spielfeldrand stand und sich überlegt hat, okay, wie kriegen wir jetzt dieses Spiel noch gedreht? Der wird gemerkt haben, wo durchs Zentrum geht überhaupt nichts. Wir haben schon zu diesem Zeitpunkt 50 Franken geschlagen. Gucken wir mal, dass wir diesen Flügelfokus, den wir haben, noch besser ausspielen. Und wen habe ich da auf der Bank? Und dann nehme ich den Jungen, der halt unbekümmert ist, der vielleicht auch, der hat, finde, der hat es auch auf dem Platz gezeigt, dass ihm das alles völlig wurscht war, jetzt im positiven Sinne, dass der halt wirklich da unbekümmert reingegangen ist. Und vielleicht wollte er diese Unbekümmertheit haben. Hat mich dann eher gewundert, dass eben Bellingham komplett auf der Bank blieb. Ja. Klar, vielleicht angeschlagen und verletzt, also gar nicht fit genug, aber dann hätte er auch eigentlich auf der Bank sitzen müssen eigentlich. Weil
also wenn er keine Minute spielt, dann war er bestimmt nicht fit. Also.
Ja, aber der hätte auch nicht auf der Bank sitzen müssen. So. Dann hätte man das auch anders regeln können. Das hatte mich gewundert, tatsächlich persönlich.
Wie würdet ihr das denn bewerten, dass es so war? Also es fällt ja das 1:2 durch Rafael Guerreiro, auch noch mit dem schwachen Fuß, mit dem Innenpfosten. Also da hat endlich mal alles geklappt, irgendwie so ein doppelter Doppelpass mit Gio Reyna. Und da hatte man ja das Gefühl, ah, jetzt kommt die gelbe Sonne hinter den Wolken hervor, jetzt machen sie das 2:2 und da ist jetzt alles drin. Und gleichzeitig wusste man ja, wenn man das Köln-Spiel gesehen hat, also bei Bayern, das wollen wir erstmal sehen, ob wir das ins Ziel bringen. Okay, im Nachhinein, sie haben es ins Ziel gebracht, reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Aber wenn ich mir angucke, danach, nach diesem 1:2, gab es nur noch 8 Schüsse von Dortmund und 4 von Mainz. Also es war nicht die große Druckphase, die ich erwartet hätte. Tiziana, kannst du erklären, warum, oder verstehst du?
Also viele dachten ja dann, okay, jetzt ist dieser Knoten geplatzt, wenn jetzt sozusagen endlich mal ein Tor fällt, war aber nicht so. Ich meine, dieses 2:2 dann von Süle kam dann echt sehr, sehr spät, zu spät, wie wir jetzt wissen.
Ich glaub, ausgerechnet Süle, das wäre es natürlich gewesen, doppelt abgefälscht.
Genau, und der hatte ja davor, glaube ich, auch noch eine Chance, die er dann aber verdaddelt hat. Auch da wieder, ich weiß nicht, woran es lag, weil die Qualität ist ja da und die Spieler sind ja eigentlich auch, wie ich finde, also da sind viele erfahrene Spieler auch im Kader. Aber es ging irgendwie nichts. Also
ich hatte da so krasse Flashbacks an Deutschland gegen Costa Rica bei der WM im vergangenen Jahr. Max, du hast es ja nicht verfolgt, aber was da, du auch nicht, also ich habe es der Einzige verfolgt und wahrscheinlich viele Hörer auch nicht, aber damals war es ja eben genau so, dass du bei diesem letzten Spiel genau ablesen konntest, wie steht es jetzt gerade beim Parallelspiel, und du hast total gemerkt, dass die Spieler auf dem Platz gar nicht mehr bei ihrem eigenen Spiel sind, sondern eigentlich so mit einem Ohr an der Auswechselbank und hören wollen, hey, ist da noch was drüber passiert? Ist da noch was das gefallen? Und das hatte ich sehr stark in diesem Gefühl. Ich hatte auch sehr stark das Gefühl, dass dieses 2:1 das gesamte Stadion gebrochen hat. Also da war ja dann eigentlich noch 5-6 Minuten Nachspielzeit, wäre noch für BVB Zeit gewesen, aber
ach so, das Bayern 2:1, ja.
Das 2:1 der Bayern, genau. Das hat dann das gesamte Stadion da in Dortmund gebrochen, inklusive den Spielern auf dem Rasen.
Ja, und dabei weiß noch, also in der 95. macht dann Süle eben doppelt abgefälscht das 2:2. Und dann lässt ja Marco Fritz sogar noch zweimal den langen Ball zu. Er hätte auch abpfeifen können, hätte sich damit aber keine Freunde gemacht. Die Nachspielzeit war vorbei. Und es kommt sogar noch zu diesen zwei langen Bällen. Und ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, ein Wunder steckt noch drin in dieser Saison. Ich dachte, einmal passiert's noch, ein Malaga wird Dortmund nochmal bekommen. Aber da waren halt dann auch, ich meine, das ist jetzt Analyse quasi im Moment der puren Emotion, aber das, was halt da Dortmund gespielt hat, war das, was man halt vorher auch schon viel gemacht hat, hohe Bälle in den Strafraum. Und da haben halt Hanke Olsen, Bell und Fernandes, die sind nicht nervös geworden. Dahmen hat keinen einzigen Fehler gemacht beim Rauslaufen bei Flanken. Also zumindest, ich habe keinen gesehen, ich konnte es ja nicht über 90 Minuten sehen, muss ich einschränkend dazu sagen, aber ich glaube, es wäre eingespielt worden. Also diese Dominanz in der Luft, die dann Mainz 05 in den entscheidenden Momenten hatte, die hat es dann unmöglich gemacht. Und das ist dann doch auch ein Unterschied zu einem Team wie dem FC Bayern. Die hatten ja auch wenig Zeit, um noch ein Tor zu erzielen. Und von denen hast du nicht 13 hohe Bälle gesehen, sondern die haben das Einzige gemacht, was sie halbwegs können in dieser Saison, haben es flach gespielt, und dann hat sich halt einer mit überragendem Talent halt einen Schuss genommen, und der war halt dann auch geil, also unhaltbar und mega gut, und die Ballmitnahme war absolut, absoluter Zucker, muss man sagen. Aber das ist schon nochmal ein Unterschied zwischen diesen beiden Teams, glaube ich. Vielleicht, weil Bayern das schon häufiger erlebt hat, dass man eben bei sich bleiben muss in solchen Situationen. Ich glaube, Tobi, du hast das auch mal irgendwann rausgearbeitet.
Ja, das lernst du ja auch. Also so blödes Druck ist ja, wenn du damit auseinandergesetzt wirst, du wächst ja jedes Mal, wenn du mit Druck auseinandersetzen musst. Das kennen wir ja auch alle aus unserem Leben. Und das ist nun mal ein Unterschied, ob du das zum ersten Mal machst oder ob du halt irgendwie seit 10 Jahren Meisterschaften gewonnen hast, ob du seit in der Zeit 3 oder 4 oder 5 oder 6 Champions League Halbfinals gespielt hast. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ja. Wobei ich das auch jetzt nicht unbedingt als Ausrede gelten lassen möchte, weil ja auch viele bei den Dortmunder das trotzdem schon kannten. Also es war auch nicht so, dass da jetzt nur junge Spieler auf dem Feld standen, die das alles zum ersten Mal erlebt haben. Ja klar, Adeyemi, finde ich, hast du es auch gemerkt in den paar Szenen, die ich gesehen habe in der ersten Halbzeit, dass das sein erstes großes Ding war. Aber ja, klar, das ist schon ein Unterschied, ob du das schon öfters erlebt hast oder jetzt das erste große Spiel ist und auch noch so, wie Terzic das gesagt hat, für viele Spieler eine einmalige Chance ist.
Und dann waren es halt doch ein paar Fehler zu viel. Also das 0:1 schwer zu verteidigen, aber das 0:2 mit der Flanke da auf, also Lee, der flankt auf Onisivo. Onisivo, fantastisches Spiel gemacht, muss man sagen. Spieler des Spiels zusammen mit Finn Dahmen auf Mainzer Seite. Aber das war tatsächlich dann auch in der Szene nicht gut verteidigt. Kein Druck auf den Flankengeber in dann zu große Abstände zu Onisivo. Also, ja, man kann es dann doch irgendwie erklären, Tiziana, merke ich gerade. Es sind nicht nur die Emotionen, aber sie haben halt eine große Rolle gespielt.
Nee, und wenn man es jetzt, also da werde ich mir jetzt nicht so viel Freunde machen auf Dortmunder Seite, aber wenn ich zurückdenke an den Start der Rückrunde, finde ich, hatten sie viele Spiele dabei, Dortmund, die sie eigentlich nicht hätten gewinnen dürfen, die sie dann doch gewonnen haben, wo sie auch
unter anderem ja in Mainz.
Genau.
Das dachte ich, wäre die Pointe, dass Mainz 5 mit 2 Torschüssen 2:1 gewinnt.
Ja. Und jetzt schlussendlich haben sie sich dann aber so gut wieder also reingekämpft und sie hatten ja auch einfach so einen langen Streak mit nur Siegen, haben da Punkte eingesammelt wie nochmal was, haben es super spannend nochmal gemacht, aber am Ende dann vielleicht einfach Glück aufgebraucht und jetzt kam so ein bisschen die Rechnung dafür.
Das ist ja auch so die blöde Parallele zu dem Verein, zu dem jetzt keine Dortmunder Fans Parallelen ziehen wollen, aber zu Schalke. Weil da hast du ja eine ganz, ganz ähnliche Situation gehabt, dass du dich halt in diese Serie reinsteigern musstest und da auch so emotional drüber gehen musstest über deine eigentliche Leistungsgrenze, weil du eben in den ersten Saisonspielen die Punkte gelassen hast. Und wenn wir das jetzt komplett nüchtern betrachten würden, würden wir auch sagen, ja, die haben es jetzt nicht gegen Mainz verspielt, den Titel. Die haben es eigentlich gegen Werder verspielt damals, als sie das 2:3 gemacht haben. Im Derby, als sie da ein blödes 2:2 Stuttgart. Da waren sehr viel blödere Spiele dabei. Das war halt so ein Spiel heute, das passiert dir halt mal in der Saison. Das passiert selbst dem FC Bayern in seinen 90-Punkte-Saisons passieren solche Spiele, wo du mit 4 Expected Goals rausgehst in einem verschossenen Elfmeter und denkst, scheiße, passiert. Aber es war jetzt am blödmöglichsten Zeitpunkt natürlich für Borussia Dortmund.
Ja, und wie ordnen wir dann das ein, was dann in Köln passiert ist, zeitgleich dazu? Also wir haben ja schon gesagt, erste Chance Coman gleich drin, sicherlich natürlich gut gemacht und das Dribbling von Sané, was den Raum öffnet, war super, also so diagonal. Da war auch, da hast du wieder das Problem vom FC gemerkt, dass sie manchmal in diesem Raum halt einfach zu alleine sind. Ich glaube, da war in dem Moment sogar nur Martel, ich weiß nicht, wo Skiri war, aber deswegen konnte Sané so diagonal reinziehen. Aber dann haben wir ja was ganz Erstaunliches gesehen, Tiziana. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vorgeschmack auf den Tuchel-Fußball war oder ob das jetzt auch Psychologie war oder vielleicht auch einfach, wir spielen jetzt unser Kartendeck halt so, wie wir es halt gerade können. Aber die Bayern extrem zurückhaltend, viel hinten den Ball rumgespielt. Die beiden Sechser, Gravenberch und Kimmich, haben als Doppelsechs gespielt, sind hinten geblieben. Keiner von denen hat irgendwie versucht, in den Achterraum zu kommen. Es gab dann noch ein Tor, eine Chance, das wurde zurückgenommen, können wir ja auch noch gleich drüber sprechen. Aber Bayern halt krass zurückhaltend und die gehen dann in die Halbzeit in einem Spiel, wo sie in der 8. Minute mit der ersten Chance 1:0 in Führung gehen und sie haben nur 3 weitere Schüsse gesammelt, keiner davon aus Tor. Es waren 4:4 Schüsse zur Halbzeit. Das war ein Unionsspiel.
Ja, es war ein Unionsspiel, aber nicht im Positiven. Also ich finde, da hat mir auch wieder einfach so die Emotionalität gefehlt, die Motivation gefehlt. Ja, also sie haben ja dann lange Zeit 1:0 geführt, aber da erwarte ich mir irgendwie mehr. Also ich fand es komisch, wie sie agiert haben. Am Ende ist das Ganze aufgegangen, aber es hätte auch komplett nach hinten losgehen können. Und ich frage mich auch, was da der Matchplan dahinter war. Also erklärt ihr es mir. Ich hätte mein Team, glaube ich, anders eingestellt.
Da werde ich jetzt so ein bisschen emotional, weil man muss es halt einfach so sagen, die Bayern waren komplett beschissen in diesem Spiel. Das war ein richtig, wenn du es jetzt ja, ganz Tobi. Nüchtern wieder betrachtest, wenn du es ganz nüchtern betrachtest, ja. War es so ein richtig räudig so schlechtes Bayern-Spiel. Ja. Ja. Das war das schlechteste Spiel ihrer Saison, wenn du es so willst. Ich gucke in die Statistik und das kann ich gar nicht richtig glauben. Die hatten in der zweiten Halbzeit, zwischen Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit und dem Treffer zum 1:1, hatten sie 36% Ballbesitz. Sie hatten eine Passquote von 70%, klar, gegen Köln, die da gepresst haben wie blöde und die das auch ein sehr geiles Angriffspressing gespielt haben. Tuchel muss irgendwann, damit er das noch irgendwie rettet, auf eine Fünferkette umstellen. Gegen Köln. Und dann haben sie halt wirklich nur mit einer Fünferkette da am Strafraum gehofft, dass Köln den nicht reinballert. Und Köln hat ihnen dann auch den Gefallen getan, weil die sind, kennen wir auch aus der Kölner Saison, im letzten Drittel die Effektivität, das ist nicht ihre große Stärke dieses Jahr, da haben sie große Probleme. Selke hatte, glaube ich, hier eine große Chance, ansonsten habe ich da jetzt auch nicht so viel in Erinnerung. Aber es war halt richtig, richtig schlecht, was die Bayern da gemacht haben, über weite Strecken dieses Spiels.
Ja, und Tobi, du hast es ja vorhin schon gesagt, Köln hat sich da aufgerieben, also was die auch für Wege gemacht haben. Man hatte wirklich das Gefühl, für die geht's gerade noch um alles. Und auf der anderen Seite bei den Bayern halt einfach komplett so lethargisch, laissez-faire auch so ein bisschen.
Ja, wobei ich weiß nicht, ob es laissez-faire war. Ich glaube, dass...
Die können es nicht besser, meinst du?
Ja, ich glaube, das ist so eine Kombination aus zwei Sachen. Also zum einen sind die Bayern verunsichert. Da kann mir noch so oft Thomas Müller nach einem 6:0 gegen Schalke in der Mixzone entgegenbrüllen, dass sie sich jetzt das Ding holen. Ja, er sollte recht behalten, aber er hat ja selber gesagt, wie sie es geholt haben. Aber die Bayern sind verunsichert. Immer wenn ich sie im Stadion gesehen habe, ich war gegen Hertha zum Beispiel im Stadion und ich meine, wir haben ja eh alle Spiele von ihnen gesehen, da war ja nichts von überzeugend. Auch das fand ich so interessant nach dem Leipzig-Spiel in der letzten Woche, wo es dann hieß, oh, dieser Einbruch kam ja so überraschend. Nee, der kam überhaupt nicht überraschend. Die brechen immer irgendwann ein in dieser Saison. Das ist ja Teil des Problems. Und ich glaube, dass darauf Tuchel auch reagiert hat. Dass Tuchel auch gesagt hat, wir dürfen dem FC keine Umschaltsituationen anbieten, da sind die besonders giftig. Wir müssen gucken, dass wir keine doofen Ballverluste haben. Also, sobald wir führen, play it safe. Macht langsam, macht das U des Todes schön von den Innenverteidigern auf den Außenverteidigern und dann kriegen wir das schon hin. Und dann hat er halt gehofft, ich meine, wenn das Tor von Sané zählt, dann gehen sie ja auch quasi mit diesem Spielstil ja mit einem 2:0 in die Halbzeit. Aber was sie halt quasi komplett aufgegeben haben mit diesem Ansatz war, Dortmund weiter unter Druck zu setzen und vielleicht endlich mal ein Spiel zuzumachen. Und es wäre ja fast wieder schiefgegangen, weil sie den 9. Elfmeter gegen sich bekommen haben, der verwandelt wurde. Das 9. Gegentor nach Strafstoß. Ich meine, die haben 38 Tore nur kassiert, 9 davon waren nach Strafstößen. Und es war wieder so ein Handspiel, wo jemand so den Arm so weit hochnimmt. Das ist völlig unstrittig. Ich meine, man ist ja dankbar als neutraler Beobachtender, dass wenigstens ein Handspiel unstrittig ist. Aber also, ich glaube eben, Verunsicherung plus der Matchplan war, dass Thomas Tuchel erkannt hat, ich kann nicht darauf setzen, dass wir Spiele zumachen, denn das klappt nicht. Das hat er am Anfang probiert, das ist schiefgegangen. Und deswegen hat er ihnen gesagt, macht so. Und dann waren sie aber halt trotzdem schlecht. Also sie haben ja trotzdem Chancen zugelassen. Bei jeder Kölner Ecke hast du gedacht, jetzt passiert's. Ach so, okay, dann passiert's jetzt. Also eine Ecke nach der anderen. Und es gab ja auch die Chancen. Es gab die von Selke, die Sommer noch pariert. Skiri einmal am zweiten Pfosten ganz knapp verpasst hat. Wie oft habe ich Skiri schon am zweiten Pfosten gesehen bei Ecken? War völlig unbewacht. War kein Bayern-Spieler da. Also
wobei ja schon auch zur Wahrheit gehört, dass sie es am Ende halt dann im Gegensatz zu Dortmund doch wieder eben durch, ja, individuelle Klasse, ich habe es vorhin schon gesagt, aber auch durch so eine gewisse Abgezocktheit, machen sie es dann doch wieder zu. Und es gab ja, glaube ich, vor Musiala gab es doch noch eine andere Torschuss, ich weiß gerade nicht mehr genau von wem, aber ich glaube, sie hatten davor das auch
war
schon...
Sané, genau. War da, glaube ich, direkt vor dem Tor.
Klar, genau, das war quasi die Kopie fast vom 1:0. Er läuft wieder schräg auf Schwebe zu, nee, Entschuldigung, vom 2:0, was zurückgenommen wurde, so war es. Genau. Und er kommt aber nicht an Schwebe vorbei, wo auch Tuchel danach dem Spiel gesagt hat, da habe ich gedacht, jetzt ist vorbei. Und dann macht halt Musiala das Tor.
Ja, das sind die Bayern, so wenn man das so abkürzen will. Wobei es nicht die Bayern sind, haben wir gerade schon rausgestellt. Das ist nicht die Bayern der vergangenen Jahre, wo du eben gar keine Zweifel hast. Aber sie sind dann eben von der individuellen Klasse so bestückt, dass sie das reißen. Und da muss man natürlich auch sagen, Musiala hatte nach der WM eine sehr schwere Zeit, hatte auch viele nicht so gute Leistungen gezeigt. Und dass er sich jetzt da reinkommt, dieses wichtige Torschießen ist für ihn sicherlich auch wichtig. Und alles in allem dann, ich weiß nicht, ob verdient dann der richtige Weg ist, aber dass sie halt selbst mit einer schlechten Leistung Köln 2:1 schlagen können, ist jetzt auch nicht die Riesensensation, wenn wir ehrlich sind.
Ja, das stimmt schon. Findet ihr denn, dass man über das aberkannte 2:0 sprechen muss? Denn ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin froh, dass das jetzt keine Rolle spielt, aber er hat zwar den Arm so, aber vergrößern tut er seine Körperfläche eigentlich nicht, weil der Ball ja von der Richtung frontal auf den Arm draufkommt. Also mich hat es gewundert, dass das weggenommen wurde. Ich glaube, man ist halt da auch lieber so auf Schiedsrichterseite lieber auf Nummer sicher gegangen. Tobi, du
hättest gegeben. Ich,
nicht gegeben.
Ich hätte, nee, ich fand das schon okay, weil wenn du das in der Strafraum passiert, das hätten wir es auch abgepfiffen bekommen wahrscheinlich. Dann hätten wir wieder einen Elfmeter bekommen, hätten wir eine Elfmeter-Diskussion gehabt. Mhm. Ja, ist gut, dass es nicht mehr nachher wichtig geworden ist, aber er hat ja selbst halt damit dann das Solo eingeleitet mit der Aktion. Also ich finde schon, das vertretbar nach der aktuellen Auslegung zu sagen, ist ein Handspiel.
Ja, gab es auf jeden Fall schon strittigere, fand ich.
Ja, gut, das stimmt definitiv. Ja, es stimmt, es war ja zum Glück auch nicht mehr wichtig und es wäre auch nicht verdient gewesen, dieses 2:0. Es war quasi der zweite Schuss und dann, und ach, was für ein absurdes Spiel das war. Ich meine, dann hat Köln in der 73. Minute einen ganz guten Angriff, war jetzt nicht hochgefährlich, und dann gehen einfach die Wassersprengler an.
Stimmt, das habe ich schon verdrängt.
Was ich auch so gedacht habe, was ist denn hier los? Das wird mal so Fußball-Trivia. Warum führt er am letzten Spieltag irgendwie ein Aussichtsreiter FC-Angriff nicht zum Torabschluss? A, weil Hennes aufs Feld gerannt ist und ein Spieler gewissen hat. B, weil die Wassersprengler angingen. C, weil, weiß nicht, Steffen Baumgart den Ball weggefaustet hat. Naja, irgendwie so wird das werden. Und dann macht der FC dieses Tor. Und da müssen wir vielleicht auch nochmal über Dejan Lubicic sprechen, Tiziana. Also Köln ja sowieso super Leistung, sehr gutes Spiel gemacht, total unglücklich verloren, haben alles reingeworfen. Aber Lubicic, wie der gewachsen ist in der Zeit nochmal beim FC, der nimmt sich dann auch diesen Strafstoß und na klar macht er den rein. Also völlig, völlig easy.
Ja, also Köln für mich eher auch in dieser ganzen Saison super cool anzugucken, wie die sich entwickelt haben. Also ich weiß nicht, die hatten ja so eine richtige Schwächephase auch und ganz viel Druck von außen kam in der Zeit auch. Und auch die Spieler, aber auch Steffen Baumgart, muss ich da ein Kompliment machen, weil sie das so cool, finde ich, moderiert haben und einfach weiter ihr Ding gemacht haben. Und Baumgart ist ja dafür bekannt, dass er auch einfach Spieler extrem weiterentwickelt. Und da muss ich sagen, jetzt kommen sie so stark am Ende der Saison nochmal zurück. Das hätte ich echt nicht mehr gedacht. Also gerade als sie auch dieses Down hatten, dachte ich so, okay, jetzt können sie echt nochmal, die könnten unten nochmal richtig reinrutschen. Die waren ja dann schon so im Tabellenfeld, wo Augsburg rumgeschwirrt ist die ganze Saison. Und ich dachte schon, oh, das könnte nochmal eng werden. Aber ganz im Gegenteil, haben sich super gut da wieder rausgerettet. Und das, finde ich, hat das Spiel heute auch wieder gut gezeigt. Ja, sie haben es nicht gewonnen, aber sie haben sich reingeworfen mit allem, was sie hatten. Und du merkst einfach, der Zusammenhalt im Team ist auch krass da.
Und man hätte es ihnen irgendwie zum Abschied von Timo Horn und Jonas Hector auch gegönnt. Also ich fand die Meisterfeier, ich meine, das werden jetzt alle Bayern-Fans nicht so gerne hören, aber meine Güte, ihr seid Meister geworden, freut euch halt darüber. Ihr müsst ja jetzt nicht auch nur von allen beklatscht werden. Aber ich fand die Meisterfeier viel, weiß nicht, emotionsloser als dann das Spalier für Jonas Hector, als alles, was dann passiert ist. Wo man auch sagen muss, da haben sich auch einige der Bayern-Spieler mit eingereiht, das ist dann auch natürlich eine schöne Geste. Aber es hätte irgendwie so zu diesem Nachmittag gepasst, dass dann zum Abschied von Jonas Hector und von Timo Horn der FC halt so ein Spiel auch nochmal zumindest halt eben so gestaltet, dass dann Dortmund Meister wird. Dann hätten sie auch einen Grund gehabt für ihre Fanfreundschaft, die ist irgendwie schon aus irgendwelchen Kevin Großkreuz-Gründen, glaube ich, Lukas Podolski und Kevin Großkreuz-Gründen schon eine Weile gibt. Ja.
Können wir denn, oder ich weiß nicht genau, ob du das erst dann zu späterer Stunde besprechen MVP? Wirst. Nein, ich fände es mal noch interessant. Glaubt ihr denn, dass diese ganzen Nebenschauplätze mit Kahn, der nicht mitgereist ist, das auch irgendwie eine Rolle noch bei den Bayern gespielt hat, beziehungsweise dass die Spieler das irgendwie wahrgenommen haben?
Nee, also Müller hat es ja im Interview danach bei Sky erfahren. Also die Spieler wussten es nicht. Und er hat auch gesagt,
bist du dir da sicher? Ich bin immer so, du kennst mich ja, ich bin nicht der Bestvernetzteste im Fußballbusiness. Aber wenn selbst ich am Morgen schon höre, der Kahn, der reist nicht nach München mit, weil der heute entlassen wird, dann ist das schon so ein Zeichen, dass das schon die Runde gemacht hat. Meinst du nicht, dass da
irgendwie so, ja, hier in München hat das die Runde gemacht. Also zu mir ist es.
Das ist auch, ich bin nicht in München, das ist bei mir angekommen. Es hat auch in Hamburg die Runde gemacht.
Genau, und letztlich ist es auch relativ eindeutig. Michael Leopold hat zum Beispiel bei Sky auch gesagt, er hätte es am Vormittag schon gehört. Und ich kenne jemanden, der war auf einer Party, hat auch gesagt, da hat auch schon jemand das gesagt, dass das so kommen wird. Und es ist zumindest bemerkenswert, dass ab wann ist dann diese Information, die viele Leute hatten, dann quasi erstmals öffentlich geworden, als der Ball schon rollte in Köln. Also will jetzt nicht sagen, dass es da eine Absprache gegeben hat mit den Medien, aber zumindest war es so, keiner von denen, die es alle wussten, und das waren ja anscheinend wirklich viele, hat es am Samstagvormittag gesagt. Also wer weiß, wie diese Information den Weg zu den Medien gefunden hat, aber offen, oder man könnte annehmen, vielleicht in einer Art und Weise, dass derjenige, der die Information weitergegeben hat, gesagt hat, aber nicht vor dem Spiel, das soll nicht das Spiel beeinflussen, ab dann habt ihr freie Hand, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. ist natürlich höchst spekulativ.
Völlig. Ja, und der Zeitpunkt ist doch absolut unglücklich, oder? Also das habe ich echt auch noch nie mitbekommen, dass du wirst Meister und irgendwie eine Minute später, und es wirkte ja auch so in den Fernsehbildern, dass Bratzo so in dem Moment erst irgendwie davon erfährt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil das wäre zu verrückt. Aber trotzdem, selbst wenn das kurz davor erfährt oder so, einen Tag davor oder so, es ist, finde ich, einfach... Es hieß doch auch die ganze Zeit, diese Vorstandsvorsitzenden treffen sich erst, wenn die Saison vorbei ist, und dann wird darüber entschieden. Jetzt haben sie es doch wieder anders gemacht, die ganze Reihenfolge wurde geändert. Jetzt kam da doch wieder irgendwie so Chaos rein in einer Situation, wo du es eigentlich überhaupt nicht brauchst. Und auch für die Spieler irgendwie, du willst dich eigentlich gerade nur über die Meisterschaft freuen und dann kriegst du gleich ein Mikro vors Gesicht gehalten. Was sagen sie denn dazu, dass XY entlassen wurde? Also das, ja.
Es passt doch perfekt zu dieser Kacksaison. Also der FC Bayern gibt halt auf und neben dem Platz und auf dem Platz noch ein besseres Bild ab als neben dem Platz. Aber es ist halt einfach eine richtige Grottensaison, die eigentlich nicht mit der Meisterschaft hätte enden sollen. Das hätte auch quasi zu dem Drumherum gepasst. Jetzt hat sie da damit geendet. Ist auch wie, ey, wer am Schluss vorne ist, hat es ja auch verdient und so weiter und so fort. Und ich meine, wir müssen dann schon nochmal irgendwann über Jamal Musiala und seine Ballmitnahme sprechen, weil das ist einfach krass. Aber es passt halt zu allem, was wir in dieser Saison von den Bayern gesehen haben. Ich weiß nicht, Tobi, ob du es anders siehst.
Nee, genau das wollte ich, die Kerbe wollte ich auch schlagen, weil es ergibt ja durchaus Sinn, sich unabhängig von diesem letzten Spiel zusammenzusetzen. Also das ist ja, darf ja nicht sein, dass nachher dieses eine Spiel und dieser Meistertitel in der Bewertung irgendwas ändern. Weil darum geht es ja nicht. Es geht ja um Entwicklung. Es geht darum, dass die Bayern ihre schlechteste Saison seit 11 Jahren gespielt haben. Auch wenn man es wettbewerbsübergreifend betrachtet. Also das war wirklich eine sehr, sehr schwache Spielzeit und sehr viele Dinge, die langfristig dazu geführt haben. Und ja, es stimmt auch, wie du es gerade gesagt hast, Max, dass es natürlich zur Kommunikation in diesem Jahr passt, dass das in diesem Moment direkt nach dem Spiel herauskommt und dann auch so ein Stück weit auch die Meisterschaftsfeier überschattet, weil dann erstmal alle reden, oh ja gut, jetzt entlassen die beiden noch. So richtig wertig scheint der Titel für die nicht zu sein, wenn das sofort danach durchsickert.
Ja, oder sie haben selber nicht mehr damit gerechnet. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, kannst gerne noch was dazu sagen, weil ich, was natürlich an diesem Meistertitel gut ist, sind wir mal ehrlich, ist die Tatsache, dass jetzt die Bayern zum 11. Mal in Folge Meister sind. Und sie werden wahrscheinlich nach allen Dingen im nächsten Jahr zum 12. Mal Meister und dann zum 13. Mal, zum 14. Mal, zum 15. Mal. Und wenn jetzt der BVB Meister geworden wäre, dann hätte man das so ein bisschen drunter verstecken können, wie schwierig die Machtbalance in dieser Liga ist, um es mal positiv zu formulieren. Hm. Wie schwierig es geworden ist, überhaupt den FC Bayern zu schlagen. Dass der FC Bayern halt selbst, wenn halt eigentlich alles mies läuft, immer noch 71 Punkte holt. Das macht es natürlich für die Liga ganz, ganz schwierig. Und das hätte natürlich so manches Problem überdeckt, wenn man jetzt hier diese Dortmund-Meisterfeuer gehabt hätte, dann hätten die Bayern nächsten Jahr wieder einen Titel in Folge gehabt. Und jetzt hat man, das Elend kann man nicht verdecken, mit 11 Titeln in Folgen, von denen der 11. wirklich alles daran getan wurde, dass die Bayern ihn nicht holen. Weil das muss man auch sagen, die vergangenen Jahre haben die Bayern ja häufig sehr, sehr gut gearbeitet. Also du holst ja nicht 90 Punkte, indem du halt nur Pflaumen verpflichtest und dein Trainer nicht gut ist und du in der Saison den Trainer lässt. Nee, da hat man ja immer sehr, sehr gut gearbeitet. Und es ist ja auch bezeichnend, dass Coman dieses 1-0 heute schießt. So ein Spieler, wie du es ja auch im Rasenfunk genannt hast, Max, so das letzte Mal vielleicht, wo die Bayern so eine richtige Gelegenheit ergriffen haben. Also wo sie halt nicht einen großen Starfield haben, sondern eine Gelegenheit gesehen haben und ergriffen haben. Und der hat jetzt die Bayern zum Champions-League-Titel geschossen vor ein paar Jahren, hat sie jetzt zur Meisterschaft geschossen, auch mit diesem wichtigen Tor. Aber das machen sie ja gar nicht mehr, sondern sie machen ja wirklich Fehlentscheidung um Fehlentscheidung und trotzdem werden sie Meister. Und das zeigt ja nochmal einmal das Elend, in dem sich diese Liga befindet. Weil wenn die Bayern jetzt nächstes Jahr wieder besser arbeiten, dann wird es nicht mehr so knapp. Dann reichen die Dortmunder 71 Punkte eben nur dafür, dass wir sagen, ja, war eine okay Dortmunder Saison, sind halt wieder Zweiter geworden.
Ach, ich weiß nicht, ob ich da ganz so pessimistisch bin, weil ich habe schon die Hoffnung aus neutraler Sicht, dass beim BVB jetzt ein Feuer gelegt wurde. Dass das jetzt nicht eine Niederlage ist, die quasi für immer eine Niederlage bleibt, sondern ich weiß, dass das natürlich eine fromme Hoffnung ist, aber dass das eine Niederlage ist, aus der später mal irgendein Titel wird und die Spieler und Verantwortlichen danach sagen, an dem Nachmittag, da haben wir beschlossen, nächste Saison greifen wir voll an, wir werden uns nicht so verlieren im Moment, wir werden durchspielen bis zum letzten Spieltag und so weiter und so fort. Ich weiß, dass das natürlich auch die Situation nur marginal ändern würde, weil dann gewinnt halt das Team mit dem zweithöchsten Personaletat. Okay, das ist ja krass, hätte damit rechnen können. Aber irgendwie habe ich diese Hoffnung, wenn ich mir die Bilder angucke von Edin Terzic vor der gelben Wand, wenn ich mir angucke, wie überhaupt dieses Stadion mit den Spielern umgegangen ist. Ich meine, es ist plakativ und ich weiß, es wird nicht allen Bayern-Fans gerecht. Aber wie viele Tausend da das Stadion verlassen haben beim Stand von 1:3 gegen Rasenballsport Leipzig. Und jetzt haben wir im Grunde genau das Gegenteil in einem noch krasseren Moment in Dortmund erlebt. Der fußballromantische Teil in mir würde sich sehr wünschen, dass das halt auch mal belohnt wird. Und wie gesagt, nicht alle Bayern-Fans sind gegangen. Und es gibt auch, es gibt hier wie da, es gibt bei jedem Verein die richtig krassen Fans, die alles dafür geben würden und denen auch dieser Titel alles bedeutet. Ich will das nicht kleinreden, aber den Unterschied zwischen dem, was das eben für die einen bedeutet und für die anderen vielleicht dann doch nicht, der ist ja doch eigentlich sehr offensichtlich. Ich meine, ich bin hier gerade in München, denkt ihr, ich habe heute eine Rakete gesehen oder einen Böller gehört oder auch nur einen Fangesang? Ich meine, ich wohne hier in einem blauen Stadtteil, aber ich weiß, dass hier auch sehr viele Rote wohnen. Die kommen nämlich eigentlich genau zu solchen Momenten dann mal raus.
Kein Autokorso.
Nein, du hast nichts mitbekommen, das hier. Und es kann sein, dass irgendwo in der Stadt gefeiert wird, diesmal sogar. Aber nach der letzten Meisterschaft, die sie ja gegen Borussia Dortmund sogar noch eingefahren haben, da war ich dann wirklich auf der Leopold und so unterwegs, da wo halt quasi dann sowas stattfindet. Da war nichts, nada, niente. Die sind gerade gegen Dortmund Meister geworden und das war halt einfach egal. Und das ist schade einfach, weil so soll es ja auch nicht sein. Eine Meisterschaft soll doch was Tolles sein, auch für die, die sie gewinnen. Und damit meine ich jetzt nicht die Spieler, die freuen sich natürlich.
Ich weiß nicht, du hast ja gerade schon gesagt, ob es strukturell so viel für die Bundesliga besser ist, wenn jetzt das Team, das immer noch sehr, sehr viel mehr Geld hat als der Rest, Meister wird und eben nicht das Team, das sehr, 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 sehr viel mehr Geld hat als der Rest. Und ich bin auch sehr gespannt, wie Dortmund das jetzt zurücksteckt, um jetzt von dieser Bundesliga-Diskussion wegzukommen zu diesem Dortmund-Ding, weil sie natürlich in dieser Rückrunde hat Terzic sehr viele Schlüssel gefunden und er hat das ja auch geschafft, da eine sehr gut funktionierende Mannschaft zu bauen, taktisch, von der Mentalität her, aber auch vom Zusammenhalt innerhalb des Kaders. Aber die müssen jetzt natürlich schon wieder umbauen. Bellingham wird wahrscheinlich im Sommer dann gehen, war jetzt auch nicht mehr die treibende Kraft zuletzt, aber trotzdem, sie hatten auch in dieser Phase, in der es gut lief, Spiele, die nicht gut waren. Ich erinnere an Chelsea, ich erinnere an das Pokalaus gegen Leipzig, ich erinnere an das Spiel gegen Stuttgart. Also die haben jetzt auch keine überragende Saison gespielt. Und wenn die jetzt, die müssten nächstes Jahr eine bessere Saison spielen, wenn sie die Bayern schlagen wollen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und da bin ich sehr gespannt, ob Terzic das schafft, diese Mannschaft nochmal ein Stück weiter zu entwickeln und vor allen Dingen, wie Terzic mit Rückschlägen auch umgeht. Weil ich finde ja, das war so ein bisschen das Problem in der Hinrunde, dass sie eben sehr stark auf bestimmte Spieler gebaut haben. Klar, Haller, aber auch andere Spieler, die dann nicht sofort eingeschlagen haben und dann sehr lange gebraucht haben, um diesen Plan zu entwickeln, dass das funktioniert. Und der hat dann auch erst funktioniert, so richtig, als Haller ins Laufen gekommen ist. Da bin ich sehr gespannt, ob sie das im nächsten Jahr besser hinbekommen.
Ja, gerade auch viele Verletzungen. Aber ich meine, das hat auch jedes Team, muss man sagen. Eben,
das kann ja wieder passieren. Ja. Kann ja nächstes Jahr wieder sein, dass wichtige Spieler sich verletzen.
Ja, ist ein guter Punkt. Und dann kommt halt noch mit dazu, und dann, damit kommen wir dann ja quasi zu dem, was dann Bayern zum Meister gemacht hat. Die individuelle Klasse kannst du halt auch dem FC Bayern nicht nehmen. Also egal, wie schlecht die strukturell spielen, egal, wie schlecht die offensiv spielen, ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Nach dem 1:1 hatte der FC Bayern, und das 1:1 ist gefallen in der 81. Minute, also da waren noch mit Nachspielzeit 16 Minuten wurden dann noch gespielt. Bayern hatte 2 Schüsse. Und alle beiden Schüsse in der Aktion, die zum 2:1 geführt haben, der eine war nämlich von Leroy Sané und der zweite war dann das Ding von Musiala. Die hatten 2 Schüsse in dieser kompletten Zeit nach dem 1:1. Aber diejenigen, die die Schüsse dann machen, gut, Sané ist an der Schwebe gescheitert, ist auch ein sehr guter Torhüter, hat er nicht geschafft. Aber ich meine, dieses Ding von Musiala, das ist halt einfach, ich meine, Gnabry macht ja nichts Besonderes. Gnabry gibt ihm einfach, Musiala zeigt schon, bitte spiel mich an. Gnabry macht noch eine Körperbewegung und dann, okay, gut, hier hast du den Ball. Und Musiala klebt ihn sich quasi ans Bein, also muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig mit seinem Kleben, nicht, dass das LKA vorbeikommt, aber er nimmt ihn wirklich mit einer super Bewegung mit, es gibt keine Chance für den Gegenspieler daran zu kommen und dann ist der Schuss halt einfach unhaltbar. Der Schuss ist halt einfach genau der perfekte Schuss, den du in dem Moment machen musst, gezielt ins entfernte Eck, ins kleine Netz, unhaltbar und das ist halt eine individuelle Klasse, die ist auch schön, also bei allem, was ich jetzt irgendwie an Bayern gemeckert habe, das ist toll zu sehen, war ein tolles Tor und irgendwie für Jamal Musiala, diesen jungen Spieler, du hast ja auch schon gesagt, Tobi, hat seit dem 22. Spieltag nicht mehr getroffen, glaube ich. Also dem kann man es auch wirklich gönnen und das ist toll und was ganz Besonderes. Und das wirst du den Bayern ja auch nie nehmen können. dass die in diesen einzelnen Momenten immer wieder Spiele auf dem Feld haben, die einen besonderen Moment schaffen können. Und dann ist es vielleicht auch nicht Zufall, dass so viele besondere Momente in der Bundesliga-Geschichte halt mit dem FC Bayern zusammenhängen, weil sie halt die Spieler haben, die das auch machen können.
Ja, und die wechseln sich halt auch ab, finde ich. Also wenn man sich anschaut, Gnabry hatte sehr schwache Phasen, jetzt am Ende wieder gut gewesen. Sané hatte Spiele, wo man sich wirklich nur noch einen Kopf gefasst hat, wo der Chancen um Chancen vergeben hat. Aber dann, sowas wie heute, hätte ja auch wieder reingehen können. Und dann ist er der gefeierte Held. Also ich finde, die Breite im Kader mit Qualität ist ja durchaus da. Klar, es gibt auch Spieler, die gar nicht funktioniert haben. Mané beispielsweise. Aber grundsätzlich, wenn du so viel Geld hast, dann kaufst du sie dir halt ein. Und die Trefferquote ist relativ hoch, würde ich behaupten.
Welchen ironischen Wert hat es für euch noch, dass dann quasi der unsung Hero des Spiels Leon Goretzka war, der in der 71. Minute eingewechselt wurde und in der 85. wieder ausgewechselt wurde für Mathis Tell und Jamal Musiala, und zumindest Musiala war dann ja auch der Siegtorschütze. Ich fand, Tobi, das hat ja auch schon gezeigt, weißt du, Goretzka kommt für Gravenberg und Choupo-Moting für Coman. Es war dann, ich glaube, sie wollten dann auch mehr lange Bälle spielen. Ich konnte es nicht genau sehen, weil da war der Fokus eher auf Dortmund. Aber man hat gesehen, Tuchel wollte irgendwie einfach dieses 1:0 über die Zeit bringen. Und dann war es halt eher so ein Zufall, dass diese Chance zum 2:1 noch zustande kam.
Tuchel wollte das 1:1 über den...
Ne, das 1:0. Also er kam in
der... 1:0, ja, Entschuldigung. Ja, ich würde das jetzt auch nicht zu sehr aufbauschen, weil es einfach eine rein taktische Wechsel war. Sie haben auf Fünferkette umgestellt und haben dann natürlich wieder zurück umstellen müssen, weil sie gemerkt haben, oh shit, wir werden doch nicht Meister, indem wir uns einfach nur hinten reinstellen. Deswegen war da auch Goretzka das Opfer. Wobei, das ist jetzt auch wieder die interessante Komponente. Gibt ja auch Leute, die in München schon sagen, Goretzka, der ist ein Kandidat, den wir im Sommer vielleicht verkaufen möchten. Es hat vielleicht nicht die Entwicklung gehabt, die wir haben wollten. Und da wird sicherlich jetzt einiges in Tabula Rasa gemacht. Also da werden auch ein paar größere Namen, denke ich, jetzt im Sommer abgegeben. Bin gespannt, ob man für so Spieler wie Mané einen Markt findet oder ob man da dann auch bereit ist, sehr viele Verluste in Kauf zu nehmen. Ob dann auch so größere Spieler wie eben Goretzka oder Gnabry dann tatsächlich abgegeben werden. Aber da werden wir sicherlich viel erleben, weil, das hast du ja auch schon gesagt, klar, Einzelmoment, okay, und Musiala nimmt das Ding und ist natürlich auch der herausragende Spieler der Mannschaft in Topform. Aber der Junge ist, wie alt ist er jetzt, 20? Also ja. ist ja auch kann ja eigentlich nicht sein, dass so ein Spieler das dann machen muss, wenn du um dich herum noch andere Spieler hast. Das zeigt dann ja auch einiges schon, wie stark Musiala diese Mannschaft gerade in der Hinrunde und dann auch jetzt in diesem Spiel retten musste. Und da wird es sicherlich Umwälzungen geben.
Das war ja eh auch ein Thema, also wer übernimmt Verantwortung, auch einfach mal einen Abschluss zu suchen und offensiv. Das, finde ich, war ein Thema, das durch die ganze Saison der Bayern gegangen ist. Und Spieler, von denen man es eigentlich erwartet hat, haben es nicht gemacht. Deswegen finde ich es eigentlich sehr sinnbildlich, dass Musiala dann am Ende die Meisterschaft klar macht.
Ja, und gleichzeitig gewinnt man ja über ein Torverhältnis, für das wesentlich noch Julian Nagelsmann verantwortlich war. Also ich finde, es ist schon auch, das muss man jetzt nicht überstrapazieren, weil Tuchel hatte wenig Zeit und so weiter. Aber es ist schon interessant, dass Julian Nagelsmann dafür entlassen wurde, dass man in Andeutungen erahnen konnte, bei Bayern läuft es nicht gut. Und es danach aber eigentlich erst so richtig schlecht gelaufen ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und das, finde ich, ist dann schon auch noch so eine weitere Stilblüte dieser Bayern-Saison, dass von den 92 Toren, logischerweise, natürlich, Nagelsmann hatte mehr Spiele, aber ich weiß nicht, Tobi, ob du dir vorstellen hättest können, dass Nagelsmann so ein Spiel in Köln auch so angeht wie jetzt Tuchel, der das halt pragmatisch gemacht hat aus Gründen, aber das wäre ja nicht sein Stil gewesen, gar nicht.
Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das wird auch das Größte, was wäre, wenn, der jüngeren Bundesliga-Vergangenheit sein. Was wäre, wenn Nagelsmann diese Mannschaft behalten hätte, wenn sie weiter hätten machen dürfen? Ich glaube, dass die Ausbeute nicht unbedingt schlechter gewesen wäre als das, was sie jetzt erhalten haben. Und auch da sind wir jetzt wieder im emotionalen, mentalen Bereich. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass der in irgendeiner Form Ruck durch diese Mannschaft gegangen ist nach der Entlassung. Im Gegenteil, sie haben ein paar gute Spiele gemacht. Sie hatten sich defensiv ein bisschen stabilisiert in ein paar Spielen. Bis zum Leipzig-Spiel hatten sie gerade, was die Expected Goals, die sie zulassen, sehr zugelegt im Vergleich zu Nagelsmann, aber eben offensiv dann nicht mehr diesen Output gehabt. Nagelsmann hätte da ganz anders spielen lassen, das ist völlig klar.
Blickst du, Tiziana, jetzt nach rückblickend anders auf diese Entlassung und das, was da passiert ist beim FC Bayern?
Ich fand die schon damals total seltsam und fehl am Platz und überhastet. Aber das haben wir ja vorhin schon besprochen, auch mit Bratzo und mit Kahn, ist es jetzt, bei denen sehe ich es deutlich logischer, also die Schritte, dass man sich von ihnen trennt, finde ich deutlich logischer als von Nagelsmann, aber rein qualitativ, ja, die Bayern hatten jetzt keine grandiose Saison bis dahin gespielt, aber die war okay und man hätte drauf aufbauen können und du hast so viel Unruhe reingebracht an einem Zeitpunkt, der maximal ungünstig war mit der Champions League, die noch vor der Brust war, die waren glaube ich ja noch in drei genau. Turnieren, also Pokal ja auch noch und das hat keinem was gebracht, also ja, aber habt ihr ja schon gesagt, also was wäre werden, das können wir jetzt ewig so weiterspinnen.
Ja, es muss halt auf jeden Fall klar sein, Julian Nagelsmann hat halt einen großen Anteil an dieser Meisterschaft. Ich meine, niemand würde dem widersprechen, aber es geht halt schnell unter. Und was halt dann so das Ganze drumherum angeht, zu eben Entlassung jetzt von Salihamidžić und Kahn, da wollte ich noch eine Anmerkung machen, einfach weil ich glaube, dass es da einen Verknüpfungspunkt gibt. Ich habe mich ja sehr ausführlich rein recherchiert in die Investorensache mit der DFL und die DFL hat ja immer noch eine Interimsgeschäftsführung mit Axel Hellmann und Oliver Leki und bis zum Juli soll es einen neuen DFL-Geschäftsführer geben. Und ich habe aus mehreren Quellen gehört, dass es zumindest sehr wahrscheinlich war, dass Jan-Christian Dresen DFL-Chef wird und eben dann auch Geschäftsführer in der neu zu gründenden Media Co., wo dann eben auch der Investor mit drin gewesen wäre und wo es um diese TV-Rechtevermarktung gegangen wäre. Und ich habe damals schon mit Menschen, als ich dann geschrieben habe und gesprochen habe, nach der Ablehnung eben, dass das nicht zustande kommt, da habe ich noch zu jemandem gesagt, ich glaube, für Oliver Kahn ist das gar keine gute Nachricht, denn ich glaube, jetzt ist dieser Job A für Jan-Christian Dresen nicht mehr so interessant, weil er nicht diese Doppelfunktion hat und da könnte man ja richtig auch gestalten, den deutschen Fußball und B, vielleicht wäre dann auch jemand, der vom FC Bayern kommt, nicht mehr das richtige Signal an der Spitze der DFL. Dann hat kurz danach Bernd Reichert abgesagt, angeblich soll das ein Kandidat von Aki Watzke gewesen sein und Bernd Reichert, der ja mit A22 oder A22, keine Ahnung, ob sie sich wie die sich nennen, aber der will ja eine Super League etablieren, der hat abgesagt und wer weiß, und dann wissen wir quasi, die Aufsichtsratssitzung wurde verschoben, damit sie eben extra nicht vor dem Saisonfinale stattfindet und man da keine Unruhe reinbringt. Und dann hat man ja offenbar jetzt eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung gemacht und hat das dann beschlossen. Und das muss ja irgendwann Donnerstag, Freitag gewesen sein, denn wenn am Freitag die ersten Gerüchte hier in München rumgehen und bei der Geschwindigkeit, mit der Gerüchte rumgehen aktuell beim FC Bayern, kann man davon ausgehen, sie haben es am Freitag beschlossen und 5 Minuten später wusste es der Erste schon wieder und dann hat es angefangen zu wandern. Und das muss alles überhaupt nicht miteinander zusammenhängen. Ich glaube, es steht aber so in der Chronologie zumindest, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir in 5, 6, 7 Jahren vielleicht dann mal drauf zurückschauen und sagen, ah, okay, so lief das alles. Und das würde aber auch bedeuten, dass sie sehr wahrscheinlich schon eigentlich Pläne haben müssten, wer jetzt dann Sportdirektor werden sollte. Weil warum beide sofort austauschen, wenn du da nicht schon, wenn Dresen nicht wüsste, mit wem er zusammenarbeiten soll?
Heute ist ja der Name Markus Krösche schon gefallen bei Sky.
Ja gut, aber den hat Lothar Matthäus genannt. Nein, das meine ich jetzt nicht böse. Lothar Matthäus, finde ich, hat sich als Experte total gemacht. Ich höre ihm inzwischen sehr gerne zu. Aber der nennt immer Leute aus dem Rasenballkosmos als erste Option. Also bei Trainern sagt er immer Jeißle oder irgendwie so. Und bei, also deswegen.
Ich habe mich halt gefragt in dem Moment, wären die Frankfurter überhaupt so traurig? Also gerade fanseitig, wenn Krösche den Verein verlassen sollte. Aber
Glasner wird wieder bleiben. Nee, wobei angeblich verstehen sie sicher besser, als es nach außen hin.
Dann können sie den Kolo Muani-Transfer gleich 1A eintüten. Gibt Spieler und Sportdirektor zusammen.
Ja, wir werden es sehen. Vielleicht wird morgen auf der großen Meisterfeier, das ist ja quasi, also so wird, glaube ich, auch diese Meisterschaft erinnert werden. Also nicht nur eben dieses Tor von Musiala und eben dieses Ganze mit Dortmund, dass es zeitgleich war, sondern dass am Tag, an dem dann auch die Meisterschaft gefeiert werden soll, am Vormittag eine Pressekonferenz stattfindet, in der man dann erklärt, warum man das jetzt eigentlich alles macht und was Jan-Christian Dresen so vorhat, der jetzt auch eine langfristige Lösung sein soll. Das war auch so etwas, was ich gehört habe hier in München, dass er sich das nur vorstellen konnte, letztlich beim FC Bayern zu bleiben. Sein Abschied war ja eigentlich schon beschlossen. Er arbeitet gerade seinen Nachfolger als Finanzvorstand ein und hätte dann eben eigentlich, nach dem, was ich gehört habe bei der DFL, den nächsten Job angenommen. Dass er jetzt beim FC Bayern bleibt, das soll auch damit zusammenhängen, dass das eine langfristige Lösung sein soll, dass es jetzt eben eine Abkehr davon ist, dass ein ehemaliger Fußballspieler eine wichtige Position haben muss. Naja, das werden sie alles morgen bekannt geben und dann werden sie ja vielleicht mit den Bayern-Frauen zusammen, wenn die es schaffen, am letzten Spieltag ihr Heimspiel zu gewinnen, aber das ist ja noch nie vorgekommen in der Geschichte des Fußballs, dass es jemand nicht schafft und dann damit eine Meisterschaft verliert, dann würden die Bayern-Frauen auch Meisterinnen werden und könnten zusammen mit den Männern feiern auf dem Marienplatz. Gibt's noch was, Tobi, was wir noch ansprechen müssen zu diesem, ja, Finale?
Die MVPs fehlen uns, glaube ich, noch, oder? Möchtest du jetzt für jedes Team küren? Weil ich glaube, das hattest du uns ja versprochen. Und da bin ich sehr gespannt, was die Zuschauerinnen und Zuschauer da gesagt haben, ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Also ich sag mal so, ich glaube, wenn wir jetzt nach dem 34. Spieltag nochmal abstimmen würden beim FC Bayern, dann glaube ich, wäre das Ergebnis nochmal ein bisschen anderes geworden. Wen würdet ihr denn tippen als MVP, Tiziana, für die Bayern-Saison?
Bei welchem Team denn jetzt? Bei den Bayern? Oder? Muss ich jetzt mal kurz überlegen, wen würde ich als MVP? De Ligt?
Okay, Tobi?
Hätte ich jetzt auch für mich persönlich gesagt. Weiß nicht, ob das dann vielleicht als Abwehrspieler nicht genug Glamour, aber ich hätte auch De Ligt gesagt.
Das ist stark. Ihr seid einfach echte ExpertInnen. 44% haben Matthijs De Ligt zu ihrem Spieler der Saison gewählt. Ganz interessant. Ich habe das Ganze ja auch schon mal zur Hinrunde gemacht. Da wurde damals mit 78%, das war eines der deutlichsten Ergebnisse, damals Jamal Musiala MVP der Hinrunde. Der ist jetzt dann auf Rang 2 gelandet mit 22,6% der Stimmen und Joshua Kimmich dann schon 9,0% der Stimmen. Ich vermute, Musiala hätte ein paar Prozentpunkte mehr bekommen jetzt im Nachhinein, glaube ich, weil er war eben in der Hinrunde stark. Und aber Matthijs De Ligt, der MVP des FC Bayern. Dann schauen wir auf Borussia Dortmund. Tobi, magst du da einen Tipp abgeben, wer MVP ist?
Ja, ich weiß nicht, ob der Alea so, die auch durch die emotionale Komponente sehr weit vorne gelandet ist. Ich hätte jetzt geglaubt, ja.
Tiziana?
Ja, ich würde auch Alea sagen.
Ja, ganz so emotional sind die Dortmund-Fans dann doch nicht. Es ist wie schon in der Hinrunde Jude Bellingham geworden. Aber was sich da verschoben hat, sieht man an seinen Prozentzahlen. In der Hinrunde 72% für Jude Bellingham. In der Rückrunde jetzt 40% für Jude Bellingham. Und das ist eben nicht, weil er so viel schlechter geworden wäre, sondern andere, glaube ich, haben sich auch nach vorne gespielt. Ganz interessant, Julian Brandt, der hat in der Hinrunde kaum eine Vorrunde gespielt, ist mit 20% Zweiter geworden. Und Sebastian Haller, der ebenfalls in der Hinrunde logischerweise noch keine so große Rolle gespielt hat, ist mit 15% der Stimmen Dritter geworden. Das sind die MVPs dort. Und dann schauen wir noch kurz, was wir beim 1. FC Köln und beim 1. FSV Mainz 05 haben. Ich lasse euch jetzt nicht die ganze Zeit raten. Ist ja auch ein bisschen undankbar. Bei Mainz 05 ist es sehr eng gewesen zwischen zwei Spielern. Am Ende 29,6% für Karim Onisivo als MVP. Ganz kurz dahinter Ludovic Ajorg, der es ja geschafft hat, gesperrt zu sein, gelb gesperrt zu sein in diesem letzten Spiel. Leandro Barrero ist da Dritter geworden. Das fand ich interessant, weil der hat in der Hinrunde noch keine so große Rolle gespielt, aber hat ja auch eine sehr gute Rückrunde gespielt. Trotzdem bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob das jetzt nicht vielleicht Rückrunden-MVPs sind. Ich weiß es nicht so ganz.
Die Zeit vor der WM ist schon sehr lange her.
Also ja.
Mir auch schon aufgefallen, jetzt so beim Thema der Saison, dass ich für mich versuche zu basteln, ist sehr schwer, das dann zu werden. De Ligt zum Beispiel war ja auch vor der WM nicht gut und hat bei der WM dann auch keine Rolle gespielt, weil er verletzt und außer Form war.
Mhm.
Das ist total vergessen jetzt so im Nachhinein.
Ja, stimmt. Hast du einen sehr guten Punkt. Und dann kommen wir zum 1. FC Köln. Da hatten wir in der Hinrunde natürlich Jonas Hector. Allerdings war das sehr gleich verteilt mit Florian Kainz und Elias Skiri. Und was soll ich jetzt sagen? Elias Skiri ist vorbeigezogen an Jonas Hector. 48% der Stimmen. Dann Jonas Hector auf Rang 2 und Florian Kainz auf Rang 3. Da hat sich also nur die Reihenfolge verändert bei den drei Spielern. Ich denke, ich habe euch jetzt nicken sehen. Da sind wir alle mit einverstanden. Wäre auch egal, wenn wir es nicht wären. Auf jeden Fall vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr da so mitgemacht habt. Denn das ist für uns dann schon interessant, finde ich, so auf die Saison zurückzublicken. Und ich glaube vor allem, also dass sowohl das Segment, was wir gerade besprochen haben, als auch so manches, was jetzt noch kommt, das könnte sowas sein, was man sich auch gerne nochmal in 1, 2, 3, 4 Jahren anhört und sich nochmal zurückversetzt. In diesen Sommer 2023, der ganz lange kein Sommer war und der dann aber immerhin spannend wurde in der Liga. Und spannend war es ja auch im Abstiegskampf. Und damit wechseln wir jetzt endlich das Thema und blicken mal auf die Teams, die sich retten mussten oder retten wollten. Und da müssen wir dann, das haben wir nämlich gerade auch ausgelassen, müssen wir dann auch mal auf unsere Tabellentipps von vor der Saison blicken. Denn ich möchte hiermit öffentlich zu Kreuze kriechen und sagen, ja, lieber VfL Bochum, ich, sowie auch Tobias Escher, als auch damals Lena Kassel, als auch die Hörerinnen und Hörer, das möchte ich nicht komplett unerwähnt lassen, es waren auch irgendwie über 1000, die abgestimmt haben. Wir alle haben den VfL krass unterschätzt, wir alle haben ihn auf Tabellenplatz 18 getippt und das war falsch, denn der VfL, Tobi, ist mit einem 3:0 zu Hause gegen Leverkusen, gegen ein Leverkusen, das nach einer roten Karte gegen Amin Adli in der 8. Minute, ab der 8. Minute schon in Unterzahl spielen musste. Damit hat sich der VfL gerettet, ist direkt in der Liga geblieben, wie schon im letzten Jahr. Warum können wir zwei nicht die Qualität des VfL Bochum anerkennen? Was ist los mit uns?
Ich glaube, das hat ja gar nichts mit Qualität anerkennen zu tun, sondern das war ja vor der Saison eine sehr realistische Einschätzung. Ich glaube, auch selbst die Bochum-Fans sind uns da nicht allzu böse, dass wir das getippt haben. Weil sie das Team stellen, das finanziell am schlechtesten dasteht in der Liga. Sie hatten ja auch sehr stark zu kämpfen im Verlauf der Saison und haben auch immer wieder so ein Auf und Ab gehabt. Also es ist gar nicht so, dass sie jetzt ja souverän die Klasse gehalten hätten. Aber ich finde, dieses letzte Spiel hat nochmal gezeigt, diese Qualität dieser Mannschaft. Weil das, was mir am VfL Bochum in dieser Saison so imponiert hat, ist die Tatsache, dass sie nach jedem Spiel, wo es halt so nicht ganz so gut lief oder schlecht lief, nach jedem Down kam wieder so ein Hoch. Also die hatten eine extreme Spannbreite in den Leistungen, haben extrem unterschiedliche Spiele auch gezeigt. Mal haben sie sich da völlig abkochen lassen vom Gegner, haben auch überhaupt nichts gegengeworfen. Pressingpläne gingen komplett schief. Und dann gab es dann wiederum Spiele, wo dann plötzlich alles aufging und wo sie dann jeden Zweikampf gewonnen haben. Also das war so ein komplettes Bad der Gefühle, wie man so schön sagt. Aber am Ende hat es genügt. Die Spiele, die sie gut gemacht haben, haben sie wirklich gut gemacht und jetzt auch gegen Leverkusen eine sehr, sehr starke Leistung und sich damit zur Wehr gesetzt gegen all die Pessimisten wie uns, die ihnen vor der Saison nichts zugetraut haben.
Ja, Tiziane, und unter anderem ja auch gegen den FC Augsburg gewonnen vor 2 Wochen. Also man muss sagen, die letzten 3 Spiele alle ungeschlagen und 7 der am Ende 35 Punkte hat Bochum jetzt im Saisonendspurt geholt.
Mhm. Ja, auch Bochum, totgesagte Leben länger, gibt's doch diesen Spruch. Weiß ich noch, dass schon zu mehreren Zeitpunkten in der Saison Leute gesagt haben, okay, Bochum ist weg, vergiss es. Die machen das nicht mehr. Und immer wieder kamen sie raus aus diesem Loch und man muss auch sagen, haben ja auch gute Transfers da noch getätigt, mit Schlotterbeck beispielsweise. Also waren ja auch nicht ganz untätig und der hat ja maßgeblich auch dazu beigetragen, dass man jetzt die Klasse hält. Asano, wenn der die ganze Saison fit gewesen wäre, ich finde, das ist so ein geiler Spieler, hat man heute auch wieder gesehen in diesem letzten Spiel, macht ein eigenes Tor, macht eine Vorlage. Also du hast halt dann doch irgendwie so auch wieder individuelle Klasse, natürlich nicht auf dem Niveau der Bayern, aber Spieler, die halt, wenn sie spielen, einen krassen Unterschied machen. Wie gesagt, Schlotterbeck, Asano gehören da für mich auf jeden Fall dazu. Und dann hast du aber trotzdem auch noch diesen Teamgeist, diese Mentalitäts, ja, dieses fast wie so ein Mentalitätsmonster. Das, was Bochum in den letzten Wochen gezeigt hat, wie die reingegangen sind in jeden Zweikampf, das hätte ich mir sehr oft auch bei Augsburg gewünscht, nur bei Augsburg gab es das nicht, da sprechen wir später nochmal dazu. Aber ja, also ich ziehe da absolut meinen Hut davor, was die geleistet haben.
Ich finde auch, die haben so eine ganz wichtige zentrale Achse, die sie auch über die Saison gerettet hat, so ein Stück weit. Wenn die nämlich in Form waren und dann gut gespielt haben, dann hat das schon einen Unterschied gemacht, finde ich. Das war Audetz in der Abwehr, der da teilweise wirklich gute Leistung gezeigt hat. Das war natürlich Lucia als Kopf der Mannschaft, der eigentlich auch von der Dynamik her und auch von dem, was er fußballerisch anbietet, jetzt ja gar nicht oberste Bundesliga-Klasse ist und natürlich auch eigentlich zu alt ist für das, was von ihm verlangt wird. Aber ich finde, das hat schon immer einen Unterschied gemacht, ob er auf dem Platz war als ordnende Hand, auch als jemand, der die Mitspieler antreibt. Ich habe es ja einmal live gesehen in Bremen, wo er gesperrt gefehlt hat. Das war schon beim Aufwärmen, hattest du das Gefühl, dass das Kraut und Rüben war und dass da irgendwie der Typ einfach fehlt, der beim Aufwärmen vorangeht und sagt, so Leute, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Und das ist, glaube ich, Lucia bei dieser Mannschaft. Und dann noch ein Stöger, der, ich glaube, dieses gewisse Etwas reinbringt, was du auch brauchst, der halt dafür sorgt, dass Bochum nicht nur diese Kämpfer-Pressing- Mentalitätstruppe ist, sondern dass sie auch so einen fußballerischen Moment anzubieten haben. Und vorne dann drin Hofmann ist, glaube ich, auch sehr wichtig als Typ, der Verteidiger bindet, der für Gefahr sorgt, der dann auch so ein Stück weit Entlastung schafft für Asano und Antwi Adjei. Und das hat jetzt in diesem letzten Spiel, hat diese zentrale Achse nochmal sehr gut funktioniert. Ja, also absolut berechtigt, dass sie das geschafft haben.
Und der 12. Mann, finde ich, ist in Bochum, spielt da auf jeden Fall auch eine große Rolle. Also Stadion an der Castropper ist schon geil. Also das kommt auch durch den Fernseher gut durch und ich glaube, das ist vor Ort echt, darf man nicht unterschätzen. Habe auch vorhin Bilder noch gesehen, wie sie den Trainer dann gefeiert haben und gefordert haben, dass er jetzt endlich rauskommt. Das macht schon echt Laune. Deswegen freut es mich auch sehr, dass sie die Klasse halten konnten.
Also sind auf Rang 9 in der Heimtabelle.
Das wollte ich als Quiz machen. Da nimmt das mir einfach weg. Ja, genau. Sie haben 26 ihrer 35 Punkte zu Hause geholt. Und ich war vor Ort beim 0-7 gegen den FC Bayern und das war einfach fantastisch. Also wie da durchgehend supportet wurde, auch trotz der hohen Niederlage. Und das macht es dann vielleicht auch einfacher, von diesen Rückschlägen zurückzukommen, dass du weißt, du musst schon sehr viel nicht aufs Feld bringen, dass du auch mal vom Publikum, zumindest zu Hause eben, dafür kritisiert wirst. Vielleicht gibt es den Spielern dann auch so eine Sicherheit.
Und ich glaube auch, dass der Klassenhalt in diesem Jahr nochmal besonders wichtig ist, um jetzt nochmal dieses emotional reinzubringen. Weil du kommst halt als Bochum in diese Saison rein, gehst halt wirklich als absoluter Underdog-Außenseiter da rein, mit Schalke und Werder, zwei Aufsteiger, die eigentlich fest zur Bundesliga gehören. Du bist eigentlich, wenn du auf diese Tabelle guckst, die Mannschaft, die, wo man als jüngerer Bundesliga-Fan sagt, Bochum, ist das wirklich erste Liga? Klar, wie alte Hasen, sie sagen dann, ja, nee, na klar, Bochum erste Liga, aber wenn du halt jetzt in den letzten 10 Jahren zur Bundesliga kommen bist, dann ist das für dich kein natürlicher Bundesligist. Und jetzt hast du halt noch dir ein Jahr geschenkt selber, wo du vielleicht mit Darmstadt, wo du garantiert mit Darmstadt, vielleicht auch mit Heidenheim konkurrierst. Und dann bist du halt eben nicht mehr die kleine Wurst, sondern hast dann eben die realistische Chance, zwei unter dir zu lassen und dann noch ein viertes Jahr ranzuhängen. Und mit jedem halt dieser Jahre bist du halt mehr dran, dich zu etablieren in dieser Bundesliga. Weil halt irgendwann auch diese TV-Tabelle, der ja relativ brutal ist und die Zweitliga-Jahre so schlecht gewichtet, wenn du, glaube ich, 5 Jahre am Stück bist, dann werden die ja nicht mehr gewichtet. Das zählen nur die letzten 5 Jahre rein. Und dann hast du halt die Chance, eben so einen Augsburg, Mainz, Freiburg, jetzt nicht gerade, die sind jetzt noch durch nur 3 Stufen drüber, aber so einen Weg zu gehen und dich zu etablieren in der Liga. Also Bochum, die können jetzt so richtig feiern, haben sie auch schon getan, habe ich auch schon auf Social Media gesehen, wie sie dann in der Pressekonferenz mit Letsch da die Fans gehalten haben. Das waren schon schöne Bilder.
Ja, und wer da noch ein bisschen mehr zuhören will und nicht auf den Royal warten möchte, der kann die Schlusskonferenz vom 32. Spieltag sich anhören. Da haben wir einen Schwerpunkt auf Schalke und auf Bochum gelegt, wo wir eben auch nochmal drüber geredet haben, was da auch Thomas Letsch verändert hat. Er kam ja für Thomas Reis, der ja gar keinen Erfolg mehr hatte bei Bochum. Und gleichzeitig haben wir aber im Schalke-Segment dann auch besprochen, was Thomas Reis eigentlich so ganz gut gemacht hat bei Schalke 04. Also das möchte ich euch nochmal empfehlen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dieses Bild von dem Vater, der seinen Jungen ganz fest umarmt hat und nur lachen musste vor Freude die ganze Zeit. Ach, waren einfach schöne Bilder aus Bochum und es tut mir sehr leid, liebe Fans, dass ich euch unterschätzt habe.
Was wir vielleicht auch noch erwähnen müssen, ist, dass natürlich heute beim Spiel gegen Leverkusen hatten sie halt auch das gewisse Quäntchen Glück, dass so früh diese rote Karte gab und du dann halt eigentlich fast das ganze Spiel gegen 10 Mann spielst. Das hat ja auch eine Rolle gespielt.
Ja, meine These ist tatsächlich, dass Adli keinen Bock hat, nächstes Jahr Europa League zu spielen. Dass der eigentlich sich gesagt hat, ja, Europa League, das ist nicht so attraktiv, dann noch die Donnerstage immer irgendwo in, was weiß ich, Genua oder in Brüssel oder Gent verbringen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Weil anders ist diese Aktion nicht zu erklären, dass du in der 8. Minute so ausrastest und bei einem handelsüblichen Trikotzupfer durch Heinz war es ja, glaube ich, so ausrastest, habe ich kein Verständnis für.
Ja, gut, aber andererseits, ob das wirklich der Spieler eines Teams macht, der gerade ein Halbfinale gegen die Roma verloren hat in der Europa League, ob man dann nicht wirklich sich denkt, ah komm, nächstes Jahr packen wir uns den Wettbewerb. Ich meine, bei Leverkusen, da kamen natürlich noch mehrere Dinge zusammen. Es fing ja schon damit an, dass Leverkusen mit einer Viererkette spielen musste, weil Hincapié ja schon rot gesehen hatte. Also auch da haben wir eine Undiszipliniertheit am letzten Spieltag. Das war ja auch die letzte Aktion, dieses schlimme Foul, für das er dann auch zu Recht rot gesehen hat. Und da hat man schon mal mit einer Viererkette begonnen und hatte ja aber dennoch erstmal gute Chancen. Also in der ersten und in der 2. Minute, glaube ich, schon 3 Schüsse insgesamt dann für Leverkusen. Was man aber halt wirklich deutlich gesehen hat, auch schon bei 11 gegen 11, war, Viererkette haben die jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Also ich habe es mir dann bei den Toren aufgeschrieben, gut, da waren sie dann eben auch schon zu 10, aber beim 1-0 habe ich mir aufgeschrieben, die Flanke von Asano ist super, aber warum ist Förster da so frei? Und beim 2-0 von Asano habe ich mir aufgeschrieben, die Ecke von Stöger ist super, aber warum ist Asano da so frei? Also mehrmals war es einfach, dass Leute keinen Gegenspieler zugeordnet hatten oder der Gegenspieler einfach nicht da war. Ich glaube, das kam auch noch mit dazu, mit der Unterlegenheit. Plus Wirtz muss halt eigentlich auf Frimpong querlegen in der 50. Minute, dann steht es 1-2. Also er ist eigentlich nach einem Fehler von Bochum, hätte da Leverkusen rankommen können in Unterzahl. Sowas kann auch dann nochmal die Luft rausziehen aus so einem Spiel. Also das alles hat dann zusammen dazu geführt, dass Leverkusen da verloren hat. Aber es ist ja am Ende nichts passiert. Das hat einfach, Tobi, Leverkusen hat es einfach gewusst. Die haben einfach voll auf Hertha gesetzt. Und wer wäre nicht zufrieden aus der Saison rausgegangen, der in dieser Saison voll auf Hertha gesetzt hätte?
Ja, das stimmt. Kannst du dir auch da auch nicht mehr anders erklären. Also Leverkusen, das hatten wir aber auch schon, beziehungsweise wurde ja auch im Rasenfunk schon genannt, der ist die Saison jetzt so ein bisschen ausgeklungen. Weil das hast du auch schon gemerkt jetzt in der Rückrunde, das war sehr, sehr viel. Und dann lag dann vielleicht auch der Fokus so ein bisschen auf der Europa League. Du hast in der Bundesliga eben nicht mehr diese Tempovorstöße gehabt, die du lange Zeit hattest, wo du das Gefühl hattest, ja, diese Mannschaft ist halt mit so einem Tempo gesegnet, die kann jeden Gegner ärgern. Das war jetzt natürlich glücklich, dass sie das noch geschafft haben. Aber im Endeffekt, wenn man das auf die ganze Saison betrachtet, finde ich auch verdient, dass Leverkusen doch noch diese Europa League geholt hat, weil sie eben erstens in der Europa League tatsächlich Leistung gezeigt haben und man deswegen so ein bisschen positiv vorausblickt auf das kommende Jahr, also keine Mannschaft, die das jetzt komplett abschenkt, und zweitens auch so einen Zwischensport geschafft haben und da wirklich so eine starke Mannschaft war, dass sie da gewisse in einer Saisonphase zumindest eine Konstanz drin hatten, die eben in Wolfsburg nicht da war. Und Wolfsburg, ja gut, die hatten es in der eigenen Hand.
Ich habe noch zwei überraschende Statistiken zu Leverkusen, mit denen man nicht gerechnet hätte. Passquote Leverkusen in der zweiten Hälfte 62%. Insgesamt eine Passquote von 65%. Ein von Xavi Alonso trainiertes Team. Natürlich in Unterzahl, aber dennoch sehr hart. Und Leverkusen hat mehr lange Bälle gespielt als der VfL Bochum. Dass man das erleben würde. Dieser 34. Spieltag, ja.
Die rote Karte macht es natürlich auch möglich, muss man fairerweise sagen.
Tobi, nimm mir das jetzt nicht. Ja. Also, Bochum bleibt drin, Rang 14, 35 Punkte. Leverkusen bleibt in der Europa League oder Conference League, je nach Ausgang des DFB-Pokal-Finalspiels. Und bleibt bei 50 Punkten stehen, hat aber die bessere Tordifferenz als Eintracht Frankfurt, über die wir gleich noch sprechen wollen. Schauen wir noch auf die MVPs. Tobi, dein Tipp für den MVP des VfL Bochum?
Sie haben ja nicht nur Bochum-Fans abgestimmt, sondern konnte ja jeder quasi abstimmen, ja, oder? Oh, dann wird es schwierig. Dann kann ich da, glaube ich, keine genaue Prognose geben. Sonst hätte ich, glaube ich, Lucia gesagt als von Fans. Ich persönlich würde ja Stöger sagen. Ich bin da gespannt.
Tiziana, hast du einen Favoriten?
Ich würde jetzt einfach mal Sano sagen, aber aus persönlicher Sympathie.
Okay, also es ist tatsächlich Anthony Lucia geworden mit 34% der Stimmen. In der Hinrunde war es noch Manuel Riemann, Kevin Stöger und Anthony Lucia. Und hier ist es jetzt wie bei Mainz, es hat sich einfach nur die Reihenfolge gedreht. Lucia ist jetzt auf 1, 34%, Manuel Riemann auf 2, 22%, Kevin Stöger auf 3 mit 14%. Und dann haben wir noch Leverkusen. Wer könnte da MVP geworden sein, Tiziana? Wer wäre deiner?
Ich schwanke zwischen Wirtz und Frimpong, aber nachdem Wirtz so lange verletzt war, würde ich jetzt einfach mal sagen Frimpong.
Ihr habt einfach Ahnung. Das ist exakt richtig. Wie schon in der Hinrunde, Jeremy Frimpong mit fast dem gleichen Ergebnis ist Erster geworden. In der Hinrunde war dann Moussa Diaby Zweiter. Das ist er in der Rückrunde auch geworden. Und das Einzige, was sich verändert hat, in der Hinrunde noch Robert Andrich auf Rang 3 und jetzt ist es eben Florian Wirtz. Auf Rang 3, also bei Leverkusen keine große Fluktuation. Und das sind die MVPs dieser beiden Teams. Also VfL Bochum auf Rang 14, auf Rang 15, gerade noch vor der Relegation geblieben, ist der FC Augsburg. Und es hing am Ende am VfB Stuttgart. Hätte der VfB Stuttgart ein Tor mehr erzielt, dann wäre es die Relegation geworden für einen FCA, der Tiziana ja schon halbwegs gesichert aussah nach dem Sieg gegen Union, beziehungsweise eigentlich gab es schon mehrere Momente, wo man dachte, naja, jetzt haben sie es halt mal wieder geschafft. Dieses Spiel in Gladbach, du hast es genau verfolgt, weil du ja auch eine Nähe zum FCA hast. Es war grausig, oder?
Es war grausig. Es war wirklich grausig und ich habe es mir auch nur im Einzelspiel, glaube ich, 10 Minuten gegeben, weil ich dann mir gedacht habe, okay, ich vergeude jetzt nicht meine Zeit damit. Also auf Seiten der Gladbacher war es gar nicht so grausig, aber als Augsburger, nee. Also vielleicht sogar das schlechteste Spiel, das sie in der Rückrunde gezeigt haben. Ich erinnere mich, ich war in der Hinrunde im letzten Spiel gegen Bochum zu Hause. Es war, glaube ich, ein ich weiß es gar nicht, war es ein 0-0 oder so. Es war, also das war der Tiefpunkt der Hinrunde. Ich würde sagen, heute war der Tiefpunkt der Rückrunde.
Zu einem schlechten Zeitpunkt. Also da habe ich ein paar Zahlen rausgesucht. In der ersten Hälfte gab es 16-2 Schüsse, 7-1 Torschüsse, 70% Ballbesitz für Gladbach, eine 90% Passquote. Und die hätten halt deutlich höher führen können. Das war diese erste Hälfte. Tobi, kannst du erklären, warum Augsburg in einem so wichtigen Spiel so chancenlos ist?
Das ist natürlich sehr schwierig. Das ist jetzt natürlich die, jetzt geht die Phase los mit Spielen, wo ich in dann, in der Konferenz, die wurden dann dreimal gezeigt, so gefühlt, und dann jedes Mal, wenn gerade ein Tor gefallen ist, so, und dann sagt der Kommentator noch, ja, zwischendurch hatte Gladbach noch 10 Chancen und man hat aber nicht viel davon gesehen. Ich bin sowieso von Augsburg die Saison ja nicht restlos überzeugt. Sind auch, wenn man auf die Expected Goals Daten gucken, je nach Anbieter, sind sie entweder schlechtestes oder zweitschlechtestes Team dieser Saison. Also da haben sie dann auch die gewisserweise Abschlussglück gehabt. Aber darum, die jetzt in diesem Spiel so kampfschwach waren, das müsste Tiziana, glaube ich, sagen. Weil eigentlich ist das ja die Domäne in den wichtigen Spielen, dann, dass sie dann die Mann-gegen-Mann-Duelle aufbauen. Klar, gegen Gladbach noch mal schwieriger, weil die eben schon im ersten Drittel auch rauszuspielen wissen. Und wenn es für die um nichts mehr geht, ist das, glaube ich, eher beflügelnd, weil sie dann eben keinen Druck mehr haben in ihrem Passspiel. Aber das kann ich dir nicht erklären, es tut mir leid.
Ja, es ist ja auch komisch, weil Gladbach liegt uns eigentlich, aber in dem Fall war es irgendwie das komplette Gegenteil. Man ist ja echt gegen Wände gerannt und okay, Berisha hat nicht gespielt, der für uns ja offensiv durchaus wichtig ist. Aber auch sonst, das, was halt für mich eigentlich schon so der schlechtes Zeichen war, als wir so früh dann eben in Rückstand geraten sind, weil Augsburg ist da, glaube ich, ich habe jetzt keine Zahlen vor Augen, aber gehört mit zu den Teams, die am schlechtesten performen, wenn sie einmal ins Hintertreffen geraten und dann auch noch auswärts. Also da haben wir eh mit die schlechtesten Stats, wenn nicht sogar die schlechtesten Stats, also auswärts grauenhaft.
Tatsächlich nach 21 Rückständen nur 3 Punkte geholt, gemeinsam mit Bochum, das einzige Team, das nie gewonnen hat nach Rückstand.
Genau, das heißt, da war mir dann eigentlich schon relativ schnell klar, das wird heute nichts mehr, wir müssen auf Stuttgart hoffen. Und es gab ja dann noch die Situation, dass es fast einen Elfmeter gegeben hätte. Es war dann aber schlussendlich außerhalb vom Strafraum. Gumni hat das Ganze verursacht und der ist einfach auch manchmal so kopflos, geht der in Zweikämpfe rein. Überhaupt, finde ich, waren sie wieder sehr physisch unterwegs, aber nicht unbedingt positiv. Das wird Augsburg ja auch oft irgendwie so negativ ausgelegt, dass sie halt einfach eklig zu bespielen sind, beziehungsweise sehr aggressiv, aber das finde ich ist halt auch nicht immer, also klar kann dir das auch mal positiv dann zugutekommen, weil man sagt halt, die werfen sich rein und sie gewinnen Zweikämpfe und so weiter und so fort, aber also da auch offensiv aktuell, es ist wirklich ein Graus und es gibt gute Ansätze, also es ist jetzt nicht komplett Hopfen und Malz verloren, gerade die Zugänge, die im Winter kamen, ein Bellio, ein Anne Engels, ein Jeboa, die funktionieren für das, wie kurz die eigentlich erst da sind und wie jung sie auch alle noch sind, funktionieren die recht schon recht gut. Aber andere Spieler, Demirovic hat zum Beispiel in der Rückrunde stark abgebaut, der war anfangs noch recht stark mit dabei. Ja, Berisha hatte gute Momente, aber auch nicht konstant. Dann hattest du jetzt aber auch, finde ich, noch so Nebenschauplätze, die unnötig waren, dass man auch einen Giekiewicz nicht mehr spielen lässt, weil er ja verletzt war, beziehungsweise das mit dieser Klausel zusammenhing. Kubek hat's eh gut gemacht, aber das waren alles Sachen, gerade auch die Defensive finde ich immer wieder schwach. Also es gibt eigentlich keinen Teil von der Augsburger Mannschaft aktuell, wo ich sag, das stimmt. Wenn überhaupt, wäre noch Torwart relativ solide, wenn nicht immer fast der beste Mann auf dem Platz, also egal ob es Giekiewicz oder Kubek waren, aber sonst muss ich sagen, es ist echt, da muss jetzt viel passieren, das hat Stefan Reuter jetzt auch nach dem Spiel gesagt, viel Arbeit vor uns und das, da gebe ich ihm auf jeden Fall recht.
Ja, ich stelle mir halt dann die Frage, ich meine, das muss jetzt nicht, das werden wir im Royal, denke ich, auch noch diskutieren und das muss Augsburg halt in Ruhe dann mal analysieren. Aber in diesem Spiel gegen Gladbach, wo ja dann auch Enrico Maaßen mehrmals versucht hat einzugreifen, also er hat mehrmals die Formation gewechselt, aber weil ich eben dieses Spiel auch nur in Auszügen gesehen habe, kann ich dazu jetzt nicht Näheres dazu sagen.
Also ich kann ja mal ein paar Namen nennen. Er hat zum Beispiel Bauer, Jeboa und Vargas noch in der zweiten Hälfte gebracht. War dann deutlich offensiver unterwegs, aber das hat halt auch nur bedingt gezündet.
Ja. Und vielleicht merkt man halt in solchen Spielen dann halt auch, wie jung das Team vom FCA ist. Das ist was, was wir auch positiv hervorgehoben haben. Es waren eben sehr viele junge Neuzugänge. Aber wer sind da neben Jove Leo eigentlich so die Spieler, die dann wirklich dagegenhalten können? Und ich meine, da kommen dann auch Verletzungen und Sperren mit dazu. Also, dass ein Renato Vega in der Innenverteidigung spielen muss, ist halt nicht so optimal. Gummi, hast du schon gesagt, er hatte halt dann Pech. Es wäre quasi Gelb und Strafstoß gewesen. So war es dann Freistoß und Rot. Das weiß ich nicht, wenn man sich da hätte entscheiden können, ob die Augsburger nicht vielleicht lieber den Strafstoß genommen hätten und gesagt hätten, dann lieber zu Elf. Weiß ich jetzt nicht. Du hast mit Dorsch und Rexbitschei ja auch eine Doppelsechs gehabt. Die haben jetzt nicht so oft gespielt. Engels jetzt dann dafür wieder auf dem Flügel. Und deswegen konnte man sich nicht dagegen halten. Also das, ich finde, das ist dann schon erklärbar, warum dann so eine Dynamik, du gehst in der dritten Minute in Rückstand, du weißt ja, was noch auf dem Spiel steht, das kann passieren. Was ich aber wirklich schwierig finde, ist zum einen die Entwicklung, die hast du schon genannt. Also in den letzten 9 Spielen hatte Augsburg genau einmal einen Expected Goals Wert von größer 1. Und da hat man unter anderem ja gegen Schalke und so weiter gespielt. Also durchaus Teams, die auch mal einen Expected Goals Wert zulassen. Und das andere ist, dass schon in Gleichzahl, also noch vor der roten Karte, die ist ja in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erst geschehen, dass es so wahnsinnig einfach war für Gladbach, Chancen herauszuspielen. Ich meine, das 1:0, das ist ein Pass von Weigl auf Thuram und dann stand Gladbach im 3-2. Also, ich meine, ich habe es nicht im 90 Minuten sehen können, deswegen kann ich nicht genau erklären, wie es dazu kam. Aber das war halt einfach, ja, also das, ich kann es nicht mal verstehen. Also, die Außenverteidiger waren irgendwie weg in der Situation. Mhm. Und bei mehreren der nächsten Chancen und auch beim 2:0 dann, war es ja wieder so, dass Gladbach mindestens in Gleichzahl war, oft sogar in Überzahl und das halt im gegnerischen Strafraum. Boah, das ist schon, also Augsburg hatte verdammt viel Glück.
Die hatten echt viel Glück und man muss sagen, wenn sie hinten nicht kompakt stehen, dann haben sie eh Probleme, weil sie, der einzige Weg ist eigentlich für sie, dass sie hinten dicht machen und dann einzelne Aktionen, entweder ob es jetzt durch einen Standard ist beispielsweise, da ist auch Arne Engels immer wieder positiv aufgefallen, egal ob das jetzt Ecken oder Freistöße sind, sich da was erarbeiten, auch mit dem Kopf oft, aber sie brauchen sozusagen diese Ruhe defensiv und können dann mit einem einmaligen sozusagen Vorstoß mal scoren. So, das ist das Idealbild für Augsburg. Und dann hältst du die 1-0. Also das ist auch ein Team, das sehr oft 1-0, 1-1. Also wir haben jetzt auch in der Rückrunde tausende Unentschieden eingesammelt, weil sich Leute immer fragen, wie hält Augsburg eigentlich die Klasse? Ja, ganz, ganz viele Unentschieden und ein paar wichtige Siege auch mit dabei, jetzt gegen Union beispielsweise. Total überraschend, dass wir das gewonnen haben. Aber eben auch, weil du hinten dicht gemacht hast, du hast dann 1-2 Chancen, die nutzt du. Und ja, das dann kann sowas auch mal passieren. Aber es ist auch klar, Maaßen kam ja und wollte viel verändern, wollte eine Dreierkette etablieren beispielsweise. Davon ist nicht mehr viel übrig inzwischen.
Man muss vielleicht aber auch an der Stelle so mal Gladbach loben, weil ich glaube, das war auch ein schwieriger Gegner für die Augsburger, weil erstens glaube ich nicht, dass Augsburg damit gerechnet hat, dass Gladbach mit einer Dreierkette in das Spiel geht, mit Benze Baini auf der Halbverteidigerposition. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht viel gesehen, ich habe es hier immer nur auf dem Papier vorliegen und dann sehe ich halt Augsburg im 4-2-2-2-2, ist nicht die beste Wahl, wenn du gegen 3-4-3 spielst, du musst vorne beim Anlaufen eigentlich eher aus dem Mittelfeld nach vorne ziehen, dann hast du aber wieder im Zentrum eigentlich eine Unterzahl, wenn der Gegner mit den Außenspielern gut spielt und das hat Gladbach gemacht, glaube ich, mit Stindl, Hofmann da immer wieder fallen gelassen und dann wieder Freiräume erzeugt für Thuram. Also es ist schon eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, auch weil Gladbach, glaube ich, das wirklich befreit aufgespielt, weil Gladbach hier wirklich befreit aufspielen konnte. Also weil sie wirklich gemerkt haben, erstens, wir spielen jetzt noch einmal für Stindl, wir geben ihm nochmal die Chance, haben ja auch sehr viele Pässe im letzten Drittel zu Stindl gespielt, tatsächlich. Das sieht man auch statistisch, dass sie da häufig versucht haben, ihn in Schussposition zu bringen, und es hat dann nicht sollen sein mit seinem Tor. Aber ich glaube auch, weil dieser Spielstil mit den vielen Pässen, mit den Bewegungen auch, der funktioniert natürlich auch gut, wenn du selber nicht diesen Druck hast, sondern wenn du halt so mit einer gewissen Lockerheit rangehen kannst. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Lockerheit jetzt bei Gladbach wieder da war, die so lange gefehlt hat in dieser Saison.
Ja, es war richtig schön. Farke Lohner hat Jogi Hemel genannt in seinem Kommentar. Und ich habe ja vorhin schon die Zahlen zur ersten Hälfte genannt, die beeindruckend waren, aber insgesamt eben 19:9 Schüsse, 75% Ballbesitz, eine 91%ige Passquote. Aber wäre das dann, Tiziana, ein Grund für dich über, also es gibt ja Kritik an Daniel Farke und ohne, dass wir jetzt irgendwie wissen müssten, was da genau passiert, aber sie hatten ja auch eine schwächere Phase in der Saison. Hinten raus hat sich es jetzt aber gedreht und jetzt haben wir natürlich den Sondereffekt, es geht um nichts mehr für Gladbach, aber dieses Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel, wo man zwar Slapstick-Tore gebraucht hat, aber man ist zurückgekommen, man lag nach 25 Minuten zurück, eigentlich dachte ich, okay, das wird jetzt wieder so ein, naja, gegen Dortmund 2-5 und so weiter. Siehst du da Ansätze, wo du sagst, vielleicht nochmal dem Ganzen mehr Zeit geben und dann kommt Gladbach dahin, dass sie diese Lockerheit und diesen Spielstil auch in Spielen aufs Feld bekommen, die wichtig sind?
Ich finde es spannend zu sehen, wie der Kader sich ändern wird, weil der einfach sehr veraltet ist, sehr komisch zusammengestellt wurde, auch vor der Saison. Also das lag ja auch nicht alles an Daniel Farke. Da sehe ich eigentlich den größeren Bedarf. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihm vielleicht noch eine Saison geben und dass diese Halbwertszeit ist ja auch immer nicht so groß in der Bundesliga. Also ich meine, dann trennst du dich halt während der Saison, ist zwar nicht Best Case, machen aber immer wieder Vereine. Also vielleicht gehen sie noch mit ihm weiter, was ich wirklich wichtig fände, dass man mal rausfindet, für was steht er eigentlich, für was für einen Fußball steht er auch. Weil das war, finde ich, in dieser Saison halt einfach immer wieder das große Problem. Ich könnte es dir jetzt nicht sagen, weil ja, man sieht halt nicht viel davon und die sind halt up and down, up and down. Das ist so ein klassisches Achterbahn-Team. Ich weiß jetzt gerade nicht, in wie viel da sind sie gerade in der Liga? Zehnter oder so, was sie wieder rausgekommen
Zehnter,
sind?
Zehnter, ja.
Zehnter, ja.
Das ist halt absolutes Niemandsland. Und ich weiß aber auch nicht, ob Erwartungen und sozusagen Anspruch, nee, andersrum, ob Anspruch und Realität miteinander zusammenpassen bei Gladbach. Weil ich glaube, ganz, ganz viele denken immer noch an dieses alte Gladbach, das irgendwie auf jeden Fall europäisch wieder spielen könnte und so. Und da sind sie aktuell einfach nicht. Und man hat ja zwischenzeitlich gemerkt, ähnlich wie Köln, dass sie auch schnell wieder nach unten abrutschen können. Und ja, jetzt wurde es am Ende noch der 10. Platz, ist okay. Aber ja, wohin will Gladbach überhaupt? Das ist die große Frage.
Gleichzeitig gab es ja jetzt auch Gerüchte, dass es eine einvernehmliche Trennung ist, also dass auch Farke eventuell nicht weitermachen möchte. Man hat jetzt gesagt, man wartet jetzt noch irgendwie eine Saisonanalyse ab, die möchte man aber erst in 3 Tagen vornehmen. Aber für mich stellt sich auch die Frage, was möchte Farke dann noch erreichen? Und er weiß sicherlich auch, dass Gladbach jetzt vor einer schwierigen Situation steht. Wenn wir jetzt gucken, sie haben eine starke Leistung gebracht, aber 3 der Spieler, die in dieser Startelf standen, mit Stindl, Thuram und Benzebaini, auch keine unwichtigen Spieler, die wird er kommendes Jahr nicht mehr haben. Gleichzeitig ist durch das Verpassen von Europa jetzt im 2. Jahr in Folge, ist es kaum mehr möglich, oder sogar im 3. Jahr in Folge, ist es kaum mehr möglich, finanziell nachzulegen. Also auch da wieder ein riesiges Problem. Also da steht jetzt schon wieder ein Umbruch an und da fehlen die Mittel, um diesen Umbruch auch kurzfristig zu Erfolg zu führen. Also da bin ich sehr gespannt, ob dann nicht beide Seiten auch sagen, der Verein, aber auch der Trainer, so richtig weitermachen, ergibt, glaube ich, keinen Sinn im nächsten Jahr.
Gleichzeitig hat Tiziana gerade gesagt, es gab viele Leute, die haben Borussia Mönchengladbach im Europapokal erwartet. Tobi, fällt dir jemand ein, bei dem das so gewesen wäre?
Ich glaube, das warst du. Ich glaube, du hast sie sehr, sehr hoch eingeschätzt. Aha. Ich habe ja schon von Anfang an gesagt, das wird eine sehr, sehr schwere Saison für Gladbach. Nein, ich habe tatsächlich ja mal unsere Tabellentipps vor der Saison. Ich werte das immer so bei mir aus und gucke dann, wer am weitesten vorbei falsch liegt. Oje. Wir beide waren dieses Jahr haben nicht gut abgeschnitten dieses Jahr. Aber bei mir war es halt hauptsächlich Gladbach. Ich habe sie ja auf 4 getippt. Ich habe geglaubt, die kommen in die Champions League. Also einmal so komplett falsch gelegen. Das hat es mir komplett die gesamten Tabellentipp zerschossen.
Ich habe sie auf 5 getippt. Also ich war immerhin ein bisschen näher dran. Lena hat es kommen sehen, die ja in der Saisonvorschau auch mit dabei war. Gladbach auf Rang 9. Die HörerInnen hatten Gladbach auf 6. Das finde ich immer sehr interessant, den Unterschied eben zu den Hörenden zu sehen. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass das, was Farke spielen lassen möchte, was ich eben so aus seiner Norwich-Zeit und so von ihm gehört hatte, dass das sehr gut zum Team passen würde. Ja, mit diesem Spiel fühle ich mich bestätigt, aber da es halt auch für Gladbach um nichts mehr ging, außer die Abschiede der Spieler und vor allem Lars Stindl. Schwierig.
Ich glaube, das nervt ja auch viele Gladbach-Fans und selbst die, die einfach das neutral beobachten, dass Gladbach immer auch unter den Möglichkeiten spielt. Also die hätten ja eigentlich Mittel, würde man meinen. Also es sind ja gute Spieler auch im Kader, aber irgendwie bringen sie es oft nicht auf den Platz. Und ich weiß nicht, ob das dann auch was mit dem Kopf zu tun hat bei ihnen. Also es wirkt so. Ich kann es mir nicht erklären, wie du in einem Spiel super aufspielst und in der nächsten Partie ist es Kraut und Rüben und man schüttelt wieder den Kopf. Also es ist sehr unstetig. Mhm.
Definitiv. Und übrigens der Vollständigkeit halber, also bei Augsburg lagen wir alle nicht so weit daneben, am heftigsten eigentlich ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich spreche euch jetzt einfach mal als Kollektiv an. Ihr habt Augsburg auf 17 getippt, Lena auf 15, Tobi auf 16, ich auf 14. Also ich sag mal, im Mittel haben wir den Platz von Augsburg getroffen. Und da hing es ja dann letztlich nur noch an wenigen Toren, die darüber entschieden haben, wo Augsburg landet. Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, da kommt eben vor allem der VfB Stuttgart ins Spiel. Denn der VfB, der muss in die Relegation. 33 Punkte hat der VfB, hätte man noch ein Tor mehr erzielt und gewonnen gegen Hoffenheim, dann hätte man Augsburg auf den Relegationsplatz runtergezogen, was ja tatsächlich von der Punktekonstellation her das unwahrscheinlichste Szenario war. Aber es wurde eben ein 1:1 in einem bizarren Spiel. Also auch hier, ich glaube, keiner von... Ach nee, doch, ich habe es ja über 90 Minuten gesehen. Stimmt ja. Ich habe es total vergessen. Das war ja mein Second-Screen-Spiel. Also ich habe es über 90 Minuten gesehen, aber es war... Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es genauso ist wie die Eindrücke, die ihr auch dann in der Konferenz gewonnen habt. Stuttgart hatte Chancen, Stuttgart hatte den Ball, Stuttgart hat alles bis zum vorletzten Pass gut gemacht, dann aber haben die Probleme oft angefangen. Und dann hat Hoffenheim mit der ersten und einzigen Chance, die ich so wirklich wahrgenommen habe, das 1:0 gemacht. Bebu in der 75. Das hätte richtig, richtig gefährlich werden können, wenn Schalke zeitgleich in Leipzig noch was gelungen wäre. Aber dann kommt Thiago Tomasch, macht das 1:1, wird noch kurz gecheckt vom VAR, aber nicht zurückgenommen. Und dann trudelte aber dieses Spiel so aus, obwohl Stuttgart natürlich weiter gedrückt hat. Es war so ein bisschen, Tobi, wie die Saison war, bevor Hoeneß es geschafft hat, dass sie diese Spiele immer gewonnen haben. So hatte ich das Gefühl.
Ja, also wobei es war, glaube ich, insgesamt so eine sehr gute Zusammenfassung der Saison. Also man hat von diesem Spiel leider sehr, sehr wenig gesehen in der Konferenz. Also das war wirklich fast gar nicht zu sehen in der Konferenz. Aber wenn ich auf die Zahlen gucke, dann sehe ich, dass sie 22 Schüsse hatten, dass sie einen Expected Goals Wert von über 2 hatten, also sehr, sehr gute Werte. Aber gleichzeitig sehe ich dann auch ein Gegentor, wo wieder einmal eben auf dem Flügel nicht geschlossen wird, wo dann auf dem Flügel eben die Flanke nicht verhindert wird. Okay, ist auch eine Halbfeldflanke von Angelinho. Ist auch die Frage, ob du sie verhindern willst. Aber im Strafraum stimmt dann wieder die Zuordnung so gar nicht. Also Bebu steht ja da dann ziemlich frei. Also so dieser typische VfB-Abwehraussetzer, den du in jedem Spiel drin hast, der war auch hier wieder drin. Und gleichzeitig vorne eben diese fehlende Effizienz bei so vielen Abschlüssen und teilweise auch großen Chancen, dann das Ding irgendwann zuzumachen, weil das war ja, glaube ich, in diesem Spiel, du kannst es besser sagen als wir beide, glaube ich, das war in diesem Spiel sehr wohl möglich, dass sie einfach den Sack relativ früh zumachen, dass sie 1-0, das 1-0 schießen und dann auch Hoffenheim gar keine Gegen mehr hätte zeigen können oder wollen, weil die waren jetzt auch nicht in dem Modus, dass sie unbedingt noch die Saison nett ausklingen lassen wollten.
Ja, also Hoffenheim hat wieder eine typische Hoffenheimer Leistung gezeigt. Ich meine, es haben wieder ein paar Spieler gefehlt. Vogt, Akpoguma, Shadar Rabeck und Geiger haben gefehlt. Nzoki hat dafür in der Innenverteidigung gespielt und Rudi auf der 6. Aber das war wieder so ein, also wo du als Hoffenheim-Fan halt quasi durchdrehst, wenn das quasi noch eine Bedeutung gehabt hätte. Ja, also Stuttgart hatte viele Chancen. Es war, du hast ihn schon angemerkt, dass es um etwas geht in diesem Spiel. Also man hat an diesem Spieltag, finde ich, viele schwere Beine gesehen, so sehr vorsichtig vorgetragene Angriffe. Ah, ich gehe lieber nicht ins Dribbling, sondern ich passe nochmal zurück. Aber dann dennoch, Wagnermann hatte 2 Chancen in den ersten 20 Minuten. Dann gab es einen super Steckpass von Silas auf Gerasi. Er steht allein vor Baumann und er wählt quasi die schwierigste Variante, diesen Schuss zu machen, indem er mit dem Außenriss ins entfernte Eck packen will und trifft ihn halt nicht richtig. Und dann geht er halt weit vorbei. Und dann eben so Sachen, die ich schon angesprochen habe. Also wenn Silas in der 62. Minute, er wird super freigespielt auf dem Flügel, er läuft diagonal rein und er hat Gerasi, der nur noch den Fuß hinhalten müsste und dahinter Führich, der nur noch den Fuß hinhalten müsste. Und er schafft es, diese beiden so anzuspielen, dass Gerasi nicht mehr hinkommt und Führich den Ball dann erst irgendwie sichern muss, sich drehen muss, dann schießt und Baumann dann den Ball mit ein bisschen Glück dann mit dem Fuß übers Tor ablenkt. Das war so, also ich habe es mir auch rausgesucht, weil es wirklich deutlich war. Sie hatten am Ende 23:8 Schüsse und von diesen 23 Schüssen gingen 4 aufs Tor. Stuttgart in a nutshell. Und dennoch würdest du, Tiziana, das wahrscheinlich liebend gerne nehmen, wenn wir gerade über Augsburg sprechen, die immer so 3 Schüsse haben zuletzt.
Ja, also vor allem, dass Stuttgart das unter Hoeneß jetzt, also das davor hätte ich nicht gerne genommen, aber jetzt unter Hoeneß, habt ihr ja vorhin auch schon gesagt, der hat es ja auch wirklich geschafft, Spiele spät auch noch dann wieder zu drehen und ihnen diesen Glauben wiederzugeben, hey, wir können das zu jeder Zeit schaffen. Und das war heute ja im Grunde zumindest bis zu einem gewissen Grad auch der Fall. Also ja, sie haben es nicht mehr gewonnen, aber sie haben immerhin das 1-1 noch gemacht. Es war halt dann zu wenig, aber man muss sagen, sie haben es ja auch nicht verloren, die Saison unter Hoeneß, sondern deutlich davor. Der Vorwurf muss vielleicht sein, hat man zu spät gehandelt. Und war auch dieser Zwischentrainer überhaupt noch notwendig? Oder hätte man nicht gleich sagen sollen, man macht jetzt einen richtigen Umbruch? Und ich glaube, das tut Stuttgart auch sehr gut. Ich finde auch die Ansätze, die sie zeigen, natürlich gibt es immer wieder Rückschläge. Und ich meine, sie sind jetzt kein Top-Team, nur weil Hoeneß da ist. Aber diese Sicherheit, die er ausstrahlt und was er aus dem Team gemacht hat, dass du auch weißt, du gehst jetzt notfalls auch mit ihm in die zweite Liga, das ist was, was viele andere Teams da unten nicht hatten, finde ich. Diesen Ausblick auch auf die Zukunft.
Jetzt sind wir wieder so ein bisschen zwischen sachlich und emotional, weil sachlich stimme ich dir voll zu. Sie sind ja unter Hoeneß deutlich besser geworden, haben unter ihm nur 2 Spiele verloren. Einmal ein schwieriges Pokalspiel gegen Frankfurt war das, glaube ich, das Pokal-Halbfinale, wo du auch sagen kannst, okay, kannst du verlieren, brauchst du nicht grämen. Dann aber noch das wichtige Spiel gegen Hertha, wo sie auch nicht wirklich gut gespielt haben. Und das ist jetzt wieder so diese andere Seite. Also ja, es gibt eine klare Leistungssteigerung und eigentlich sind sie mit da unten das beste Team. Aber jetzt haben sie wieder in so einem emotional wichtigen Spiel eben nicht den entscheidenden Punkt gemacht, also nicht diesen entscheidenden Sieg geholt. Und das war ja auch schon so ein bisschen gegen Hertha, dass sie dann da irgendwann angefangen haben, jeden Ball reinschießen zu wollen. Und ich habe auch gerade nochmal geguckt, ja, 23 Schüsse, stimmt schon. Aber in der zweiten Halbzeit waren dann auch sehr viele Verlegenheitsschüsse offenbar dabei, wenn ich auf die Expected Goals Daten gucke. Das kannst du wahrscheinlich besser sagen, Max.
Ja, total.
So, und dann wieder die Frage, ob du halt das nicht jetzt so ein emotionaler Downer ist, dass du diese Relegation noch spielen musst. Dass du eher das Gefühl mit dem Gefühl in diese Relegation gehst, ich habe was verloren. Ich habe jetzt noch Mist, ich muss jetzt noch 2 weitere Spiele machen. Und das bin ich mir nicht sicher, ob das dem VfB liegt, ob er da die Mentalität für hat.
Ja, vor allem, weil ja der VfB einer der wenigen Vereine ist, der das schon mal negativ erlebt hat. Also der wirklich als Erstligist auch runtergegangen ist gegen Union damals. Also das war definitiv das Gefühl im Stadion, wo der Support wieder fantastisch war, muss man sagen. Aber dieses Gefühl, das wir vorhin auch schon bei Dortmund zum Beispiel angesprochen haben, es sollte irgendwie nicht sein, weil es gab so viele auch Situation, ich habe jetzt ja ein paar genannt, die waren einfach nicht gut ausgespielt, aber es gab auch Situationen, da gab es einfach Pech. Also Thomas schießt an den Pfosten und direkt danach fällt das 0-1. Mio knallt den Ball in der 77. an die Latte. Es war ein super Schuss, war ein super Abschluss. Hätte ein Tor verdient gehabt. Da kann man jetzt nicht sagen, oh, ihr habt aber nicht. Also das waren jetzt ja auch 2 Schüsse, die nicht als Torschüsse gelten, weil sie nicht reingegangen wären. Und so hatte ich das Gefühl, war so ein bisschen der Eindruck dann danach im Stadion, zumindest bei den Spielern. Und gleichzeitig eben dieser seltsame Fakt, dass man unter Hoeneß nur ein Spiel in der Liga verloren hat. Und das war halt das bei Hertha, wo man es auch unglücklich verloren hat, aber man hat es verloren. Und letztlich musst du deswegen jetzt in diese bescheuerte Relegation, die bescheuert für alle Beteiligten ist, und musst jetzt gucken, wer dann dein Gegner wird. Also ja, eine seltsame Gemengelage.
Aber auch hier ist es doch eigentlich krass und das kann man doch durchaus auch feiern, dass Relegationen jetzt immerhin A noch erreicht wurde, weil bevor Hoeneß kam, war Stuttgart wirklich Kraut und Rüben. Man hatte keine Vorstellung davon, wie dieser Verein überhaupt noch in die Relegation kommen soll, beziehungsweise wo die Reise hingehen soll. Auch, also fußballerisch gesehen, da war gar nichts. Und jetzt sieht man ja wenigstens wieder Ansätze. Und das finde ich ist schon ein Verdienst. Und ja, wenn ich auch an das Spiel denke, gegen Nürnberg im Pokal, dass sie dann gewonnen haben und das überhaupt auch der Zeitpunkt, ich finde es interessant, weil es ja ein ähnlich wichtiger Zeitpunkt war, wo Hoeneß kam im Vergleich zu wo Tuchel kam. Mhm. Und also wisst ihr wie, also es war
mit
ja
Hoeneß bei beiden wäre Bayern Meister geworden, das haben wir es doch.
Hier habt ihr es zuerst gehört. Nein, aber also ich finde er ist ein gutes Beispiel und ich will gar nicht so fangirlig klingen, aber wie man es auch machen kann und wie man auch in so einer sehr schwierigen Situation reinkommen kann und Ruhe ausstrahlen kann. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht das große Wow-Ding, aber sie sind in der Relegation, sie haben immer noch die Chance, die Klasse zu halten. Und ich würde nicht behaupten, dass sie jetzt, egal ob gegen Heidenheim oder HSV, dass sie da chancenlos sind.
Ich will auch gar nicht mit das schlechter reden, als es ist. Und ich habe auch noch vor einer Woche gesagt, der VfB, der steigt auf keinen Fall ab, die retten sich so. Und die haben ja auch die Leistung zuletzt gezeigt, um sich so zu retten. Und dass sie sich nicht gerettet haben, hat ein wenig mit Hoeneß und viel mit diesen verlorenen Labbadia-Monaten zu tun. Aber trotzdem, ich wollte ja nur nochmal diesen Anwalt des Teufels spielen und sagen, ja, so leicht ist es nicht, weil ich glaube auch, das Gefühl ist so, wie es bei mir war, auch bei vielen Fans gewesen. Ja, das wird schon mit dem Klassenerhalt. Und jetzt dieses, oh, shit, vielleicht wird es ja doch nichts, auch wie du gerade gesagt hast, Max, die negative Erfahrung der anderen Relegation. Klar, da war überhaupt noch kein Spieler aus dem jetzigen Kader in Stuttgart, die waren alle noch woanders. Aber trotzdem ist das ja ein riesiger Rucksack, mit dem du jetzt noch die nächsten 2 Wochen rumlaufen musst.
Ja, und du bist vor allem abgerutscht als das einzige Team, für das das relevant ist, da unten drin. Augsburg ist abgerutscht, aber hatte das Glück, eben gerade noch über den Relegationsplatz zu stehen. Aber durch den Sieg von Bochum ist der VfB eben einfach auf den 16. Rang, den man ja vorher nicht hatte. Also man war in der besseren Ausgangssituation. Das stimmt schon alles. Und gleichzeitig glaube ich, dass Hoeneß auch davon profitiert hat, dass unter Labbadia, es gab so ein paar Low-Hanging-Fruits, die er quasi ernten konnte, weil Labbadia eben ein paar Dinge probiert hat, die nicht funktioniert haben. Also Wagnermann hat keine große Rolle gespielt, Anton hat als Rechtsverteidiger gespielt, Silas als Mittelstürmer. Das waren so Quick-Fixes, würde man sagen, wo man sagt, komm, wir drehen das jetzt einfach wieder auf normal. Und das hat dann funktioniert, durchaus auch nicht so komplett ohne den Faktor Zufall in den ersten Spielen. Und dann verselbstständigt sich das. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr ausblicken. Ich meine, wir werden ja im Royal dann auch noch über den VfB sprechen. Aber es war ein seltsamer Nachmittag. An den Fans lag es aber mal wieder nicht. Wieder fantastische Stimmung. Das muss ich sowieso sagen. Ich meine, diese Konferenz war ja an sich sowieso schon mitreißend. Und wir haben ja auch schon die ganze Situation mit 9 Spielen, in denen es um was geht, angerissen. Aber was in den Stadien los war, also zumindest in den Stadien, in denen man oft war, es gab so ein paar, in Wolfsburg war man nicht oft, in Frankfurt war man nicht oft. Da gehe ich jetzt einfach davon aus, dass da auch was los war und ich verkneife mir alle Witze, die man da machen könnte. Aber also Stuttgart, Dortmund und Köln haben wir ja schon besprochen. Auch Gladbach fand ich, Gladbach, die hatten das jetzt schon öfter, dass sie so ein sehr gutes letztes Heimspiel hatten. Das, also einfach schön zu sehen, wenn so viele Fans da sind. Gute Stimmung.
Alte Försterei, auch wieder stabil.
Ja, logisch. Ja, stimmt. Champions League Platz kann man nicht meckern, glaube ich, war dann das Transparent, was sie hochgehalten haben, als es dann feststand. Also, der VfB. Wo haben wir den VfB hingetippt? Ich habe die gar nicht auf 16 getippt. Das gibt's ja nicht. Das ist ja lustig, weil ich habe die ganze Zeit... Ich dachte, ich hätte die auf 16 getippt. Ich war fest davon ausgegangen, dass ich diesen Tipp richtig hatte. Ich habe sie auf 11 getippt, Tobi auch. Lena hat es natürlich richtig. Lena hat voll abgeräumt und die HörerInnen haben sie auf 13. Warum haben wir Stuttgart so gut gesehen, Tobi? Kannst du dich erinnern?
Ich glaube, wir hatten aber nicht das Gefühl, dass so eine Seuchensaison nochmal kommt. Wir haben ja noch da unter dem Eindruck der Saison davor gestanden, wo sie sich im letzten Moment gerettet haben, die ja eine reine Seuchensaison ist. Diesmal waren ja alle fit, waren ja alle da. Man hatte das Gefühl, da wird jetzt was aufgebaut und das hat sich dann, diese Weiterentwicklung hat dann nicht stattgefunden, von der wir erhofft haben. Und man muss es aber auch nochmal unterstreichen, so blöde das immer klingt, wenn man dann mit Expected Goals kommt und in Wahrheit, aber wenn man die unterliegenden Daten hat, dann klickt man mal wie so jemand, der das unbedingt rechtfertigen will. Aber von den Expected Goals her sind die im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld, die Stuttgarter. Es ist eigentlich völlig absurd, wie die ihre Expected Goals underperformed haben in dieser Saison.
Und Mittelfeld, da haben wir auch Hoffenheim gesetzt. Sie sind jetzt auf 12 rausgekommen. Du hattest sie auf 10, ich hatte sie auf 10, Lena auf 6, die Hörenden auf Rang 9. Und dann schauen wir uns noch die MVPs an. Und das ist jetzt so ein Special-Effekt, den ich natürlich geplant habe. Wir schauen uns auch die MVPs des letzten Spiels an. Denn natürlich wollte ich erst jetzt über die MVPs von Gladbach und Augsburg sprechen. Warum denn auch in deren Segment? Es wäre ja, ich möchte ja, dass ihr alle Segmente hört, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, dann darf Tiziana jetzt mal beginnen mit dem MVP vom FC Augsburg. Wen würdest du denn da wählen? Und ich kann dir gleich sagen, bei Augsburg sieht es aus wie so eine Torte, die fast identisch geschnitten wurde. Also sehr gleich verteilt.
Also ich würde auf jeden Fall in die Verlosung mit reinnehmen Arne Engels. Ich würde mit reinnehmen Mergen Berisha. Und ja, das ist jetzt halt die Frage, Giekewitz vielleicht noch.
Okay, also in der Hinrunde hättest du da 2 getroffen. Da war Demirovic Rang 1, Giekewitz Rang 2, Berisha Rang 3. Jetzt in der Rückrunde oder beziehungsweise für die gesamte Saison ist Mergen Berisha tatsächlich mit 17,7% der MVP geworden. Dahinter Jove Leo mit 16,2%. Zwischen denen liegen 18 Stimmen Unterschied und Ermedin Demirovic mit 15,6% ist Rang 3 geworden. Und wo Arne Engels rausgekommen ist, das weiß ich gerade gar nicht, vielleicht finde ich...
Schande über alle.
Ja, der hat nur 8%, 99 Votes. Du hättest auch Arne Engels gewählt, Tobi.
Ja, also das hat schon, das ist ein Unterschiedsspieler. Ich weiß nicht, ob ich ihn gewählt hätte. Ich hätte, glaube ich, auch Berisha gewählt als den MVP, also wirklich den wichtigsten Spieler für die gesamte Mannschaft. Aber Engels ist derjenige, der richtig durchgestartet ist, finde ich, aus Augsburger Sicht.
Ja, da kann man schwer widersprechen. Und wen würdest du, Tobi, bei Borussia Mönchengladbach als MVP wählen?
Oh, es ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ganz, 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 ganz schwierig. Jonas Hofmann würde ich schon noch wählen als den Spieler, der noch am ehesten herausgestochen ist. Aber das merkst du schon bei sowas, dass es keine Saison, gute Saison einer Mannschaft war, wenn es dir eben schwerfällt, da ein, zwei, drei Spieler zu nennen, die über ihrem eigentlichen Niveau liegen.
Also du hast Jonas Hofmann getroffen, 48% aller Stimmen hat er bekommen, dahinter Lars Stindl mit 11,9% und Kone ist noch in die Top 3 gekommen, in der Hinrunde war Marcus Thuram tatsächlich noch der MVP derjenigen, die damals abgestimmt haben und dann wollen wir jetzt noch auf den VfB Stuttgart blicken. Tiziana, du darfst wieder vorlegen, ich glaube beim VfB ist es einfacher, ich glaube es wäre auch meine Wahl gewesen, wen würdest du da zum MVP machen?
Vielleicht Silas?
Okay, ich dachte, aber ich habe es auch, das war jetzt aber auch eine total doofe Brücke, die ich da gebaut habe. Also Silas ist natürlich ein valider Kandidat. Ich finde, dass Wataru Endo eine sehr starke Saison insgesamt gespielt hat.
Und vor allem auch, wenn wir drüber sprechen, also der Spieler, der am entscheidendsten einen Einfluss gehabt hat. Also ich denke auch an das sehr blöde 1:1 in Augsburg, das er noch gemacht hat.
Genau, blöd natürlich nur aus deiner Sicht. Genau, aber das ist ja die Definition von Most Valuable Player. Derjenige, nimm ihn raus und das schadet dem Team am meisten. Also Wataru Endo hat wie schon in der Hinserie den MVP abgeräumt, diesmal noch deutlicher mit über der Hälfte der abgegebenen Stimme. Serou Guirassy dann auf Rang 2 mit 13,7 und Konstantinos Mavropanos auf Rang 3. Mhm. Das sind
oh ja, da muss ich aber auch sagen, also als der jetzt mal gefehlt hat verletzt, finde ich, das hat man schon auch arg gemerkt. Also, ja.
Ja, wir werden ihn ja noch in zwei Spielen sehen in dieser Saison. Und jetzt darf Tobi bei Hoffenheim das schwere MVP-Rätsel lösen. Also das ist jetzt keine Ironie, ist wirklich schwer, finde ich, bei Hoffenheim.
Ja, also die richtige Antwort wäre natürlich Prömel, weil du natürlich diese Delle, die Hoffenheim genommen hat, ziemlich genau mit seinem Kreuzbandriss zusammenhing. Und aber ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel Kramaric geworden ist, einfach als bekanntester Spieler der Mannschaft.
Ja, stimmt. Das spielt natürlich bei solchen Abstimmungen auch immer eine Rolle. Es haben über 1200 Leute für Hoffenheim abgestimmt. Es ist am Ende Oliver Baumann geworden. Ich glaube, das ist auch so eine sichere Wette. Aber Grisha Prömel war es in der Hinrunde. Also du hast, glaube ich, ganz gut getroffen. Christoph Baumgartner auf Rang 2 und André Kramaric dann auf 3, aber alle sehr eng beieinander. Also zwischen 350 und 250 Stimmen bewegen die sich. Also es war.
Was würdet ihr denn sagen, Least Valuable Player? Ist es Dolberg oder?
Also es tut mir total leid, aber ich glaube, ich muss Sebastian Rudi nennen. Denn inzwischen erkenne ich gar keinen Unterschied mehr, wenn Sebastian Rudi spielt. Es war in diesem Spiel ja auch wieder so. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Rudi spielt im Mittelfeld, Geiger ist ausgefallen, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Und irgendwann nach 30 Minuten, als ich dieses Spiel gesehen habe, hatte Rudi den Ball. Ich dachte mir so, huch, da ist ja Rudi. Gibt's ja gar nicht. Und ich meine, ja, die Konferenz hat mich natürlich mehr abgelenkt, als mich so ein Einzelspiel ablenkt. Normalerweise gucke ich ja zwei Einzelspiele. Also es kann auch daran gelegen haben. Aber ich finde es fast ein bisschen schade, wie sich Sebastian Rudi, der stört auch nie im Spiel. Also der ist jetzt nicht schlecht oder so. Aber der ist, weiß nicht, der ist so ein bisschen wie so eine Zimmerpflanze. Der ist einfach da, aber ja, nee, das war jetzt eigentlich, nee, ich möchte ihn auch nicht abwerten. Also es hat so abwertend geklungen, aber ja. Tobi ist nicht einverstanden mit der Wahl, ich habe es schon gesehen, zu Recht wahrscheinlich.
Ja, ich werde mich nicht in diese Nesseln reinsetzen.
Ja, genau.
Nicht. So, nein, verdammt. Das lasse ich sein.
Du gottverdammter Profi, du hast ja so recht, ich möchte mich entschuldigen, ich möchte keinen Mensch mit einer Pflanze vergleichen. Außer es ist ein lustiger und liebevoller Vergleich. Reden wir einfach über Leipzig gegen Schalke 04, denn das ist der zweite Absteiger nach diesem 34. Spieltag. Schalke hat es nicht geschafft, bei Raba einen Sieg zu erlangen und den hätte man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gebraucht. Es war eigentlich klar, dass ein Unentschieden nicht reichen würde und irgendwie ist dieses Spiel, glaube ich, insofern schwer zu verdauen, Tiziana, für die Schalke-Fans, weil es erst aussichtslos aussah, weil man schon sehr früh zurücklag nach 19 Minuten mit 0:2 und weil man es dann aber irgendwie geschafft hat, wieder ranzukommen und zwar irgendwie mit Tor nach Ecke und das war das erste Tor nach Ecke in dieser Saison und dann mit dem kackigsten Kacktor seit ganz langem von Willi Orban, der ein Eigentor schießt. Also irgendwie alles war wie gemalt für das Schalker Wunder, aber es hat dann doch nicht sollen sein anscheinend.
Ja, also ich habe mir gerade auch nochmal die Statistiken angeschaut. 4 Torschüsse von Schalke und 2 Tore sind daraus resultiert. Okay, das eine war ein Eigentor, aber ja, man muss sagen, den Qualitätsunterschied hast du an jeder Ecke gemerkt und da haben wir auch wieder diese Mentalitätsfrage, ähnlich wie bei Bochum, dass diese Frage kannst du bei Schalke nicht stellen, weil Schalke gibt seit Wochen Gas, die schmeißen sich immer rein, auch heute wieder. Ich glaube, die haben sich auch zwischenzeitlich durchaus noch was ausgerechnet und auch zu Recht. Also ich meine, das kann ja auch noch mal zu ihren Gunsten ausgehen. Aber also ja, mit einem Kunku, der ein grandioses Spiel gemacht hat, also wirklich muss man einfach auch mal so hervorheben. Ich glaube, es waren am Ende 2 Tore und eine Vorlage. Mhm. Das also alleine er hat den Unterschied gemacht. Und dann hast du natürlich noch einen restlichen Leipziger Kader, der jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist. Und die haben ja jetzt auch einen Aufwärtstrend in den letzten Wochen hingelegt. Ich glaube, seit April läuft es wieder recht gut. Das ist übrigens auch genau der Zeitpunkt, wo Christopher Nkunku wieder zum Team gestoßen ist. Also das hängt, glaube ich, auch zusammen. Und ja, Schalke schlussendlich. Sie haben es versucht, aber ich fand es jetzt nicht überraschend, dass es nicht gereicht hat.
Ich war mit meiner Freundin Minigolf spielen am Morgen. Und das war das erste Mal, dass wir diesem Jahr Minigolf gespielt haben. Ich bin eigentlich ein ganz guter Spieler, aber ich habe die ersten 3 Bahnen habe ich komplett vergeigt. Also wirklich komplett vergeigt. 7 aufgeschrieben, das ist das Höchste, was du beim Minigolf aufschreiben kannst. Und danach habe ich eine sehr gute Runde gespielt und bin tatsächlich noch rangekommen an meine Freundin, hatte am letzten Loch die Chance, noch es zu schaffen, noch den Sieg zu holen. Aber dazu hätte ich im letzten Loch im ersten Versuch versenken müssen. Habe ich natürlich nicht geschafft. Sind wir bei der Saison des FC Schalke, weil es ist halt genau dasselbe Bild. Ja, sie haben halt am Anfang es vergeigt und haben dann im Verlauf der Saison eben das wieder versucht wegzumachen, was sie am Anfang vergeigt haben in dieser Hinrunde und das ging halt nicht gut. Und dass du am Ende halt nicht bei einem schweren Loch wie RB Leipzig es schaffst, mit einem Schlag da durchzuspielen, das ist eigentlich nichts, worüber du dich grämen musst. Und die können sich eher noch darüber freuen, dass sie da eben mit einer kämpferischen Leistung 2-2 noch zwischenzeitlich geholt haben. Aber dass Leipzig, die ja auch eigentlich in relativ voller Kapelle gespielt haben, also da wurde nicht viel geschont, die haben sich da nicht irgendwie jetzt auf eine B11 eingelassen, dass du da eben auch mal 4-2 verlieren kannst, das ist, glaube ich, nicht die Überraschung. Und das muss man jetzt auch, so traurig das für Schalke ist, das ist nicht an diesem Spieltag verloren gegangen, der Klassenerhalt.
Ja, und die Ironie dabei ist ja noch, Leipzig hat auf 10 Positionen mit Stammelf oder mehr oder weniger Stammelf gespielt und auf eine hat man rotiert und das ist die eine Position, die dann auch bei beiden Gegentreffern nicht gut aussieht. Also Nyland stand im Tor und der kommt eben raus, zum Beispiel bei der Ecke und kommt aber nicht an den Ball und so ist es quasi ein Kopfball dann ins leere Tor und beim 2-2 spielt Nyland einen Fehlpass, dann wird er getunnelt von Boeter, der Ball geht an den Innenpfosten, Orban will den Ball weghauen und haut ihn sich ins eigene Tor, also total absurd. Das Gute ist allerdings, das gehört zum Spiel von Nyland auch noch mit dazu, also zum einen, er hat nicht nur Fehler gemacht, sondern auch die wenigen Schüsse, die dann aufs Tor kamen, es waren ja nur 4 von Schalke, du hast ja schon gesagt, Tiziana, die hat er ganz gut pariert und er hatte aber eine ganz gute Rolle auch im Aufbau und das zeigt nämlich, glaube ich, das, was dann Schalke vor allem gefehlt hat in diesem Spiel, es hat manchmal ein langer Pass von Nyland gereicht, um quasi ganz Schalke auszuspielen. Also beim 1-0 in der 10. Minute, langer Abschlag von Nyland auf Olmo, der nimmt den Ball dann auch gut an, aber der ist dann weg. Seine Flanke wehrt dann Fährmann noch ab und Leimer macht das 1-0 und Leimer hatte keinerlei Gegnerkontakt. Der ist durch ein komplett leeres Mittelfeld gerannt, während Olmo da auf dem Flügel sein Ding gemacht hat. Und beim 3-0 war es, glaube ich, auch so. Nee, beim 4-2, Entschuldigung, war es auch ein langer Pass von Nyland. Vandenberg verschätzt sich, Nkunku ist durch, überlüpft Fährmann, ist dann das 4-2. Damit hat Nkunku zusammen mit Füllkrug die Torjägerkanone und Schalke ist fest abgestiegen. Also es war auch einfach für Leipzig, möchte ich damit sagen.
Ja, und du merkst natürlich auch, dass Schalke nicht die Mannschaft ist, die jetzt plötzlich zu spielerischen Höchstleistungen sich steigern kann. das ist ja auch, wäre völlig unerwartet gewesen, aber dann halt in dieser Phase nach dem 2-2, wo dann eben vielleicht es gefragt wäre, gewesen wäre, den Ball zu spielen, haben sie halt immer noch versucht, jeden Angriff über Bülter einzuleiten, jede, viele lange Bälle, viel so klein-klein, also das, was ich da gesehen habe und wo man dann gesagt hat, ja, damit wirst du vielleicht das doch noch irgendwie erzwingen können, aber es lässt natürlich auch dem Gegner die Möglichkeit, dann so zu antworten und dann mit individueller Klasse sich durchzusetzen. Haben sie ja dann auch beim 3-2 und beim 4-2 gemacht, die Leipziger, eben das Konstrukt der Schalke aber spielt. Also das war dann natürlich, hast du gemerkt, das war einfach zu viel. Das, der Gegner war auch dann zu gut. Also dieses Mann-gegen-Mann-Ding, was ja Schalke da spielt, das hat jetzt gut funktioniert in Phasen. Also die 2-3 Male, wo sie reingeschaltet haben in der Konferenz, haben sie es auch zumindest geschafft, dass Leipzig den Ball lang schlagen muss. Aber eben gegen Leipzig durchaus schwerer als jetzt in anderen Spielen der Saison, wo sie dann eben die Punkte geholt haben.
Und noch eine Anmerkung zu Christopher Nkunku, der eben jetzt, wie gesagt, sich die Torjägerkanone mit Füllkrug teilt. Ich finde, genauso oder umso mehr muss man eigentlich seinen Assist loben, den er da beim 3-2 macht. Konter, und er kann schon abschließen, aber er legt quer auf Pausen, der macht dann das Tor und dann in der Nachspielzeit trifft auch noch Nkunku, habe ich ja vorhin schon beschrieben. Aber Tiziana, da habe ich auch schon andere Stürmer gesehen, gerade wenn es dann noch so um so einen persönlichen Award geht.
Ja, hat mich auch gewundert in der Situation, dass er nicht selbst den Abschluss gesucht hat. Aber ich frage mich bei ihm auch so ein bisschen, was wäre, wenn er die ganze Saison fit gewesen wäre? Also dann hätte er das Ding auf jeden Fall mit weitem Abstand gewonnen. So hat er sich's trotzdem noch geholt. Man muss ja auch sagen, Grifo und Kolo Muani haben ja auch beide noch getroffen, kamen noch mal nah ran. Aber ich finde am Ende eigentlich ein ganz schönes Bild, dass Füllkrug sich das auch noch sichern konnte. Hat sich ja auch feiern lassen von den Fans.
Ja, und wir kommen noch dazu, Niklas Füllkrug hat keinen Schuss abgegeben gegen Union. Also er hat's ausgesessen, würde ich jetzt fast sagen. Aber eine geteilte Torjägerkrone, das mag ich eigentlich auch ganz gerne, wenn es mehrere gibt, die diese Auszeichnung bekommen. Und für Leipzig geht's ja jetzt dann noch weiter. Leipzig hat noch das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Man ist sicher Dritter geworden. Ich gucke mal kurz, wo wir sie hingetippt haben. Ich hatte sie auf 4, Tobi auf 3, Lena auf 4, die HörerInnen auf 3. Also Tobi und die HörerInnen waren einfach schlauer als wir. Und dann kommt natürlich der harte Schalke-Part. Schalke 16 bei den Hörerinnen, 17 bei Lena. Bei mir waren sie auf 16. Und Tobi, du hattest sie besser auf 13. Aber ich weiß noch, wie schwer es war, diesen Abstiegskampf vorherzusagen, weil man da so viele weiche Faktoren wie zum Beispiel Trainerwechsel mit reinplanen musste. Also, ja.
Ja, kann man auch sagen, mit Reis wären sie wahrscheinlich auf Rang 13 gekommen. Also
genau, so Schalke ist schuld, dass dein Tipp nicht aufgegangen ist. So sehe ich es ja auch.
Würde ich noch gerne einmal die Frage stellen, was bedeutet jetzt dieser Abstieg für den Verein? Weil ich bin da auch nicht so tief drin. Vielleicht wisst ihr da jetzt auch mehr drüber, was das einerseits finanziell, aber auch emotional für diesen Club bedeutet. Weil es ist natürlich ein anderer Abstieg als vor 2 Jahren. Also man ist jetzt nicht mit man ist jetzt nicht komplett untergegangen, chancenlos, sondern man ist halt wirklich, hat bis zum Ende gekämpft, bis mit wehenden Faden musste man dann im letzten Spiel abreißen lassen eben und diesen 17. Platz dann zementieren. Aber diese Mannschaft hat ja in dieser Rückrunde gezeigt, zu was sie fähig ist. Ich weiß jetzt gar nicht, auf wie viel sie am Ende in der Rückrundentabelle sind, aber auf einer ganz guten Position würde ich mal tippen. Das ist ja eine Mannschaft, wo du eigentlich was aufbauen kannst. Andererseits weiß ich ja eben auch noch vom letzten Abstieg, wie das finanziell eben nicht so gut aussieht auf Schalke, ob man da dann, wie man da dann gebettet ist. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht in der zweiten Liga, ob sie da jetzt wieder den direkten Wiederaufstieg schaffen oder ob die jetzt eben nicht. Und was passiert dann, wenn nicht?
Also Achter sind sie in der Rückrundentabelle. Tiziana, hast du da eine Meinung zu?
Ich bin da auch nicht tief genug im Thema drin. Ich schätze mal, du mit den Fokus, die du ja immer wieder im Rasenfunk hast, weißt da mehr und kannst uns da erleuchten.
Ja, ich meine, dass es finanziell nicht gut aussieht bei Schalke, das wird jetzt niemanden überraschen. Man hat immer noch einfach sehr, sehr hohe Verbindlichkeiten. Die lagen, also man ist im Profifußball auf dem 34. Platz da, laut den letzten Kennzahlen, die sich ja auf die Saison 21/22 beziehen. Muss ich gerade nochmal nachgucken. Und was man eben beim letzten Abstieg machen musste, war halt die Kosten im Personalbereich zu senken. Und zwar drastisch. Man musste um rund 75%, achso, nee, habe ich ja gerade gesagt, im Lizenzbereich den Personalaufwand reduzieren. Also das ist schon wirklich sehr deutlich. Plus man hatte zwingend Spielerverkäufe, die man machen musste. Und das war quasi der letzte Abstieg. Es gab noch eine Fananleihe, mit der man Geld erlöst hat. Das hat auch gut funktioniert, aber inzwischen ist es bei Schalke eigentlich so, dass die meisten Einnahmen, die man generiert, schon wieder zum Abbezahlen von irgendwelchen anderen Verbindlichkeiten genutzt werden müssen, weil eben irgendwelche Fananleihen auslaufen oder eben andere Verbindlichkeiten, die dastehen. Was aber das eine gute Ding bei Schalke ist, und das hat sich auch in der Zweitligasaison nicht verändert, ist das Rohergebnis, also sprich die Einnahmen, die der Verein dann doch generiert über eine Saison, die sind nämlich auch wegen, oder eigentlich vor allem wegen der Fanbasis, denn daher kommen diese Gelder, die sind nämlich super. Rang 6 hatte man da, also in derselben, im selben Jahr, wo man quasi bei den Verbindlichkeiten der 34. Verein ist, ist man der 6., was das Rohergebnis angeht, fast 200 Millionen Euro, und das war ja auch noch ein Corona-Jahr. Also das ist wirklich die Säule, auf der Schalke steht. Und dementsprechend glaube ich, also finanziell ist es natürlich schlimm abzusteigen, und ich habe auch die Sorge, weil das konnte man eigentlich schon sehen, wenn man sich einfach nur den Kader angeguckt hat, mit welchem Kader sind sie rausgegangen, mit welchem Kader sind sie wieder reingekommen in die Liga, dann ist es ja auch nicht so überraschend, dass Schalke jetzt wieder runtergehen muss, aber sie werden halt mit jedem Abstieg wieder mit einem schlechteren Kader zurückkommen. Also alles zusammengenommen kann man deshalb sagen, also es ist schon wirtschaftlich dramatisch, was da bei Schalke passiert, aber man hat eben diese eine Basis, die da ist, und das hat man ja in diesem Abstieg dann sogar geschafft, dass man es, was sich komisch anhört, aber einen Abstieg hinbekommen hat, gemeinsam mit den Fans, also der quasi von den Fans getragen wurde. Man ist nicht irgendwie im Dissens auseinandergegangen, sondern wenn man sich auch angeguckt hat, wie auch nach dem Spiel dann in Leipzig mit dem Team umgegangen wurde. Das ist die Basis, die braucht Schalke 04 nicht nur aus sportlicher Sicht und weil es halt generell schön ist, ein gutes Verhältnis zu den eigenen Fans zu haben, sondern halt auch aus wirtschaftlicher Sicht. Also sie müssen halt dieses Rohergebnis, was auch durch Sponsoring und so weiter höher ist, als viele, viele andere Vereine es haben, das muss immer so hoch bleiben, ansonsten gibt es gar keine Chance für Schalke. Und deswegen Schalke ist definitiv auch einer dieser Vereine, wenn da die TV-Gelder sinken, was zu erwarten ist im nationalen TV-Bereich, für Schalke ist das schwierig, weil so, wo sollen sie irgendwann noch sparen? Weil sie haben halt dann hohe Zinszahlungen, die man machen muss. Also das wäre mal so meine Ad-Hoc-Analyse, mehr dann vielleicht im Royal, oder wir werden es ja auch sehen. Also vielleicht muss das ja auch nicht alles der Rasenfunk machen. Jetzt bleiben aber noch, also zum einen der Blick auf unsere Tipps, das haben wir schon durchgespielt, aber auf die MVPs wollen wir natürlich noch blicken. Tiziana, wen würdest du denn bei Schalke 04 als MVP nominieren?
Bülter.
Tobi nickt. Tobi würde auch Bülter nominieren, und die Hörerinnen und Hörer haben auch genau das getan. 61%, also sehr deutlich für Marius Bülter, sind abgegeben worden. Auf Rang 2 haben wir dann schon mit 8,5% Moritz Jens und mit 7,7% Tom Kraus. Also sprich, es ist sehr, sehr eindeutig Marius Bülter. Und der hat ja auch schon in der Hinrunde eine Rolle gespielt. Damals noch Tom Kraus auf 1 und Alex Kral auf 2. Und ja,
hat Tom Kraus eigentlich nicht gespielt wegen der Klausel im Vertrag oder sowas? Weil der war ja, glaube ich, nicht mal im Kader jetzt gegen Leipzig.
Das ist eine interessante Frage, die ich mir komischerweise während des Spiels noch gar nicht gestellt habe. Tja, vielleicht.
Keine Ahnung.
Vielleicht. Wir werden es, die Hörerinnen und Hörer werden es unter mitmachen.rasenfunk.de sicher auflösen. Schon nach wenigen Minuten, nachdem die Folge online ist, so wie ich die kenne. Ich habe eine leichtere Frage als deine Frage, Tobi, nämlich wen würdest du denn bei Rasenballsport Leipzig als MVP nominieren?
Der Nkunku wäre die logische Wahl, es sei denn, man zählt jetzt seine Verletzung nicht mit rein, aber ich gehe davon aus, dass er auf 1 sein wird.
Da liegst du sehr, sehr richtig. Christopher Nkunku mit 78,7% der Stimmen. Das ist interessant, weil da sieht man nämlich die Verletzungen. In der Hinrunde war er auch MVP mit 76,8% der Stimmen, also sehr eindeutig. Das hat sich da bemerkbar gemacht. Szoboszlai auf der 2 und Willi Orban auf der 3. Da zählt sein Eigentor sicherlich noch nicht mit rein. Ist ja auch schon eine Weile her, diese Abstimmung. Und dieses Eigentor ist ja noch ganz frisch. Jetzt wollen wir noch blicken auf das letzte Spiel von Hertha BSC in der ersten Liga für diese Saison. Und auf das, darf ich es sagen, was du im Vorgespräch gesagt hast, Tobi, bevor wir mit der Aufzeichnung gestartet haben. Ja. Das dümmste Spiel dieses Tages. Ich übergebe an Tobias Escher.
Ja, auch jetzt wieder hier mit dem Hinweis, wir haben nicht so viel gesehen von diesen Spielen, aber wenn du natürlich auf diesen Spieltag guckst, was war die einfachste zu lösende Aufgabe? dann war es ja wohl der VfL Wolfsburg, die auch bei den anderen Ergebnissen nur ein Unentschieden gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten gebraucht hätten, der noch dazu ja gesagt hat, okay, wir machen jetzt Team Zukunft und stellen da auch mal ein paar Leute, geben ein paar Leuten ihr Bundesliga-Debüt in der Hoffnung, dass sie da ein bisschen Erfahrung schnuppern. Und gegen dieses Team hat es der VfL Wolfsburg nicht zustande gebracht, noch ein 1:1, ein 2:2 hinzumurmeln. Stattdessen haben sie es nicht geschafft, Europa zu erreichen, haben wirklich die blödeste Leistung des Spieltags hinbekommen.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie halt nach 2-3 Minuten schon 1-0 vorne lagen. Also ja. Da hätte ich gerne mal die Quoten auf Sieg Hertha gesehen.
Ja, das war auch so witzig in der Konferenz, weil das wirklich so war, die Konferenz hat begonnen mit Wolfsburg gegen Hertha, dann haben sie noch 2 Minuten nochmal hingeschaltet für das Tor und dann kam das Spiel einfach nicht mehr und du bist halt davon ausgegangen, dass Wolfsburg die gewinnen das Ding da schnell irgendwie und irgendwann in der zweiten Halbzeit kam plötzlich, oh, Tor vor Hertha. War alles, what? Das Spiel gibt es noch, es existiert noch, es läuft noch. Ja, wenn ich in die Statistik gucke, klar, siehst du auch, eigentlich war Wolfsburg besser und sie hatten offensichtlich Chancen, also Expected Goals wert auch über 2 und der Kommentator hat es dann auch gesagt, als sie dann wieder hingeschaltet haben, das war die erste Offensivaktion von Hertha, dieses 1-1, ansonsten nicht so viel zu sehen gewesen von denen und trotzdem spielt das ja so ein Stück weit über die Saison von Wolfsburg, dass sie es offensichtlich nicht schon wieder nicht geschafft haben, gegen ein Team da unten eine dominante Leistung hinzubekommen, gegen ein Team, für das es wirklich um gar nichts mehr ging und das im negativsten Sinne alles verspielt hat schon im zuvor, also wirklich da mit gar keinem guten Gefühl zu diesem Auswärtsspiel anreisen konnte. Also das muss der VfL Wolfsburg sich in die eigene Nase fassen, dass sie nächstes Jahr nicht europäisch spielen.
Das ist wirklich so krass. Die wären halt einfach ganz sicher in der Europa League gewesen. Ich meine, schon ein Punkt hätte geholfen, weil man das beste Torverhältnis hat vor Leverkusen und Frankfurt. Man wäre sogar mit einem Punkt in der Europa League gelandet, wenn auch ganz, ganz knapp. Aber man hat es nicht geschafft, gegen Hertha BSC einen Punkt zu holen. Ich meine, die Schlussphase haben wir alle nicht gesehen, weil da in der Konferenz komplett andere Spiele gezählt haben. Ich sehe hier noch 2 gelbe Karten für Marco Richter und Jean-Paul Boetius in der 91. und 92. Minute. Was da wohl passiert ist, vielleicht hat es mit Zeitspiel oder so zu tun.
Noch eine riesige Chance kurz vor Schluss von VfL Wolfsburg, die dann nochmal die Möglichkeit hatten, dann das Tor zu erzielen durch Swanberg, offensichtlich. Mit einem Vorlage von Castells, der sich da bei der Ecke mit nach vorne geschlichen hat. Also da war ja dann, die hatten ja auch die Chancen, aber trotzdem könnte man ja eigentlich erwarten, ob mit so einer Ausgangslage, dass man da souveräner rangeht. Also im Grunde genommen war das ein sehr enttäuschender Nachmittag. Ich fand es auch relativ enttäuschend, dass dann wieder im Wolfsburger Stadion, das war das Einzige, glaube ich, was nicht ausverkauft war an diesem Spieltag. Das Einzige, wo auch deutliche Lücken zu sehen waren, wo auch, wenn du die seltenen Schalten kamen, ein deutlicher Stimmungsabfall war im Vergleich zu den anderen. Auch das fand ich so ein Stück weit schade. Möchte jetzt auch keine Häme gegenüber sogenannten Plastikclubs aufmachen, aber das war auch dem Anlass so nicht würdig. Und das hast du dann vielleicht auch auf dem Platz so ein Stück weit gemerkt. Also das hätte ich ja wirklich nicht gedacht, dass Wolfsburg sich da noch dieses Europa nehmen lässt.
Ja, ich glaube, das geht uns allen gleich. Aber wie siehst du denn dann die Leistung von Hertha BSC? Also du hast ja schon genannt, ein paar Spieler haben wir jetzt zum ersten Mal gesehen. Also jetzt nicht, wir können jetzt nicht die Spieler beurteilen, dafür haben wir zu wenig gesehen. Aber Tjaak Ernst stand zum Beispiel im Tor, 20 Jahre alt. Wir haben dann später Ibrahim Maser gesehen, der auch gleich das 1:1 gemacht hat. Wie gefällt dir denn die Herangehensweise in diesem letzten Spiel unter Pardardai? Oder also vorerst zumindest letzten Spiel, wir wissen ja nicht, wie es da weitergeht. Aber hat er nochmal einen Dreier weggesneakt? Das ist auch irgendwie so ein typischer Dardai-Move, finde ich.
Das ist auch ein typischer Dardai-Move, ja, da hast du recht. Aber ich finde die Herangehensweise auch sehr, sehr richtig und auch sehr gut, dass sie da nochmal gesagt haben, okay, wir sind jetzt sowieso abgestiegen, wir müssen noch gucken, wer bleibt überhaupt von unserem Kader übrig? Das werden nicht viele sein. Und dann an den, dass sie jetzt da keine B-Elf reinschicken, fand ich auch gut, aber dann so an ein, zwei Stellen eben mit einem Clemens, einem Ernst Debüt geben, du hast gerade gesagt, Masan, Eitschberger kam dann auch noch. Also, dass du da dann durchaus den Spielern dann nochmal die Möglichkeit gibst, diese Bundesliga-Luft zu schnuppern gegen eine körperlich auch robuste Mannschaft, das fand ich eine okay Herangehensweise, auch so eine typische Dada-Herangehensweise. Und das ist ja auch ein versöhnlicher Saisonabschluss, den wir jetzt haben, der wahrscheinlich nicht viel bringt. Man weiß ja noch überhaupt nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, wer bleibt. Wahrscheinlich nicht viele. Man weiß überhaupt nicht mal, ob es in der zweiten Liga weitergeht oder nicht doch in der dritten oder sogar Regionalliga. Und da sind so viele Fragen offen, dass man jetzt von persönlich nicht unbedingt sprechen kann, aber zumindest einen, für die Spieler und auch für den Trainer einen angemessenen Abschied.
Aber glaubt ihr wirklich, dass das eng werden könnte mit der Lizenz? Tiziana, du bist ja in Berlin lebend noch näher dran als Tobi und ich?
Wir hatten das jetzt auch viel besprochen im Themenfrühstück, weil wir da den ein oder anderen Herr Thaner auch haben. Und es ist ja Stand jetzt ein bisschen undurchsichtig. Also fest steht, dass ihnen halt auch, ich glaube, 60 Millionen im Cashflow für nächstes Jahr fehlen. Dann dieses ganze 777 Investment auch so ein bisschen shady wohl ist. Also es geht ja auch um Mitspracherechte und so. Also von dem her, also ich habe es noch nicht erlebt. Es gab ja schon öfter die Androhung von der DFL, dass gewisse Lizenzen nicht ausgestellt werden. Ich denke da auch an Hannover beispielsweise. Und bisher ist das eigentlich nie passiert. Deswegen kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, dass so ein großer Club, noch dazu aus der Hauptstadt, tatsächlich keine Lizenz mehr bekommt. Also da fehlen mir aber auch die Einblicke in Dokumente und so weiter und so fort. Also ich glaube, das können wir von außen alle schwer nur beurteilen.
Es gibt ja diese berüchtigte 40 Millionen Anleihe noch, die man im Laufe der kommenden Saison zurückzahlen müsste, wo jetzt auch die Anleihenzeichner so einen netten Brief bekommen haben, wo drin steht, sinngemäß, entweder ihr stimmt zu, dass die Anleihe noch 2 Jahre weiterläuft, oder ihr kriegt kein Geld zurück, weil wir dann in Insolvenz gehen müssen. Also das ist schon, war schon ein deutlicher Fingerzeig, in welche Richtung das geht. Aber selbst wenn sie halt die Lizenz erhalten, sind wir uns ja auch darüber einig, glaube ich, alle, dass auch selbst von dieser Startelf nicht mehr allzu viele Spieler im kommenden Jahr im Hertha-Dress zu sehen sein werden. Das geht allein schon finanziell nicht von den Gehältern. Also da bin ich sehr gespannt, wie sie diesen Abstieg wegstecken.
Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein Investor bei einem Team einsteigt und das dann in die 4. Liga runterrauschen lässt. Sondern es geht natürlich um 50+1 Themen, dass diese Klippe muss umschifft werden, aber dann kann der Investor ja weiter Kohle reinpumpen. Das ist ja erstmal, also in Financial Fairplay laufen die jetzt so schnell nicht rein, wenn die auch nicht international spielen jetzt erstmal. Da fehlt mir einfach die Fantasie für, das würde ja gar keinen Sinn ergeben.
Vor allem gibt es ja auch noch andere Clubs, in die 777 investiert ist, und da könnten ja Synergien auch hergestellt werden. Von dem her, ich bin auch gespannt, wie das ganze Thema Nachwuchs, Akademie, die ja von Hertha durchaus echt sehr, sehr gut auch ist. Da würde ich mich freuen, wenn man in der nächsten Saison, egal ob es 2. oder 3. Liga ist, viele Gesichter daraus dann auch sieht, also aus den U-Mannschaften.
Ja, da ist sicher dieser letzte Spieltag schon ein Hinweis drauf gewesen, und Multi-Club-Ownerships ist dann sowieso das nächste große Thema im Fußball. Das sage ich euch, das ist... Das ist auch nicht
ganz. Können wir in Augsburg einfach. Auch, von dem her.
Das stimmt allerdings. Also Hertha verabschiedet sich mit einem Sieg aus dieser Liga und steigt dementsprechend damit 29 Punkten ab und versaut letztlich Wolfsburg die europäischen Träume, die man da haben konnte. Jetzt müssen wir noch schnell die MVPs auflösen und dann auf unseren Tabellentipp gucken. Für Wolfsburg, Tobi, gibt es da jemanden, der für dich herausragt? Ich weiß, dass du einen Spieler sehr gerne hast, weil du den im Piloten des Mainzer Kellers damals gelobt hast. Kannst dich noch erinnern.
Meinst du Maximilian Arnold?
Mhm. Nee, du hast ja andere gelobt. Ja, doch, oder? Doch, klar, genau.
Kann sein. Ich hab ein Gedächtnis wie ein Sieb. Also ich weiß schon nicht mal, was ich letzte Woche gegessen habe. Aber das fällt mir jetzt natürlich auch schwer bei Wolfsburg, weil Arnold ist natürlich eigentlich so ein Kandidat, der halt immer stabil ist, aber der ist auch dieser Saison nicht gerade herausstechend gewesen. Nee, tut mir leid, da musst du mir auf die Sprünge helfen.
Also es ist tatsächlich Maximilian Arnold geworden mit 28,5%, mit 23% dahinter Micky van de Ven. Und Kuhn Castells ist dann Nummer 3 geworden. Und genau die waren in der Hinrunde auch schon und auch fast in der Reihenfolge. Hinrunde war es Arnold mit 53%, dann Kuhn Castells, dann Micky van de Ven. Aber wir sehen schon, die drei, die stechen so ein bisschen heraus bei Wolfsburg. Bei Hertha, tja, wer sticht da heraus, Tiziana?
Ja, schwierig. Ich schaue mir gerade den Kader nochmal an. Und so wirklich herausstechend, dass ich sage, wow, der hat mich komplett überzeugt, gibt es eigentlich kaum jemanden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Luke Bakio vielleicht.
Der war in der Hinrunde tatsächlich der MVP. Jetzt ist es nicht geworden. Tobi hat noch einen Tipp.
Ich hätte Marco Richter getippt tatsächlich.
Oh.
Mhm. Nee, leider auch nicht. Oliver Christensen, 30,7% der Stimmen. Dann Lucas Toussaint. Das wäre tatsächlich mein Tipp gewesen, weil Toussaint jetzt zwar nicht brilliert hat, aber der hat auf einem konstant höheren Level gespielt als viele andere. Und man hat ihm auch angemerkt, finde ich, in seiner Spielweise, dass ihm das nicht egal war, was da auf dem Feld passiert ist. Dodi Lükke-Bakio ist dann Dritter geworden, jetzt dann am Ende. Das sind die MVPs bei Hertha. Und dann stellt sich noch die Frage, wo haben Tobi und ich Hertha eigentlich hingetippt? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Denn es ja,
das war mein einzig guter Tipp. Ich hatte sie auf Abstieg schon vor der Saison gehabt.
Guck mal an. Tobi hat es kommen sehen. Ich wollte es noch nicht sehen. Ich habe da Sandro Schwarz zu sehr eingepreist. Ich dachte, das würde tatsächlich gut passen. Und ich bin auch im Nachhinein enttäuscht, wie schlecht das unter Sandro Schwarz auch lief. Das war, ja, war einfach nicht gut. Aber das wird jetzt niemanden überraschen, dieses Urteil über Hertha BSC.
Ja, Martin Rafel hat das so schön zusammengefasst neulich, als wir drüber gesprochen haben. Hertha hatte am Anfang der Saison unter Sandro Schwarz gute Ansätze und ein halbes Jahr später hatten sie immer noch gute Ansätze.
Ja, stimmt. Das ist wirklich eine leider sehr akkurate Zusammenfassung. Dann bin ich mal gespannt, wie wir jetzt dann das folgende Spiel noch zusammenfassen. Da geht es jetzt nämlich um die Champions League, denn der erste FC Union, der heute schon häufig erwähnt wurde in dieser Sendung, der hat genau diese Champions League erreicht mit einem 1:0 gegen Werder Bremen. Das hat Rani Khedira erzielt nach Vorlage von Sven Michel. Vorher hat, glaube ich, Becker geschossen, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Tobi, du hast das Spiel dir nochmal reingepfiffen. Du bist einfach ein Feinschmecker des Fußballs. Was hast du gesehen?
Ja, wir hatten das ja vorhin beim Thema Mentalität und beim Thema auf die eigenen Stärken vertrauen. Und dann hast du dieses wichtige Heimspiel schon wieder als Union Berlin. Und in der ersten Halbzeit ist es halt so ein richtiges Union-Berlin-Spiel. Also Union Berlin will gar nicht zu weit vorschieben, baut sich im 5-3-2 auf. Ab und zu schiebt dann doch mal der Haberer mit vor und sie machen so ein Pressing, erobern dann die langen Bälle, sorgen dafür, dass ein Füllkrug sich nicht entfalten kann. Und in der ersten Halbzeit, da passiert wieder original gar nichts. Also es passiert wirklich nichts auf beiden Seiten, keine Möglichkeiten, keine Torchancen. Und nach der Pause dreht dann Union so ein bisschen auf, so ein kleines, so den Regler von 3 auf 5 so. Und die Skala geht von 1 bis 50. Das ist dann so Union. Und dann haben sie, ja, aber das ist ja Union. Und dann haben sie noch ein paar schöne Flanken geschlagen, haben sie ein bisschen auch einen Powerplay gehabt, haben dann auch noch offensiv gewechselt, einen dritten Stürmer reingebracht. Das hat dann genügt. Da kam dann irgendwann, kam das Tor auch noch ausgerechnet durch Rani Khedira, über den wir vielleicht nachher noch beim Thema MVP sprechen werden. Auch so ein Tor, so typisch Union, Ball an der Außenlinie, Becker kriegt die Flanke rein und dann setzt sich, ich glaube, Michel war es dann im Strafraum durch und legt den Ball dann ab auf Khedira gegen ein Werder-Team, das bis dahin aufopferungsvoll verteidigt hat. Aber das hat dann auch dem Spiel den Stecker gezogen, dieses 1:0. Und das war auch nicht viel mehr. Da waren noch 2, 3 halbwegs gute Chancen dabei, ein paar gute Standards von Union-Seite, aber eben dieses Vertrauen darin, wir werden wieder ein Spiel machen, wo es kaum Chancen auf beiden Seiten gibt und wir werden diese Chance besser nutzen. Und das haben sie halt wirklich, dieses Vertrauen in sich selbst, in dieses Spielsystem hatten sie von der ersten bis zur 90. Minute. Die haben da jetzt nicht irgendwie mit breiter Brust da vorne gestürmt oder gesagt, wir müssen jetzt heute was Besonderes machen. Nein, die haben das gemacht, was sie immer gemacht haben und sind dafür dann am Ende auch belohnt worden.
Und schreiben ja damit, Tiziana, eine der Stories dieser Saison. Also wenn wir nicht zufällig diesen Meisterschaftskampf gehabt hätten, dann würden wir jetzt die ganze Zeit schon über Union sprechen.
Ja, total. Und ich muss sagen, ich habe ihnen auch Unrecht getan. Ich habe vor der Saison, habe ich sie überhaupt nicht so stark eingeschätzt. Ich dachte eher, dass sie wieder einen Rückwärtstrend haben, also dass sie das Niveau nicht halten bzw. noch steigern können. Aber was ich ganz spannend finde, sie sind eines der Teams, das sehr ausgeglichen Torschützen hat. Also klar, Becker mit 11 Toren, Behrens 8, Haberer und Döcki jeweils mit 5. Also da sieht man halt auch, selbst wenn einer von denen mal nicht performt oder verletzt ist oder so, sind andere da, um das zu richten. Und dann natürlich Heimstärke gepaart mit Effizienz, gepaart mit diesen Standards per Kopf, Freistoß, 6 Tore davon. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur auf Rückrunde ist, aber auf jeden Fall haben sie Liga-Bestwert mit dem Kopf und das, finde ich, sieht man halt immer wieder. Also da hat Tobi eigentlich auch schon viel gesagt. Sie spielen ihren Schuh runter und ja, sie sind somit die größte Geschichte eigentlich in dieser Saison, gebe ich dir recht, neben Freiburg, die halt einfach auch so eine Fußballromantik bei vielen Leuten, glaube ich, auslösen. Union aber auch und ich hätte es beiden wirklich gegönnt. Also gut, Leipzig hat es halt dann auch einfach gut gemacht, qualitativ, aber haben halt natürlich diese ganze schöne Story drumherum nicht. Aber ja, am Ende voll verdient in die Champions League. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich da kommende Saison präsentieren werden. Also ob das dann nicht vielleicht doch mal irgendwann in der Wand ist, wo sie dagegen stoßen und merken so, okay.
Ja, wobei
es gibt auch Grenzen sozusagen, weißt du wie? Also
ja, klar,
man denkt sich gerade so, the sky is the limit, werden sie in 2 Jahren Meister? Das könnte ja möglich sein.
Ja,
theoretisch.
Also, aber ich meine, was soll in der Champions League passieren? Also das wird halt, könnte halt so werden wie bei Eintracht Frankfurt in der Champions League. Vielleicht kommt man aus der Gruppenphase überraschend raus, vielleicht auch nicht. Und dann hattest du aber halt auf jeden Fall 6 geile Spiele.
Absolut.
Also.
Und mit den Fans, also ich gönn's jedem von ihnen, ich gönn's den Spielern, die sich auch als Kollektiv, finde ich, echt den Hintern aufgerissen haben, egal ob Defensive, Offensive. Man spricht, finde ich, bei Union oft zu sehr über den Angriff und vergisst dabei manchmal die stabile Defensive auch.
Ja, vielleicht, also es ist ja sogar nach Gegentoren gemeinsam mit dem FC Bayern die beste Abwehr der Liga, Tobi.
Ja, also das ist natürlich die herausragende Qualität dieser Mannschaft und das hast du jetzt auch wieder erlebt gegen Werder, die eben ja auch mit dem besten Stürmer angereist sind. Klar, der kommt aus einer Verletzung, der hat zuletzt nicht gespielt. Werder ist auch die Mannschaft, die in der Rückrunde ziemlich aus dem Tritt gekommen ist, finde ich. Jetzt von den Ergebnissen her, die Leistungen waren manchmal okay, manchmal nicht so okay. Aber dass dieser Stürmer dann eben keinen einzigen Torschuss verbucht in diesem Spiel, hat dann auch sehr viel damit zu tun, wie eben Union verteidigt und dass eben jeder versuchte Chipball, jeder lange Ball, den Werder versucht hat in Richtung Füllkrug, Duxch, der kam postwendend zurück. Da hat Werder sich überhaupt nicht durchsetzen können. Auch nicht in der ersten Halbzeit, wo Union noch ein bisschen passiver gespielt hat. Und dass sie den Gegner immer schaffen, vom eigenen Strafraum wegzuhalten, ist ja ihr großes Erfolgsrezept. Und dann passiert in beiden Strafräumen eben nicht so viel und dann sagen Leute wie ich, es ist langweilig, aber das ist denen scheißegal. Die ziehen das dann komplett durch und die schaffen das auch komplett durchzuziehen. Und das ist, glaube ich, eine mannschaftliche Geschlossenheit. Ich will da gar niemanden herausheben. Das würde nicht funktionieren, wenn die Stürmer nicht so mitarbeiten würden. Das würde nicht funktionieren, wenn das Mittelfeld nicht so gut wäre. Das würde nicht funktionieren, wenn die Abwehr nicht so stabil stehen würde. Das ist wirklich eine geschlossene Leistung. Und da muss man auch nochmal sagen, und was halt Union braucht, damit dieser Höhenflug anhält, sie müssen dafür sorgen, dass die Familie von Urs Fischer nicht irgendwann sagt, komm bitte jetzt zurück in die Schweiz, wir vermissen dich, sondern dass sie sagen, ja, bleib ruhig noch ein Jahr und dann noch ein Jahr und dann noch ein Jahr, weil das ist halt sehr, sehr eng mit Urs Fischer verbunden, dieser Erfolg. Ich kann mir keinen Trainer vorstellen, der das auf diesem Niveau so lange halten könnte, auch diese Intensität so lange halten könnte, wie Urs Fischer das jetzt da geschafft hat.
Christian Streich vielleicht noch, aber der ist halt in Freiburg verwurzelt und über die sprechen wir gleich noch. Ja, absolut irre, was Union da geleistet hat. Die sind wahrscheinlich sowieso jetzt gerade alle betrunken, die das jetzt hier hören könnten, werden das wahrscheinlich erst mit einigem Zeitversatz dann hören. Im Royal werden wir natürlich noch ausführlicher drauf blicken. Aber lasst uns doch noch, Tiziana, ein Wort zum geteilten Torjäger dieser Saison verlieren. Niklas Füllkrug gemeinsam mit Christopher Nkunku hat es tatsächlich geschafft, das irgendwie über die Ziellinie zu retten. Was ist dazu zu sagen?
Ja, ich glaube, er hat sein eigenes Fußballmärchen in dieser Saison geschrieben. Also schon bei der WM ist er ja eigentlich die schönste Geschichte aus deutscher Sicht gewesen, dass er auch so spät sozusagen jetzt nochmal so aufblüht. Und ja, es wird ja jetzt wahrscheinlich seine letzte Saison bei Bremen gewesen sein. Da bin ich auch sehr gespannt, was er für sich aussucht, was die nächste Station sein wird. Ob er daran dann auch so anknüpfen kann. Es war jetzt halt ein bisschen unglücklich mit der Verletzung. Ich finde, das hat halt einfach so ein bisschen die Dynamik rausgenommen. Aber insgesamt Hammer. Also ich glaube, auch er ist so jemand, dem gönnt doch eigentlich jeder. So den Erfolg auch von seiner ganzen Art. Er ist so down to earth auch irgendwie als Person. Und ja, dass er dann auch eben ins Nationalteam noch berufen wurde und so und da abliefern konnte. Einfach schön.
Tobi nickt. Und man kann auch dazu ergänzen, als dann Füllkrug mal eine Lücke hinterlassen hat, dann war Marvin Duxch da. Also das Stürmerduo diese Saison eigentlich.
Das stimmt, trotzdem ist jetzt Werder von einer sehr schwierigen Situation. Die Rückrunde war nicht so gut wie die Hinrunde, das war fast zu erwarten nach dieser Hinrunde, dass sie das nicht auf dem Niveau halten können, aber jetzt natürlich mit einem Füllkrug-Abgang vor der Nase. Duxch wird sicherlich auch 1 oder 2 Angebote bekommen, auf dem Transfermarkt ist man immer noch limitiert aus Werder-Sicht, eben durch die finanziellen Engpässe, die man in den vergangenen Jahren sich ans Bein geheftet hat. Also das wird auch ganz, ganz schwierig jetzt im kommenden Sommer, wie man das dann moderiert. klar, als auch wieder gegen Union eine gute Leistung gezeigt und auch gut verteidigt, aber dann eben nicht viel mehr. Da hat man schon wieder gemerkt, okay, das ist ein riesen Unterschied zwischen diesen beiden Teams, selbst auf individueller Ebene, wie häufig sich eben Union auf dem Flügel im 1 gegen 1 durchsetzen und dann die Flanke schlagen konnte. Ja, bin ich sehr gespannt, wie es bei Werder weitergeht, auch jetzt gerade mit einem Füllkrug-Abgang vor der Nase. Bin ich gespannt, weil der könnte eigentlich auch, der könnte, das hat man in der Nationalmannschaft schon gesehen, so ein Stück weit, auch so bei so einem Bayern, bei einer Bayern-Mannschaft eine ganz okaye Rolle spielen. Also jetzt nicht der 1A-Stürmer, aber wäre halt so eine Variante. Und ich kann mir vorstellen, dass der nochmal jetzt die Chance nutzt, sich noch einen großen Vertrag zu schnappen.
Zu Bremen hätte ich auch noch das eine oder andere Wort zu verlieren. Ich finde, Bremen ist vor allem in der Rückrunde, also in der Rückrunde jetzt bisschen für meinen Begriff sehr gesugarcoated worden. Denn wenn man sich die Zahlen, die blanken Zahlen anschaut, die waren vorletzter in der Rückrundentabelle, haben da echt nicht mehr viel gerissen, hatten halt dann irgendwo in Anführungszeichen Glück, dass sie sich noch so weit retten konnten, dass sie dann aus diesem ganz harten Abstiegskampf raus waren, aber haben ja auch bis, glaube ich, vorletzter Spieltag oder so, war ja dann auch der Klassenerhalt nicht mal sicher, rein von den Punkten gesehen. Und so ein bisschen Augsburg-Syndrom hatten die in der Rückrunde. Also wichtige Spiele oft auch gut mitgehalten erstmal, hast du ja gerade auch schon gesagt, Tobi heute auch wieder. Gegen Bayern war es so, gegen Leipzig war es so, und dann bekommen sie aber doch irgendwie wieder ihre Packung ab und gehen dann ohne Punkte raus. Und ja, ich meine, klar, man kann jetzt sagen, hey, die waren Aufsteiger und dafür haben sie super gemacht. Aber ich persönlich, jetzt, ich habe gar keine Beziehung zu Werder, weder positiv noch negativ. Ich finde, sie kommen mir oft zu gut weg, so im ganzen Outlook.
Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich verstehe, was du sagst. Ich glaube aber, wenn man das vergleicht, was quasi möglich ist mit diesen Spielern, obwohl da Füllkrug und Duxch so herausragen. Und natürlich ist es ein Problem, dass die auch so herausragen. Aber das dann eben abgleicht mit dem, was Bremen aus seinen Möglichkeiten gemacht hat, finde ich schon, auch wenn diese Rückrunde wirklich nicht gut war, und auch in der Heimtabelle ist man ja auch Vorletzter. Das hätte ich vor der Saison zum Beispiel nie erwartet. Ich dachte, Werder holt eher zu Hause seine Punkte. Aber vielleicht ist der Spielstil, den man hat, auch eher für Auswärts und lange Bälle und so weiter gemacht. Aber ich gucke jetzt zum Beispiel gerade auf die Tabellentipps. Ich meine, ich lag da am weitesten entfernt. Ich habe die nämlich auch auf 17 getippt. Ich dachte, Werder geht direkt wieder runter, weil ich eben einfach diesen Kader nicht gut finde und weil ich das Tempodefizit nicht gut fand, vor allem im Zentrum, weil ich auch nicht an die Verteidigung geglaubt habe. Da fühle ich mich bei 64 Gegentoren auch ein bisschen bestätigt, aber sie hatten halt einen sehr guten Angriff. Und dann schauen wir uns, Tobi hatte sie auf 15, Lena hatte sie auf 13, die Hörerinnen und Hörer auf 14. Und da sind jetzt dann Lena und die Hörerinnen und Hörer, die haben es ungefähr hinbekommen, aber auch Tobi war da ein bisschen zurückhaltender. Und ich finde schon, dass das bei allem, was du sagst, also alles stimmt, aber trotzdem finde ich, ist es doch dann in Summe eine sehr gute Saison, wenn du hochkommst, wenn du oben bleibst. Und klar war das jetzt hinten raus, so wie bei Augsburg und so wie noch bei ein paar anderen, die so ein bisschen austrudeln haben lassen. Ich meine, wie ist Hoffenheim jetzt drin geblieben? War ja auch nicht irgendwie mit Pauken und Trompeten trotz Trainerwechsel und so weiter. Ich finde, Werder hat das gemacht, was man tun musste. War nicht immer schön, aber jetzt hat man auch anscheinend dieses Spiel jetzt gar nicht so schlecht gespielt an der Alten Försterei. Kannst du schon mal 0-1 verlieren? Ist schon mehr Teams passiert. Das ist jetzt der 9. Sieg mit einem Torunterschied von Union in dieser Saison in der Liga. Also ich sehe es nicht ganz so negativ.
Ich bin so eher bei Tiziana, glaube ich, weil es ja auch so ein bisschen diese Wohlfühl-Oase Bremen da ist, wo du sehr schnell so dieses wohlige Gefühl dir gibst, obwohl es vielleicht nochmal so ein Pieks an den Hinter besser wäre. Und das habe ich jetzt auch jetzt so in dieser Rückrunde so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man da wieder in diese alte Wohlfühl-Oase zurückkehrt, die auch dem Verein nicht immer gut getan hat zuletzt. Weil wenn du es natürlich auf die kommende Saison siehst, ist es natürlich Alarmstufe Rot. Wenn du aus so einer Rückrunde kommst, dann verlierst du auch deine besten Spieler. Da hast du dann relativ wenig Argumente, um zu sagen, ey, nächstes Jahr wird super geil. Das macht es halt durchaus nicht einfach, ohne jetzt die Saison schlecht reden zu wollen. Aber dass die Saison so gut ist, da stimme ich halt Tiziana voll zu, liegt an der Hinrunde, die einfach überragend war, wo sie aber auch noch mit diesem Überraschungseffekt kam, wo sie auch von Gegnern unterschätzt wurden. Ich erinnere an das BVB-Spiel, wo sie halt eben einen Füllkrug in herausragender Form hatte. Diese Form hat ihn ja auch bis nach Katar getragen. Also es ist schon viel zu richtig gelaufen, diese Hinrunde, und diese Rückrunde gibt eher einen negativen Ausblick auf die Zukunft.
Ihr habt ja beide recht, irgendwie wollte ich nicht so negativ rausgehen aus diesem Segment. Dafür ist bei Werder Bremen die MVP-Frage wirklich einfach. Tiziana, sag's einfach.
Bille.
So ist es. 58%. Es war in der Hinrunde so, dass Füllkrug mit 71%. Erster war Weiser, zweiter Duxch, dritter. In der Rückrunde oder auf die ganze Saison gesehen ist Füllkrug erster, Duxch zweiter und Weiser dritter. Also es hat sich ein bisschen umgedreht, aber die drei sind die überragenden. Und ich glaube, genau so hätten wir das auch alle getippt. Wen würdest du denn, das ist jetzt gemeiner, Tobi, bei Union rausheben? Du hast ja vorhin schon gesagt, es ist schwierig, da jemanden rauszuheben.
Ich persönlich, Rani Khedira und Knoche wären bei mir die beiden, die ich rausheben würde. Ich überlege gerade, Becker hat auch sehr lange Zeit nicht so auf dem Niveau performt. Vielleicht noch ein Haberer. Bin mir gerade gar nicht sicher.
Also zwei von dreien hast du. Khedira und Knoche sind beide mit dabei, aber sie sind dritter Knoche, zweiter Khedira, genauso wie auch schon in der Hinrunde und wie auch schon in der Hinrunde auf Platz 1 Geraldo Becker.
Okay. Ach, Geraldo Becker.
Nee, mit 31% der Stimmen. Tore zählen und man muss ja auch sagen, das war ja eines der großen Fragezeichen. Würde man da mal wieder einen wichtigen Abgang kompensieren können? Und da war Becker die Antwort drauf, mal wieder bei Union.
Neulich, glaube ich, erst 4 Scorerpunkte geholt in einem Spiel.
Genau, also Becker.
Ja, den habe ich bei einem Managerspiel. Deswegen weiß ich das so genau, dass ich den relativ lange durchschleifen musste, weil der eben lange Durchstrecke hatte. Und dann am Ende hat er dann nochmal gezündet.
Ja, und was hat es dir gebracht? Es hat deinen MVP-Eindruck vernebelt. Aber gut, auch das wird Union aushalten können. Eine Partie haben wir noch, über die wir sprechen wollen, und die fand in Frankfurt statt. Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg, und ja, auch Freiburg hatte die Chance, in der Champions League zu landen. Und Freiburg war zwischenzeitlich in der Champions League, in der berühmten Blitztabelle, die am 34. Spieltag so viel Spaß macht wie sonst selten. Denn man konnte in Führung gehen in der 44. Minute durch Vincenzo Grifo, der damit auch nochmal tatsächlich nach der Torjägerkrone fast gegriffen hätte, ein Türchen hat ihm dann doch noch gefehlt. Aber Tiziana, es passiert etwas Erstaunliches, nämlich Eintracht Frankfurt dreht dieses Spiel. Muani in der 83. Minute und Ebimbe in der 91. Minute. Und auf einmal hat Eintracht Frankfurt nicht nur dieses Spiel gewonnen, sondern sich vor allem auch Tabellenplatz 7 gesichert. Und damit weiß man jetzt, in irgendeinem europäischen Wettbewerb wird man auf jeden Fall spielen, wenn man das DFB-Pokalfinale verliert in der Conference League, wenn man es gewinnt in der Europa League. Ist ganz gut gelaufen jetzt hinten raus noch.
Ja, ich hätte irgendwie nicht mehr dran geglaubt. Ich war beim Spiel Frankfurt gegen Augsburg live vor Ort, und da gab es echt, also gerade auch offensiv war da von Frankfurt, ja, sie haben sich ganz gut nach vorne kombiniert, aber Abschlüsse gar nichts, und da waren die einzigen zwei Tore beide von Augsburg, einmal ein Eigentor und einmal Berisha hat, glaube ich, noch getroffen. Also da war echt die Stimmung am absoluten Nullpunkt angekommen, glaube ich. Gut, hätte man halt den Pokal nicht, glaube ich, wäre auch das alles noch krasser hochgekocht. So war halt immer noch so, okay, wir stehen jetzt im Finale, es ist ein Titel noch möglich. Und ich habe das Gefühl, seit diese Entscheidung raus ist mit Glasner, dass man getrennte Wege gehen wird, ist irgendwie ein Knoten nochmal geplatzt. Und das freut mich irgendwo auch für Frankfurt, weil das kommt natürlich jetzt auch zu einem sehr guten Zeitpunkt, dass sie jetzt echt nochmal international spielen werden. Schön einfach für den Verein, für die Fans, und eben jetzt auch im Hinblick auf das Pokalfinale. Und ich glaube, da hoffen wir alle drauf, dass es einfach spannend wird und ja, dass da nicht Leipzig jetzt irgendwie Frankfurt überfahren wird. Und ja, gerade auch mit Kolo Muani, der irgendwie jetzt weiter in Topform ist, sich da fast nochmal auch die Krone geholt hätte. Ist ja schön, dass es jetzt irgendwie wieder klappt. Also bei ihm hat es ja eh immer geklappt, muss man sagen. Also er war ja eigentlich nicht jemand, der nicht delivered hat, aber es kann halt nicht nur auf einem Spieler lasten. Und trotzdem, finde ich, darf man sich auch da wieder nicht blenden lassen von diesem Fakt, hey, wir spielen jetzt international, wir holen vielleicht noch den Pokal. Es muss ganz, ganz viel passieren in Frankfurt. Das ist auch so ein Baustellenclub, auch mit Abgängen und so weiter und so fort. Also da sehe ich ganz viele Fragezeichen.
Ich habe von dem Spiel jetzt fast gar nichts gesehen. Ich habe aber nach dem Spiel diese Bilder gesehen, wie eben dann die Kurve nochmal die Spieler auch gefeiert hat, auch so ein Stück weit eingeschworen hat auf das Pokalfinale, auch nochmal Glasner gefeiert hat. Das war jetzt auch sein letztes Heimspiel in Frankfurt. Das ist natürlich ein Trainer, der sehr viel erreicht hat mit der Eintracht, allein diesen historischen Titel in der Europa League. Das ist schon jetzt ein guter Abgang für ihn, muss man sagen. Also er hat den Verein nochmal nach Europa geführt, man hat diese Europaserie gehalten auch, kann damit natürlich jetzt auch bei Spielern nochmal anders werben für sich, auch vielleicht so einen Götze halten, der ja auch sich fragt, ob er nicht nächstes Jahr doch nochmal irgendwie Champions League spielen will. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Sieg gewesen und auch wieder, wie er zustande gekommen ist. Ich habe nur auch nach dem Spiel gesehen, dass Christian Streich eben Kolomoani über den Klee gelobt hat und gesagt hat, ja, mit so einem Spieler, der ist es für den Gegner einfach halt, gegen Freiburg Tore zu schießen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Faktor gewesen. Ich glaube, da müssen wir bei der MVP-Wahl nachher gar nicht lang drum rumreden.
Ja, und wie bizarr das letztlich ist, ich meine, wir alle wissen, dass das passieren kann, aber es sind halt zwei Tore Unterschied zwischen Frankfurt und Leverkusen, die darüber entscheiden, wer da Europa League spielt und Stand jetzt Europa Conference League. Da traut man, glaube ich, als Fan, wo man ja noch viel besser in Erinnerung hat, bei welchem Spiel hatten wir Pech, bei welchem haben wir uns ein bisschen gehen lassen, dem hinterher. Auch wenn es natürlich in die eine und die andere Richtung immer wieder passieren kann. Aber hätte ich auch nicht gedacht. Also jetzt nach der Glasner-Bekanntmachung hat man 7 dieser 50 Punkte geholt. 2 Siege, ein Unentschieden. Und das war ja gegen Schalke auch eher so, dass man sich gedacht hat, meine Güte, das wäre jetzt nicht unbedingt noch nötig gewesen. Also Eintracht Frankfurt, Chapeau. Und was ist zum SC Freiburg zu sagen, Tiziana, die ja quasi die zweite große Geschichte sind und die ja auch mit der Europa League. Was man ja immer vergisst ist, Union und Freiburg waren die Teams, wo wir vor der Saison drüber gesprochen haben, ah, wie stecken die das weg, spielen jetzt Europa. Bei Union war es noch so, naja, die haben schon mal Conference League, aber gucken wir mal. Und bei Freiburg war das aber richtig so das Thema, kriegen die das hin? Und sie kriegen es nicht nur hin, da eine sehr gute Europa League-Saison zu spielen, ich meine, sind gegen Juve dann erst rausgegangen, sondern sie schaffen es auch noch, sich souverän mit 9 Punkten Vorsprung wieder für die Europa League zu qualifizieren. Das ist schon krass.
Ist krass und es ist halt eine stetige Entwicklung und da sieht man halt, wie gut gearbeitet wird in Freiburg und das ist ja nicht nur Streich, das ist auch deren Chef-Scout, der sehr gut arbeitet, der hohe Transfererlöse auch immer wieder erzielt. Finanzen sind super gut aufgestellt, die hatten jetzt auch ein krasses Plus auch wieder, also das läuft einfach auf vielen Ebenen. Und der Kader ist halt auch unglaublich breit, also auch gerade im Angriff, wenn man sich das anguckt, Doan, Gregoritsch, Grifo natürlich, also alle liefern ab und man sieht ja auch, er rotiert ja auch relativ viel, also Streich, denn es gibt ja genügend Alternativen und das war, glaube ich, auch der Schlüssel, warum es mit Europa jetzt nicht so eine krasse Belastung war, dass man sagt, oder auch mit dem Pokal, dass die da dran jetzt irgendwie zerbrochen sind oder so. Es ist, der Kader ist unglaublich gut. Ich würde sogar fast behaupten, es ist der beste Freiburger Kader, den es je gab.
Tobi nickt.
Ja, ich nicke. Also es ist auf jeden Fall, die sind auf so einem hohen Niveau angekommen und das ist jetzt auch ein hohes Niveau, das sie halten können. Das ist ja so ein bisschen der Unterschied, weil Union und Freiburg, die werden natürlich immer so in einen Topf geworfen. Dabei haben, wenn man da so die tiefer reinguckt, haben die gar nicht so unendlich viel gemeinsam, weil bei Freiburg ist natürlich sehr viel auf so einem solidem badischen Fundament gebaut mit Schaffe Häuslebauer, mit sehr soliden Finanzen. Die müssen sich da, die haben, glaube ich, nicht mal in der Pandemie einen Verlust eingefahren. Max, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Und haben nebenher noch ein Stadion gebaut, also lief ganz gut.
Haben nebenher noch ein Stadion gebaut, haben eine Akademie, die funktioniert, die auch Talente immer wieder hervorbringt. Also sind da jetzt hervorragend ausgestattet, um auch auf einem hohen Bundesliga-Niveau weiter zu bleiben. Vielleicht nicht auf 5, aber auf einem hohen Niveau. Wenn man jetzt in der ganz wenn man jetzt so auch wirklich badisch-schwäbisch-meckrig sein möchte und da wirklich dann mal so motzen und schimpfen möchte, kann man natürlich sagen, dass dieses Spiel auch so ein Stück weit die Saison repräsentiert. Mhm. Weil sie sind in Führung gegangen, sie haben auch solide Defensive gespielt, sind dann über einen Standard, war es ein Standard? Nee. Aber sie hatten halt Chancen nach Standard, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das Tor war kein Standard dann. Aber sind dann halt in Führung gegangen mit 1-0 und haben es dann aber nicht über die Zeit retten können. Haben dann gegen eine Eintracht-Mannschaft, die dann irgendwann kreativer geworden ist, die dann irgendwann Moani aufgedreht hat,
haben sie dann eben noch das 2-1 stecken müssen. Das war auch so ein bisschen die Geschichte der Saison, weil sie im letzten Drittel der Saison, finde ich, schon von den Leistungen her und dann auch von den Punkten nachgelassen haben. Das war dann der Unterschied zu Union, die eben so einmal so komplett kontinuierlich durch die Saison gekommen sind.
Gerade auch in entscheidenden Spielen, also in wichtigen Spielen wie gegen Union, wo sie dann echt eingebrochen sind oder dann auch, ja, sie haben dieses eine Spiel gegen die Bayern gewonnen, aber danach ja dann auch wieder verloren und das ist auch in der Europa League.
Die beiden Spiele.
Genau, schon durchwachsen und oft so ein bisschen, wenn die Aufgabe zu groß wurde, sind sie so ein bisschen verhalten geworden.
Ja, beziehungsweise Freiburg ist halt das Team, das halt konstant gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte gewinnt oder zumindest nicht verliert und halt aber gegen die absoluten Top-Teams, ich meine, gegen wen hat Freiburg verloren? Zweimal gegen den BVB, zweimal gegen den FC Bayern, zweimal gegen Leipzig, einmal gegen Wolfsburg, einmal gegen Union.
Ja. Das ist halt der Unterschied zu Union, die eben dann vielleicht gegen die Teams aus dem Tabellenkeller Probleme haben, die haben dann holen dann eben, verlieren dann gegen Augsburg oder holen dann auch gegen Bochum die Niederlage oder gegen Schalke unentschieden. Aber die haben halt zu Hause gegen kein einziges Team verloren. Also das heißt, die haben zu Hause nicht gegen Bayern verloren, nicht gegen Leipzig verloren, nicht gegen Dortmund verloren. Haben da halt dann auch immer wieder in diesen wichtigen 6-Punkte-Spielen eben die Punkte geholt. Und das hat Freiburg diese Saison eben nicht geschafft.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig finde ich aber den Ansatz, mit dem Christian Streich jetzt dieses Spiel offenbar wieder angegangen ist, wie gesagt, wir konnten es alle nicht über 90 Minuten sehen, aber von der Aufstellung her, es spielt eben wieder Weishaupt auf links, es spielt Kenneth Schmidt in der Innenverteidigung, später wird Robert Wagner eingewechselt. Ich meine, es ist natürlich ein Skandal, dass Nils Petersen nicht nochmal versuchen darf, ein Joker-Tor zu erzielen, der ist auf der Bank geblieben, aber er bringt eben diese jungen Spieler und Freiburg hat sie ja auch. Ich meine, die Drittligasaison ist heute ja auch zu Ende gegangen. Könnt euch nochmal, googelt euch nochmal, wie der Spielverlauf so in Wiesbaden war und vor allem der Platzsturm danach. Das war.
Jemand, der es aus privaten Gründen mit dem VfL Osnabrück ein bisschen hält, war das ein sehr schöner Einstieg in diesen Tag.
Ja, also.
Mein Großvater kam aus Osnabrück, deswegen habe ich da so eine leichte Affinität in den Verein und Tobi Schweinsteiger.
Tobi Schweinsteiger, bester Mann.
Ja, Mann, den ich sehr schätze.
Also absolut faszinierender Saisonverlauf, aber das zweite Team von Freiburg ist Zweiter geworden in der dritten Liga, hätten sie sogar Meister werden können und die haben schon den Aderlass hinter sich, also es sind schon ganz viele von diesen Spielern in die dritte Bundesliga gewechselt, also das Fundament, auf dem Freiburg steht, ist wirklich immens und du hast es ja schon gesagt, Tobi, trotz Corona Gewinn gemacht, das war das zweitbeste Ergebnis im deutschen Männerprofi-Fußball, 10 Millionen Euro, das kam durch Transfererlöse wie Wald Schmidt, wie Koch, wie Schwolo damals. Man ist beim Eigenkapital auf Rang 7 aller deutschen Profiklubs, bei den Verbindlichkeiten auf Rang 18, 25 Millionen Euro. Das ist, also Schalke würde alles dafür geben, 25 Millionen Euro Verbindlichkeiten nur zu haben. Man hat inzwischen auch ein Rohergebnis, was konstant wächst. Auch dafür war das neue Stadion wichtig. Also das sehen wir noch nicht in den Zahlen, aber das werden wir sehen, weil Sponsoring und so weiter ist auch schon hochgegangen. Also Freiburg.
Machen es einfach schlau. Also auch dieser Tausch mit Demirovic, Gregoric, perfekt für sie eigentlich ausgegangen. Oder auch, wenn ich an Merlin Röhl denke, den sie von Ingolstadt geholt haben, den sie jetzt ganz, ganz langsam aufbauen. Das ist, ja, Bilderbuch, Lehrbuch.
Ja, Lehrbuch. Und wer wissen will, wie das Freiburg aber genau macht, der muss natürlich Was Teams erfolgreich macht kaufen von Tobias Escher.
Der macht genau das. Das stimmt, ja. Zumindest habe ich sie nicht gejinxt und ihre Saison nicht gejinxt. Hat ja da dann relativ lange mit Clemens Hartenbach sprechen können. Das ist halt ein sehr, sehr interessanter Verein. Gerade wenn du aus Hamburg kommst wie ich, ist es halt faszinierend zu sehen, dass da sehr viele Menschen einfach heimisch sind in diesem Verein, in dieser Region. Und das sind ja Leute, nicht nur eben Streich, sondern auch alle um ihn herum. Sei ja Hartenbach, aber auch auf der Geschäftsstelle sehr viele, die ja wirklich echte Baden und echte Freiburger sind. Das ist halt, glaube ich, auch so ein Erfolgsgeheimnis, das manchmal unterschätzt wird in dieser schnelllebigen Fußballwelt, wo man dann immer von hier holt und von da holt, das nicht schlecht sein muss, aber dadurch geht so eine gewisse Identität vielleicht auch verloren, die eben Verein wie Freiburg hat.
Ja. Ja, ich meine, dafür einfach mal googeln, was Christian Streich erzählt, wie er Jonathan Schmid entdeckt hat, der jetzt dann seine Karriere beendet, so wie Nils Petersen auch. Also überspitzt gesagt war es halt irgendwo im Schwarzwald auf dem Acker. Also und dann hat er gesagt, der ist doch gut, der könnte doch zu uns kommen. Und dann hat er diese Karriere gestartet. Also der SC Freiburg wird Fünfter. Die Frage ist, Tiziana, wer wird MVP beim SC Freiburg? Was meinst du?
Ich hätte jetzt auf Grifo getippt.
Ja, das ist tatsächlich richtig mit 35,7% der fast 1500 abgegebenen Stimmen. Das ist interessant. Fast jeder, der bei der Umfrage mitgemacht hat, hat auch beim SC Freiburg seine Stimme abgegeben oder ihre Stimme.
Wobei ich noch einwerfen wollen würde, dass ich finde, dass Philipp Lienhardt diesen Titel auch verdient hätte, denn seit er verletzt war, habe ich schon empfunden, dass er sehr, sehr krass gefehlt hat. Also in der Defensive eigentlich nicht wegzudenken.
Ich finde allein die Aussage so bezeichnend, dass er jetzt gesagt hat, er würde gehen für ein Top-3-Angebot aus Spanien, aber ansonsten nicht. Und da zeigt ja auch, dass er diesen Wert, diesen Stellenwert genießt. Weil Spanien ist, glaube ich, aufgewachsen in Spanien, ist auch noch so ein Traum. Und er hat bei Real Madrid, glaube ich, in der Akademie auch gespielt. Genau. Genau, ja, und das wäre halt so ein Traum, nochmal nach Spanien zurückzukehren. Aber es zeigt ja auch, dass er halt da das gesunde Selbstbewusstsein hat. Und das finde ich auch, da hat Tiziana vollkommen recht, überragender Spieler für Freiburg, zu sagen, ja, entweder ein Topverein in Spanien in meiner Wahlheimat oder gar nichts.
Hat auch den schönen Pass gespielt vor dem 1:0, was da gefallen ist. Also neben euch mögen Philipp Lienhardt noch 31 weitere Menschen von den 1480 abgegebenen Stimmen. Er hat leider nur 2,1% bekommen.
Ja, aber da sieht man mal, wie unterschiedlich da die Wahrnehmung ist.
Ja, ich glaube auch, das Grifo überstrahlt ja auch alles in dem Verein diesem Jahr.
Ja, und ich glaube, so komplett kann man sich dann zum einen von den Namen nicht lösen. Also Matthias Ginter ist dann auf Rang 2, der sicherlich auch eine gute Saison gespielt hat. 22% der Stimmen hat er bekommen. Und dann, das kann ich aber sehr gut nachvollziehen, der wäre auch bei mir in der engen Auswahl gewesen, Marc Flecken dann auf Rang 3, der ja auch Teil dieser erfolgreichen Freiburger Saison ist, werden wir auch im Torhüter-Segment im Rasenfunk Royal noch drüber sprechen. Warum weiß ich das? Weil das ist schon aufgezeichnet. Aber ich verrate euch jetzt noch nicht, was wir da besprochen haben. So, und jetzt wird's einfach, Tobi, MVP bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube, es ist, ja, ich scroll mal kurz drüber, es ist eindeutig das eindeutigste Ergebnis. Ich verrate dir schon mal, dass er 75% der Stimmen erhalten hat.
Das kann nur Kolo Muani sein.
Oder Muani, wie wir ihn jetzt nennen sollen. Er hat ja irgendwo gesagt, dass er Muani heißen möchte. Ich habe es aber auch noch nicht in meinen Sprachgebrauch komplett integriert. Das ist komplett richtig. Kolo Muani mit 1097 Stimmen auf Rang 1. Auf Rang 2 dann Mario Götze mit 11,4 und Kevin Trapp auf Rang 3 mit 6,0. Und Muani war auch schon in der Hinrunde MVP. Götze da auch schon der Zweite. Da war Daichi Kamada dann auf Rang 3. Aber da sind die Unterschiede dann nicht mehr so groß. Das heißt, als allerletztes müssen wir da eigentlich nur noch gucken, Tobi, wie haben wir die denn eigentlich getippt vor der Saison? Und dann sehe ich, Frankfurt haben wir beide auf 6, Lena auf 5 und die HörerInnen auch auf 5. Sie sind auf 7 rausgekommen. Freiburg, ich auf 8, du hast Freiburg auf 9, Lena auf 8 und die HörerInnen waren da am positivsten, am optimistischsten, haben sie auf 7. Kann man zum Schluss dieser Sendung hin eigentlich halbwegs zufrieden sein mit den eigenen Tipps.
Waren wir schon schlimmer dabei.
Ja, das möchte ich.
Bei anderen Teams.
Aber absolut. Das, ja. Da legen wir den Mantel des Schweigen drüber, auch dass wir alle Bayern als Meister getippt haben. Ach ja, stimmt, damit hatten wir ja recht. Lustig. Am Ende dieser Sendung, die noch eine längere Unterbrechung hatte, liebe Hörerinnen und Hörer, so transparent möchte ich sein, habe ich tatsächlich kurz vergessen, dass Bayern der Meister geworden ist.
Verdrängt.
Ach, ja, das ist echt, ja, vielleicht habe ich es gejinxt, weil ich immer so positiv über Dortmund gesprochen habe. Auch noch, ich war heute Vormittag noch eingeladen bei Deutschlandfunk Nova für so ein kurzes Gespräch, so hier, was ist heute wichtig in der Bundesliga? Und da hat der Moderator noch so die ganze Zeit so von Borussia Dortmund gesprochen, als wäre das ja quasi nur noch so, hey, wenn die dann gewonnen haben, haben sie es denn auch verdient und so. Und ich habe noch die ganze Zeit überlegt, sage ich jetzt, ey, die müssen dieses Spiel auch noch gewinnen? Aber ich dachte mir dann auch so, nee, ich glaube ja auch, dass sie gewinnen. Ja, im Nachhinein war ich halt einer von den.
Aber ich glaube, das haben wir alle gedacht. Ich bin ja einer der kritischen Menschen gewesen, was Borussia Dortmunds Leistung dieser Saison angeht. Manchmal auch überkritisch, muss ich auch im Nachhinein konstatieren. Aber noch vor einer Woche habe ich ja noch gesagt, ja, das Augsburg-Spiel, das ist das Schwere. Und wenn sie das Augsburg-Spiel, das Auswärtsspiel in Augsburg packen, naja, dann werden sie ihre Heimserie jetzt nicht gegen Mainz beenden. Das war ja der Gedanke dahinter. Also es war schon eine Sensation.
Eine Niederlage zu Hause, das war die gegen Werder. 2 Unentschieden, das war das 2:2 gegen Bayern und jetzt das 2:2 gegen Mainz. ansonsten alles weggeräumt. Aber gut, wir wollen nicht wieder über das Meisterschaftsfinale sprechen. Verzeiht es uns, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir da vielleicht dann ein bisschen enttäuscht davon sind, dass es dann irgendwie dann doch wieder so gekommen ist wie immer. Es geht nicht gegen die FC Bayern-Fans. Freut euch über diese Meisterschaft. Sollt ihr auch euch freuen. Es war irgendwie einfach nur alles ein bisschen anders angedacht und hätte mal ein bisschen Frische reingebracht. Aber zum Glück hatte ich ja die Frische mit euch. Ihr habt mich fantastisch durch diese Moderation durchgebracht, habt mich darauf hingewiesen, wenn ich Dinge vergessen habe. Und im Grunde war ich heute so die Puppe in euren Händen. Deswegen herzlichen Dank an euch beide. Ich danke sehr herzlich Tiziana Höll, die @TIHöll auf allen sozialen Netzwerken. Abonniert ihren YouTube-Kanal, schaut unbedingt ihr Stadion-Vlog. Tiziana, danke, dass du hier im Rasenfunk warst.
Danke dir.
Du warst bei Napoli gegen Inter und jetzt muss ich es noch kurz erzählen. Es ist so toll. Das ist ein 9-Minuten-Video, glaube ich, so rund um den Dreh rum. Und ich habe es geguckt und irgendwann dachte ich mir, Moment mal, warum erzählt denn die Tiziana die ganze Zeit nur, was man eigentlich so machen muss, um so an Karten zu kommen und wie das in Italien läuft. Es war total interessant. Aber es ist ja nicht so, wie ein Stadion-Vlog eigentlich läuft. Und dann war der Teil, in dem man Bilder aus dem Stadion sieht, war viel geringer als in diesen ganzen Visca Barca und ich bin hier und schaut mal, wie geil und krass, der hat sich gerade, hey, die wollen sich hier vor uns prügeln, ist das nicht Hammer? Und dann dachte ich mir, ja geil, genau so soll ein Vlog sein. Du hast im Stadion ein bisschen gefilmt, aber nicht zu viel, denn du warst in einem fucking Stadion und wolltest halt auch einfach ein Spiel gucken und man, und gerade wenn man auch erkennbar als nicht Napoli seit 40 Jahren Fan irgendwo steht, gehört es noch mehr dazu. Also Chapeau, genauso wie dein Vlog sollten alle Stadion-Vlogs sein, dann kann ich auch mit Stadion-Vlogs leben.
Danke dir.
Ich werde es verlinken in den Shownotes. Und herzlichen Dank auch an Tobias Escher, den @TobiasEscher. Ach, das fühlt sich so albern an, dich noch vorzustellen. Also danke dir, Tobi, dass du mal wieder mit dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Ich habe noch ein paar Podcast-Empfehlungen für euch, denn es geht ja jetzt dann mit der Frauen-Bundesliga weiter und dann gibt es ja eine kleine Lücke, bis der Royal erscheint. Zum einen fand ich die neue Folge von Baywatch Berlin sehr amüsant, auch wenn es jetzt nicht so der Indie-Podcast ist, das gebe ich schon zu, wenn man den empfiehlt. Und ich mochte sehr den Deutschlandfunk Players-Podcast über Fahed Salak, das ist der iranische Judoka, der gegen einen Israeli antrat. Und da wird einfach erzählt, was danach passiert ist. Und dann als allerletztes in dieser letzten Sendung zu einem Spieltag möchte ich sagen, Rest in Peace, MSPWG, komm schnell wieder. Du fehlst jetzt schon. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.